Just quiet quickly, please.
Gebt uns ein B, wie blinde Begeisterung für Leipzig.
B!
Hören wir ein I für Integrität, wie man sie sonst nur bei der FIFA und im IOC kennt.
I!
Und geht da auch noch ein G für Grassroots-Sportarten, die wir völlig ignorieren?
G!
Und was heißt das jetzt?
B-I-G! B-I-G! B-I-G!
Dazu noch die bewährt katastrophale Tonqualität, immer die gleichen Stimmen und der verzweifelte Versuch, mit einigen wenigen längst zurückliegenden Stargästen unserem ohnehin schon sehr niedrigen Anspruch gerecht zu werden.
Hallo, hier ist die Laura Siegemund.
Ja, hallo, da ist der Andy Herzog.
Hi, hier ist Christian Ehoff.
Hallo, das ist Victoria Redensburg.
Guten Morgen, Matthias Weg zu mir.
Die Big Show von Sportradio 360. Fast live aus dem Münchner Hasenbergl und der Welt. Jetzt.
Herrschaften, die Big Show 658 mit einem aufgewühlten Ich. Warum auf meine alten Tage? Kann ja nicht sein, dass mich noch irgendwas emotional so abholt. Aber ganz ehrlich, wenn ich las, dass Marcel Hirscher sein Comeback gibt, dann freue ich mich drauf. Was soll ich euch sagen? Das ist grandios, das wird auch abgehandelt in dieser Show. Das ist das, was der Skisport braucht. Lukas Braten kommt zurück, Marcel Hirscher kommt zurück und der kommt sicherlich nicht zurück, weil er sich nichts zutraut, sondern nur Spaß haben möchte. Nein, der wird schon wissen, was er tut. Da müssen wir uns leider noch ein bisschen gedulden, wird aber heute Thema sein. Und die zweite Sache, die mich aufgewühlt hat, die wird nicht Thema sein, vielleicht dann nächste Woche, aber Sturm gewinnt zu Hause, sehr glücklich gegen Rapid, gewinnt aber am Mittwoch 3-1 in Wien gegen Rapid und hat jetzt 3 Punkte Vorsprung auf Salzburg. Das ist Wahnsinn, weil Sturm jetzt tatsächlich, wenn sie denn am Sonntag in Salzburg nicht verlieren, sind jetzt 3 Punkte vorne. Sie könnten auch verlieren und unter Umständen gibt Salzburg noch einen Punkt, aber wenn Sturm nicht verlieren sollte am Sonntag in Salzburg, dann könnte Sturm tatsächlich Meister werden. Wird nächste Woche besprochen. Was wird diese Woche besprochen? In unseren Teilen 1 und 2, nein, Teil 1 ist Premier League mit Sven Heist und mit Andreas Renner. Teil 2 und 3, Andreas bleibt da, Sebastian Wessling kommt dazu, sprechen natürlich über den BVB, dann auch ein kleines bisschen über die Bayern. Immer eine lässige Runde mit Götzi und mit Uwe Semrau zum Handball, da gab es ja 2 Niederlagen in der Champions League für die deutschen Clubs. Dann erreichen wir Eddie Milke in Oschersleben. Dort geht nämlich die DTM an diesem Wochenende los und Stefan de Vos Heinrich ist auch dabei. Stefan Ehlen ist in Teil 6 zur Formel 1 am Start und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Danach Leichtathletik, denn da hat sich einiges getan in den letzten Tagen mit Johannes Knut. Johannes bleibt dann dabei, um eben über Marcel Hirscher zu sprechen mit Roman Stelzl von der Tiroler Tageszeitung. Danach haben wir noch Sepp Domitrou, den NBA-Chefkoch, denn die Playoffs haben begonnen. Das fluchende Klassenzimmer darf in dieser Woche auch ran. Und hinten raus dann nochmal Tennis mit Jörg Almaroth und mit Paul Häuser. Nochmal der Hinweis. Bis jetzt haben sich, glaube ich, 7 Leute schon gemeldet. Wer denn bei der EM Karten ergattert hat und zu unserem sehr wahrscheinlichen EM-Daily was beitragen möchte, bitte meldet euch unter steilpass@sportradio360.de. Jetzt aber die Big Show 658. Gezeichnet. Big Show 658. Los geht's. Heute mal nicht mit dem deutschen Fußball, sondern mit dem englischen. Man könnte sagen, ausgegebenem Anlass. In beiden Ländern zu Hause ist Andreas Renner. Guten Morgen, Andreas.
Hallo, also natürlich nur geistig und emotional, aber nicht tatsächlich. Das gilt für den anderen Gast viel eher.
Ja, Sven ist physisch nicht nur in England anwesend, sondern Sven hat auch physisch gestern, ich habe sehr viel Handball geschaut am Mittwochabend, aber ich habe auch einigermaßen viel mitbekommen vom Liverpooler Derby und am Start dort war eben jener genannte Sven Heist für die Süddeutsche Zeitung auch unterwegs. Guten Morgen, lieber Sven.
Hallo Jens, guten Tag.
Sven, wenn man ein Nomen finden müsste, um die Leistung den Zustand der Liverpooler Mannschaft von Jürgen Klopp zu beschreiben, wäre es zu böse zu sagen, dass das Ganze Ermattung wäre. Die Mannschaft hat gestern, fand ich, das, was ich gesehen habe, war nicht alles, aber einen matten Eindruck gemacht. Wie war dein Eindruck im Stadion? Weil das ist ja was anderes, als wenn man es kommentiert bekommt.
das wäre aus meiner Sicht nicht fair, Jens, weil das die Leistung des FC Everton unterschlagen würde. Ich habe schon einige Merseyside-Derbys erlebt, aber die Atmosphäre gestern war gewaltig, um es auf den Punkt zu bringen. Und ich glaube auch, dass das 244. Merseyside-Derby einige Jahre nachhallen wird. Denn das, was die Mannschaft von Sean Dyche gestern da auf die Beine gestellt hat, das war aller Ehren wert. Und dieses 2-0, das haben sie sich absolut verdient. Das war der erste Sieg zu Hause gegen Liverpool seit mehr als 14 Jahren. Hm. Und du weißt, wie die Rivalität zwischen diesen beiden Clubs ist. Und dann kannst du dir vorstellen, was dieser Erfolg den Menschen und auch dem Club bedeutet. Vielleicht war das sogar ein Sieg, der ihre eigene Existenz gerettet hat in gewisser Weise. Du weißt, seit Jahren droht Everton sportlich der Abstieg und finanziell die Pleite. Mit dem Sieg gestern haben sie sich, glaube ich, sportlich in dieser Saison gerettet und könnten damit auch für Aufmerksamkeit gesorgt haben, dass sich die finanzielle Situation des Vereins verbessert. Es steht diese Übernahme an von 777 Partners und wie das ausgeht, weiß momentan niemand. Und ich glaube natürlich, all diese erfolgreichen Schlagzeilen gestern, die werden dem Verein helfen. Insofern war das eventuell sogar für Everton wesentlich wichtiger, der Sieg gestern, als für Liverpool. Wenngleich dort natürlich die Titelambitionen momentan tatsächlich den Mercy runtergehen zu scheinen.
Ja, Andreas, ich habe diesen Eindruck natürlich, also ich, das mit 777 wusste ich nicht, das ist mir gestern im Kommentar auch nicht aufgefallen, aber ich hatte schon den Eindruck, ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, bissiger waren sie auf alle Fälle, Everton, und ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viele Chancen gesehen. Darwin Núñez erste Halbzeit gestern, was, glaube ich, den er durchaus reinmachen kann, wenn er den Kopf heben würde, aber ansonsten war das eine schwierige Angelegenheit. Geht der Mannschaft von Jürgen Klopp, Andreas, du siehst natürlich nicht alle Spiele von Liverpool, aber war das gestern mehr Everton? War es in den letzten Wochen mehr die anderen Mannschaften oder hat Liverpool schon das Schärflein dazu beigetragen, dass es eben möglicherweise mit Titel in diesem Jahr nichts wird?
Ja, also zum einen, ich glaube, du gerade in der ersten Halbzeit übersiehst du da ein paar und vor allen Dingen dann auch zu Beginn der zweiten Halbzeit ein paar echt gute Chancen für Liverpool. Also es ist nicht so, dass die beim Rückstand von 0-1 nicht... Ist ja auch okay, ja, aber ist nicht so, dass die nicht 3-4 echt gute Gelegenheiten hatten, selbst ein Tor zu machen und für den Ausgleich zu sorgen. Ich glaube, es kann ja beides wahr sein, nämlich deine These, dass Liverpool ein bisschen ermattet ist am Ende einer langen Saison in der Premier League, wo man nicht vergessen darf, die Winterpause gab es zwar in diesem Jahr ein kleines bisschen in der Premier League, aber im Vergleich zu dem, was wir in Deutschland gewohnt sind, ist es immer noch nichts. Die haben zwei Pokalwettbewerbe. Liverpool hat den einen davon gewonnen, den frühen, der im Februar dann beendet wurde. Das heißt, da sind schon alle Spiele gespielt. In der Champions League haben sie gespielt. Wir sind in der Europa League jetzt dann gerade erst rausgeflogen. Also das sind schon Herausforderungen, mit denen die es zu tun haben dann. Das gilt für alle englischen Mannschaften, wo man dann Ende der Saison schon auch mal, gerade bei den Top-Teams, die in allen Wettbewerben lange mit dabei sind, nachvollziehen kann, was da passiert ist. Das heißt aber nicht, dass das, was Everton an Energie und Emotionen in dieses Spiel reingelegt hat, nicht trotzdem absolut beeindruckend war. Weil, sagen wir jetzt mal so, rein taktisch und strukturell haben die ja nicht viel anderes gemacht als das, was sie sonst machen. Das ist halt Sean Dyche Football für, man könnte auch sagen, für heutige Verhältnisse ziemlich altmodisch, aber halt auch anstrengend zu verteidigen mit vielen langen Bällen und mit vielen Umschaltsituationen. Das haben die richtig gut hinbekommen und an der Front waren sie Liverpool tatsächlich dann gestern überlegen, und Sven hat ja schon alles gesagt darüber, wie wichtig dieser Sieg ist, diese Übernahme von Fahad Moshiri zu 777 Sports, die Everton-Fans ja quasi herbeisehen, weil Moshiri in seiner Zeit als Besitzer quasi der Hauptverantwortliche war für den Absturz des Vereins aus den Europapokalrängen jetzt zum regelmäßigen Abstiegskampf. Diese Übernahme, die funktioniert natürlich einfacher, wenn der neue Besitzer oder Investor oder wie immer man das nennen will, dann natürlich weiß, dass TV-Einnahmen aus der Premier League reinkommen und nicht aus der Championship. Und zumindest mal an der Front hat das auf jeden Fall sehr geholfen.
Gut. Welchen Eindruck, Sven, macht denn Jürgen Klopp in dieser Zeit? Oder auch die anschließende Frage, ich weiß, Mariano Rivera, der größte Closer der Major League Baseball Geschichte, wurde ja nirgendwo mehr gehasst als in Boston. Aber als er sein letztes Spiel in Boston gemacht hat wurde er trotzdem vom Publikum freundlich verabschiedet. Es wurde ihm, glaube ich, sogar ein Geschenk überreicht. Geht man mit Jürgen Klopp bei seinem letzten Spiel bei Everton, geht man da auch mit ihm so um, mit den bitteren Lokalrivalen, oder sind da Sentimentalitäten gar nicht so an der Tagesordnung?
Weißt du, was sie ihm gestern Abend nach Spielende zugerufen haben, auf dem Weg zum Stadionausgang?
Schleich dich und komm nie wieder. Ich weiß es nicht.
You lost the league in Goodison Park.
Das ist nicht lieb. Das ist nicht lieb.
Und so schön, wie das den Evertonians über die Lippen gegangen ist, so bitter muss das im Kopf von Jürgen Klopp nachhallen. Und ich glaube, so lautstark, wie die das gestern vorgetragen haben, wird das noch einige Zeit bei Jürgen Klopp und all den Sympathisanten des FC Liverpool bleiben. Diesen Eindruck, den wirst du nicht los. Dafür war das gestern viel zu bewegend in jeglicher Hinsicht. Und natürlich, Jürgen Klopp, wenn er gewinnt, dann ist er, glaube ich, der glücklichste Mensch auf dieser Erde. Und wenn er verliert, dann ist er wahrscheinlich der unglücklichste Mensch auf dieser Erde. Das siehst du ihm ja an. An keinem anderen Trainergesicht kannst du mehr sagen, wie das Spiel verlaufen ist. Und diese vergangenen Wochen, die gehen natürlich nicht an ihm spurlos vorüber. Und es kommen natürlich einfach zwei Dinge hinzu bei Liverpool, die ganz entscheidend dazu beitragen, dass sie momentan halt auch ihre eigenen Torchancen nicht mehr verwerten. Der Druck ist enorm. Und der Druck hat natürlich zugenommen in den vergangenen Wochen. Das ging los mit diesem bitteren FA Cup aus gegen Manchester United, das niemals zustande kommen darf. So, und damit war der Pokal weg. Dann kommt dieses unglückliche Unentschieden gegen Manchester United in der Liga, das du eigentlich auch unbedingt gewinnen musst. So, und diese beiden Spiele gegen den Erzrivalen, die haben sich festgesetzt bei Liverpool und dadurch sind sie extrem unter Druck geraten, auch in der Europa League. Und sie mussten dann in gewisser Weise auch für sie selber wieder diesen Erfolg holen. Und dann kam eben bei diesem Hinspiel gegen Atalanta Bergamo zusammen, dass Jürgen Klopp seine Mannschaft stark verändert hat. Dazu war die Stimmung im Club nicht gut, weil die Besitzer die Preise erhöht haben. So eine Atmosphäre in Anfield an einem Europapokalabend habe ich selten erlebt. Das war richtig mies für die Verhältnisse von Liverpool. So, dann kriegst du einen weiteren Nackenschlag und dann bist du auch in der Liga derart unter Zugzwang, weil es dann die letzte Chance ist, noch einen Pokal in dieser Saison zu gewinnen. So, das ist die eine mentale Geschichte und die andere ist halt, dass dieser Mannschaft Frische fehlt, wie allen Spitzenvereinen in England. Und das lässt sich ja auch gar nicht anders wegdeuten. Das hast du gesehen bei Manchester City gegen Real Madrid, das hast du gesehen bei Arsenal gegen die Bayern. Man muss sich das ja mal vorstellen, zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt hast du hier einen Dreikampf in England und du musst jede Woche mehr oder weniger deine allerbesten Spieler aufbieten, um diese Partien zu gewinnen. Anders hast du keine Chance gegen das, was Everton da gestern Abend veranstaltet hat. Und ich glaube, dass das häufig international unterschätzt wird, weil die Liga einfach in Spanien entschieden ist und sie ist in Deutschland entschieden. Und da geht es nicht immer nur um den physischen Aspekt, sondern auch um das Mentale. Du musst jeden dritten Tag und in welchem Hotel sind wir diesmal, gegen welchen Gegner spielen wir diesmal, das merkst du den Spielern dann an. Und natürlich auch bei den vergebenen Torchancen. Wenn du dann eine vergibst und wenn du zwei vergibst, dann fehlt dir das Vertrauen, da fehlt dir die Zuversicht. Und dann kommst du aus dieser Spirale schlecht heraus. Und bei Liverpool wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr zum Ende der Saison.
Ja, ich habe mich dann gestern, ich muss doch ein kleines bisschen tiefer in meinem Gedächtnis graben, wer denn der grandiose Sturm von Liverpool war. Aber Andreas, so schnell vergeht die Zeit, dass Roberto Firmino da vorne drin war, vor allen Dingen auch Sadio Mané, der unbestätigten Gerüchten nach sogar mal für ein paar Monate in München war. Aber das war eine glorreiche Zeit und ich hoffe, dass man die damals ausreichend geschätzt hat als Liverpool-Sympathisant, der ich jetzt nicht zwingend bin, aber ich bin ein Klopp-Sympathisant.
Ja, also das ist ganz sicher so, dass das natürlich auch eine Truppe war, die also ein Dreigestirn vorne, die über Jahre hinweg den Fußball des FC Liverpool geprägt haben und in die Zeit fiel ja die Meisterschaft und der Sieg in der Champions League. Also das war natürlich ein Resultat von denen, unter anderem von der Qualität, die sie in vorderster Linie hatten. Was sie halt dann versucht haben, natürlich, als die alle älter wurden, war ein Umbau Schritt für Schritt. Das hat nicht ganz so geklappt und man kann tatsächlich sagen, dass also das, was sie damals hatten mit einem Firmino und mit einem Mané in Topform zusammen mit Mohamed Salah, der zumindest mal eine Zeit lang in die Diskussion um den besten Spieler der Welt gehört hat, was er im Moment auch realistischerweise gesehen nicht mehr ist, das haben sie im Moment nicht mehr auf dem Platz. Das ist einfach ein Teil der Realität, ja.
So, jetzt ist, ich glaube, dass sich die Mannschaft einfach verschoben hat. Die Struktur, ich sehe diese Mannschaft nach wie vor als absolut hervorragend zusammengestellt. Und du hast früher sicherlich diese drei Angriffsspitzen gehabt, die für eine Menge Tore gesorgt haben. Aber sag mir mal einen, der dahinter noch einen Treffer erzielt hat. Also aus dem Mittelfeld haben die damals überhaupt keine Tore erzielt. So, die haben geschuftet dafür, dass die da drei vorne einen großen Fußball absolviert haben. Das war äußerst abhängig und das hat auch nicht immer funktioniert. Ich kann mich an einige Saisons erinnern, wo Verletzungen ins Spiel gekommen sind und diese Mannschaft dann extrem in Schwierigkeiten geraten ist. Jetzt hat sie eine andere Struktur. Sie haben wunderbare Mittelfeldspieler. Szoboszlai, McAllister, die schießen dir einen Haufen Tore. So, und vorne, also wenn man die Bestbesetzung nimmt mit Luis Diaz, einem Mohamed Salah und in der Mitte vielleicht einem Gakpo oder einem Diogo Jota, also da können wir bitte nicht drüber sprechen, dass die Substanz nicht da ist. Und die ist da und die war auch ein Dreivierteljahr da. Nur es kommen einfach extrem viele Verletzungen zusammen im Februar und März. Davon haben sie sich damals noch erholen können, aber irgendwann holt sich das eben ein. So, dann kommt der Druck am Ende hinzu, dann kommt dazu, dass du selber wenig wechseln kannst. So, und wenn du dann einmal da hineinkommst, ist es halt schwierig, wieder rauszukommen. Und ich glaube, das Entscheidende ist ja, dass sie die Torchancen haben. Sie müssen sie halt machen, aber das tun sie halt aus den bewährten Gründen nicht. Und jetzt läuft ihnen natürlich die Zeit davon, dass natürlich der Abstand immer größer wird auf die Spitze.
Jetzt ist Manchester United schon ein paar Mal angesprochen worden. Sven, wenn ich darf, möchte ich gleich nochmal bei dir bleiben, weil du selbst das Thema auch vorgeschlagen hast. Selbst meine Schüler, die sehr aufmerksam eigentlich alles begutachten, sagen, dass es Wahnsinn ist, dass das 4-3 von Coventry nach 0-3 Rückstand nicht anerkannt wurde. Jetzt gibt's, wie ich finde, eine leidige Diskussion. Welchen Zeitpunkt des Abspiels nimmt man nun, um einen Abseits zu bestimmen oder nicht? Auch soll die Linie wieder falsch gelegt worden sein? Egal. Aber wie ist es? Ja, Man United führt gegen Coventry mit 3-0 und hat dann Glück, dass sie es im Elfmeterschießen gewinnen. Was sagt uns das über Manchester United? Was sagt uns das über den englischen Fußball? Sven, hilf mir weiter.
Also ich glaube, es sind zwei Sachen, die du schon richtig vorweggenommen hast. Die eine Seite ist der englische Fußball und die andere Seite ist Manchester United. Du weißt in dieser Saison, dass du bei Manchester United immer erst dann aus dem Stadion gehst oder den Fernseher ausmachst, wenn das Spiel vorbei ist. Denn diese Mannschaft hat keine Substanz und ist entsprechend unberechenbar in jeglicher Hinsicht. Das hast du auch gestern Abend wieder beim 4-2 gegen Sheffield gemerkt, als sie zweimal in Rückstand lagen. Deswegen, glaube ich, hat sich das auch in dem Kopf eines Zweitligisten irgendwo festgebrannt. Hey, das ist Manchester United, das ist der Rekordmeister, ohne jede Frage. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit, tatsächlich auch mal Rückstände zu drehen und darauf zu hoffen, dass sich irgendwie ein paar Dinge fügen. Und die haben sich halt am Sonntag gefügt. Es war jetzt nicht so, dass Manchester United da komplett eingebrochen ist, sondern sie haben halt auch einfach dann ein bisschen das Spielglück gehabt. Sie haben Tore geschossen, die du normalerweise nicht erzielst, über einen Elfmeter, über einen abgefälschten Schuss. Aber du hast einfach gemerkt, da ist ein Zweitligist, der irgendwo seine Chance bis zum Schluss sucht. Und das ist ja auch das Schöne des englischen Fußballs oder generell dieser Pokalduelle, dass es halt einfach bei all den Gesetzmäßigkeiten, die vorhanden sind, am Ende es immer noch Fußball ist und du nicht weißt, wie es ausgeht. Und obwohl das so bitter war am Ende für Coventry City, dass sie dieses Spiel nicht gewonnen haben, glaube ich, ist es ein Erlebnis, dass diese Fans nie vergessen werden. Und lieber mal ein Siegtor für 90 Sekunden erzielt haben gegen Manchester United als gar kein.
Tja, Giovanni Elber war vor zwei Tagen im Stadion an der Schleißheimer Straße. Und es ist halt das Traurige in diesen VAR-Zeiten, dass möglicherweise mehr Gerechtigkeit herrscht, aber diese Emotion für 90 Sekunden nur, dass das dann wieder zurückgenommen wird, ganz, ganz schwierig. Letzte Frage hier in diesem England-Teil, Andreas, und da kann der Sven natürlich auch gleich dazu einspringen. Ist es nicht ein bisschen befremdlich für Arsenal-Sympathisanten? Und da möchte ich dich schon darunter rein, aus historischer Sicht auch, dass man gegen Bayern, naja, also die Bayern sagen, es war verdient, es war auch eine 50-50-Proposition, fand ich, vielleicht 51-49 für die Bayern, dass man dort aber sehr wenig auf die Platte kriegt und dann Chelsea aus dem eigenen Stadion rausschießt. Das ist für mich nicht stimmig, Andreas.
Also, wenn man sich jetzt mal anguckt, was in den unterschiedlichen Partien passiert ist, dann ist ein Teil ganz sicher, dass der FC Bayern sich Arsenal ganz genau angeschaut hat und die Mannschaft analysiert hat. Und Thomas Tuchel hat den FC Bayern, der ja sonst immer, wir kennen ja mehr san mir, ja, wir machen, was wir machen, egal was die anderen tun, seine Mannschaft gegen Arsenal komplett am Gegner ausgerichtet hat und tatsächlich Arsenal auch den Ballbesitz überlassen hat und es aber geschafft hat, die wichtigsten Schaltzentralen von Arsenal tatsächlich auch auszuschalten. Und das war der Schlüssel dafür, dass Arsenal gegen Bayern verloren hat. Bayern hat außerdem super im Umschaltspiel gespielt, vor allen Dingen Leroy Sané im Hinspiel. Das war grandios, aber da haben sie wirklich richtig gut ausgesehen in den Momenten, wo sie umgeschaltet haben. Und Arsenal hat im Hinspiel auch ein paar Fehler gemacht, die sie in der Liga nicht gemacht haben. Also dass diese Sachen kommen zusammen, aber das war vor allen Dingen für mich ein Thomas Tuchel-Sieg für Bayern gegen Arsenal, weil der mit seiner Ausrichtung die Mannschaft halt perfekt vorbereitet hatte. Jetzt spielt Arsenal dann der Liga gegen Chelsea. Chelsea ist ein zusammengewürfelter Haufen, wo über Jahre hinweg permanent die Trainer gewechselt wurden, viele teure Spieler gekauft wurden, die halt nur dummerweise nicht wirklich zusammenpassen. Und dann spielen die gegen Arsenal und man hat nicht den Eindruck, dass die sich irgendwelche Gedanken gemacht haben, wie man Arsenal am besten verteidigt, und dann kriegst du halt 5 Tore. Also ich glaube, das ist letzten Endes der Unterschied zwischen diesen beiden. Es sind ja nicht 2 Partien, sondern 3 Spiele, die 2 gegen die Bayern und dem gegen Chelsea.
Stimmst du dieser Expertise von Andreas zu, und wie siehst du jetzt das Meisterschaftsrennen? Siehst du das auf 2 Mannschaften reduziert? Liverpool ist ja nicht weit hinten, aber schon langsam gehen den englischen Clubs die Spiele aus, Sven.
Was soll ich da noch ergänzen, Jens? Spiel nochmal die Analyse von Andreas ein, dann hast du auch meine Meinung dazu. Denn das Entscheidende ist ja, dass Thomas Tuchel nicht nur das gegnerische Team analysiert hat, sondern ja auch das eigene. Er weiß ja ganz genau, zu was seine Mannschaft in der Lage ist. Und zwar ein defensiver, kompakter Block mit individueller Klasse, um dann möglichst auch über Konterfußball zum Erfolg zu kommen. Das funktioniert mit diesem Team. Die einzelnen Spieler sind aus meiner Sicht nicht so richtig in der Lage, defensiv 2-Kämpfe zu gewinnen. Aber im Verbund kriegen sie es dann hin. Und das hat das beste Ligaspiel in dieser Saison gezeigt, nämlich der Heimerfolg gegen den VfB Stuttgart und eben diese beiden Duelle gegen den FC Arsenal. Und wenn ich jetzt lese, dass das doch diese Mannschaft Qualität hat und dass man das, warum das nicht öfter geht, ja, das geht deswegen nicht öfter, weil mit dieser Spielweise man ein FC Bayern München kaum beim FC Heidenheim auftreten kann oder bei Union Berlin. Und sobald diese Mannschaft einen Ballbesitzfußball in der gegnerischen Hälfte anbieten muss und dann selber große Räume hinter sich bietet, scheint diese Elf nicht in der Lage zu sein, das kompakt und anständig, vor allem auch in der Mitte, zu verteidigen. Und das ist das Dilemma, in das er aus meiner Sicht steckt. Und gegen Real Madrid wird es spannend werden, weil ich glaube, Real wird es ähnlich anlegen wie Bayern München. Und dann wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, wer wieder den ersten Zug macht oder wer den ersten Fehler begeht. Denn ich glaube, eine andere Herangehensweise kann der FC Bayern nicht wählen als diese gegen den FC Arsenal. Und fairerweise muss man sagen, dass diese Herangehensweise gegen den FC Arsenal vermutlich auch die bestmögliche ist. Denn eine individuell gut besetzte Mannschaft, die fleißig um den eigenen Strafraum herum verteidigt, ist für jedes Team dieser Welt unangenehm. Bezüglich deiner Frage in der Premier League, ich glaube nicht mal mehr, dass es ein Meisterschaftsrennen ist. Ich vermute, dass es Manchester City und dann die anderen beiden. Und City muss etwas anbieten. Und wenn sie das tun, dann können wir wieder über ein Rennen sprechen. Aber erstmal müssen sie irgendwo Punkte liegen lassen. Eventuell gegen Brighton, Nottingham, einige Möglichkeiten gibt es noch. Es stehen 4 Auswärtsspiele an. Aber realistisch gesagt ist dieser Titel eigentlich an Manchester City vergeben, wenn man zur Referenz sieht, dass sie in den letzten Jahren unter Druck sauber ihre Spiele absolviert haben. Jetzt fällt auch noch die Champions League weg, sprich die Partien unter der Woche sind nicht mehr vorhanden, um dort vielleicht irgendwo Kraft zu lassen. Also wenn City das seriös und sauber herunterspielt, dann wird Arsenal und Liverpool veranstalten können, was sie wollen, dann werden sie nicht mehr vorbeikommen.
Und jetzt muss ich doch noch eine Rausschmeißerfrage quasi stellen. Realistischerweise hat Thomas Tuchel als Trainer in der Premier League eine Zukunft irgendwo. Zu Chelsea wird er ja nicht zurückgehen. Aber zu Liverpool wird er auch nicht gehen. Und er wird aber auch nicht zu Brighton gehen, weil das nicht seinen Ansprüchen genügt
ist. Ja, Manchester United ist doch das, was man regelmäßig liest. Und die könnten einen Thomas Tuchel gebrauchen bei dem Chaos, was ich bei denen sehe. Das wäre jetzt nur mal so ein Satz dazu.
Sven, was sagst du?
Ich glaube, Thomas Tuchel ist überall auf der Welt gefragt. Also sag mir einen Verein, der den nicht haben möchte. Wir reden hier über, bei allem Respekt, über einen der absoluten Weltklasse-Trainer auf diesem Markt. Da gibt es nur eine Handvoll davon. Dass Bayern München ihn nicht haben will oder nicht mehr, glaube ich, werden sie bereuen. Denn die Tendenz in England zeigt doch ganz klar, dass die Macht beim Trainer liegen muss. Das beweist der FC Liverpool, das beweist Manchester City, das beweist Arsenal, das beweist Newcastle, das beweist mittlerweile auch Aston Villa. der Erfolg spricht für sich. Und ich habe das Gefühl, dass es noch zwei Vereine auf dieser Welt gibt, bei denen es ein bisschen anders ist. Der eine Verein ist Real Madrid. Real besitzt aus meiner Sicht noch den Luxus, dass sie tatsächlich alle Spieler bekommen, die sie haben möchten. Da reden wir jetzt über Bellingham und Mbappé zum Beispiel. Und der FC Bayern. Die Münchner waren auch gewohnt, dass sie zumindest in Deutschland mehr oder weniger freie Auswahl hatten. Das hat sich mittlerweile gedreht. Und das zeigt auch die aktuelle Diskussion. Bayern München kommt nicht mehr an die Trainer heran, die sie gern haben wollen. Und sie kommen auch nicht mehr unbedingt an die Spieler heran, die sie gern haben wollen. Ich glaube, dass das Konstrukt in München, wonach die Führungsetage die Richtung vorgibt und der Trainer das nur ausführt, ein bisschen abgelaufen ist. Und ich glaube, wenn sie sich dort nicht anpassen, dann wird das dauerhaft nicht zum Erfolg führen. Das zeigt diese Saison. Und wenn ich jetzt lese, dass eventuell Ralf Rangnick neuer Trainer werden soll, dann wird er genau auf diese Dinge achten, die auch Thomas Tuchel haben wollte und die Tuchel letztlich verwehrt worden sind.
Und das würde ich ganz gerne nochmal unterstreichen, auch wenn das jetzt der England-Teil hier ist, aber es ist ja tatsächlich so, dass bei den Diskussionen mit Ralf Rangnick genau dieses Thema aufs Tableau kommt, weil der FC Bayern, das will ich jetzt nur nochmal noch ein bisschen ausführlicher ausformulieren, weil beim FC Bayern die Führungsetage mehr oder weniger bestimmt hat, welche Spieler verpflichtet wurden. Und der Trainer ist sicher mal angehört worden, aber entschieden hat er nichts. Ja, und das ist schon seit Jahren aus meiner Sicht beim FC Bayern ein Problem geworden. Und das war ein Problem für Thomas Tuchel. Der hat ja ganz eindeutig im vergangenen Sommer zum Beispiel in der defensiven Strategie, da haben wir ja auch dann schon drüber geredet, in der defensiven Strategie, wie kontrollieren wir das Spiel im eigenen Ballbesitz gefordert, dass da ein defensiv orientierter Sechser kommt. Den hat er nicht gekriegt. Und für Ralf Rangnick, das war ja schon zu lesen, geht es offensichtlich, wenn der in Bayern das machen sollte, genau darum, dass man keine Spieler verpflichtet, die der Trainer nicht haben will, weil, sind wir mal ganz ehrlich, weil das eigentlich auch keinen Sinn ergibt, denn wozu würde ich denn einem Trainer Spieler verpflichten, die er dann einsetzen muss, obwohl er nicht an sie glaubt? Das ist noch nie ein Schuh draus geworden aus dieser ganzen Logik, auch wenn die Bayern immer gesagt haben, naja, wenn wir dann halt einen Trainer entlassen irgendwann mal, da wollen wir nicht mit einer Mannschaft da sitzen, die nur für ihn auf ihn zugeschnitten wurde. Und da sind wir dann auch wieder am Punkt, dass der FC Bayern ja, obwohl sie 11-mal hintereinander die deutsche Meisterschaft gewonnen haben, wie oft den Trainer gewechselt haben in der Zeit. Also da war ja die beste Serie in der Geschichte des deutschen Fußballs hinzulegen mit Meistertiteln hintereinander ja nie gut genug.
Gut, alles klar. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich beim Sven, der wahrscheinlich schon fast wieder auf dem Weg nach London ist. Sven, vielen, vielen Dank. Andreas, bleibt doch hier, denn wir gleich sprechen mit Sebastian Wesslin über den anderen Verein, bei dem alles anders ist, nämlich über den Ballspielverein Borussia von 1909.
Ja, hallo, hier ist Lennart Kempner und ihr hört gerade Sportradio 360.
Die Big Show 658 geht weiter. Dabei geblieben ist Andreas Renner und neu dazugekommen ist Sebastian Wesslin. Guten Morgen, lieber Sebastian. Sebastian, ich habe in der Süddeutschen Zeitung und ich weiß gar nicht, wer den Artikel geschrieben hat, ob es Freddy Röckenhaus oder Philipp Seldorf oder Ulrich Hartmann waren. Ich weiß es nicht, aber ich las dort, dass Lars Ricken die größte lebende Legende des BVB sei. Und da hat es mich ein bisschen gerissen. Da hat es mich wirklich ein kleines bisschen gerissen. Aber vielleicht ist es ja so. Sebastian, du bist ganz nah dran. Wie groß ist der Legendenstatus wirklich von Lars Ricken?
Er ist schon sehr groß. Ich tue mich immer schwer mit so Rankings, gerade wenn man so über verschiedene Zeiten hinweg, gut, der größte Lebende hat das ein bisschen eingeschränkt. Ich tue mich schwer, sowas zu vergleichen. Also es gibt ja auch noch Michael Zorc, der würde mir eigentlich da zuerst anfallen. Beispiel, der irgendwie 20 Jahre Spieler und dann nochmal 20 Jahre Funktionär war und das ja beides auch sehr erfolgreich. Den würde ich persönlich höher einsortieren, aber am Ende ist ja immer eine Geschmackssache. Ich glaube, Lars Ricken ist tatsächlich derjenige, der als Spieler die meisten Titel für den BVB hat, weil er Glück hatte, eine Zeitspanne zu erwischen, wo unfassbar viele Titel vom Laster fallen. Er hat sich zu allen immer in tragender Rolle beigetragen, aber er hat eine sehr erfolgreiche Zeit erlebt. Hat den Verein nie verlassen, kam aus der eigenen Jugend, ist gebürtiger Dortmunder. Jetzt dann auch lange im Verein erfolgreich in der Jugend gearbeitet, da ja auch anerkanntermaßen gute Arbeit gemacht. Also es gibt schon Argumente, die da stützen. Ich würde aber, wie gesagt, vielleicht ein, zwei andere Namen noch davor sehen.
Hat dich das als nahen Beobachter des BVB überrascht, dass er den Posten bekommen hat, den eigentlich Sebastian Kehl bekommen hätte können, sage ich mal. Vielleicht nicht sollen, aber hätte können.
Auf jeden Fall bekommen wollte.
Das, okay, darauf können wir uns einigen. Okay, gut.
Also hat es mich überrascht. Ja, es hat mich in dem Moment durchaus überrascht. Das muss ich offen sagen. Ich habe es nicht kommen sehen. Es hat tatsächlich ja auch keiner kommen sehen. Der Name Ricken wurde medial überhaupt nicht gespielt. Im Nachhinein habe ich mich sehr über mich geärgert, weil so weit ab ist das ja nicht, dass man nicht vielleicht mal darauf hätte kommen können und mit diesem Namen hätte spielen können, weil ich weiß, dass Hans-Joachim Watzke Lars Ricken sehr, sehr schätzt und dass Lars Ricken war in der Vergangenheit auch durchaus schon bei anderen Ämtern mal zumindest mit in der Verlosung und hat jetzt sich ja auch lange, wenn man so will, warm gelaufen, dadurch, dass er das Nachwuchsleistungszentrum geleitet hat, was ja auch eine zunehmend größere Aufgabe wird, was glaube ich auch die größte Abteilung des Vereins zum Beispiel ist, mit mehreren hundert Spielern und Betreuerstab und Angestelltenstab und so weiter. Also hat da schon einiges mitgebracht an Voraussetzungen. Von daher irgendwie nicht ganz fernliegend die Lösung, gerade auch wenn man weiß, dass man beim BVB gerne auf Stallgeruch setzt und auf Menschen, die den Club kennen. Aber in dem Moment hat es mich trotzdem überrascht und das ärgert mich ein bisschen.
Oh, Andreas, ist das schon das FC Bayern-Modell, das da beim BVB übernommen wurde? Verdiente Spieler wie Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn in verantwortliche Positionen zu bringen, die dann den Verein
fällt. Du willst also jetzt gerade die größten Erfolge des FC Bayern in den letzten Jahren auf der personellen Ebene mit Borussia Dortmund vergleichen?
Ja, ich finde es ja charmant und vielleicht ist es bei Eintracht Frankfurt genauso. Vielleicht ist es bei Werder Bremen haben wir es ja auch mit Frank Baumann und zum Beispiel als Geschäftsführer über lange Jahre gehabt. Aber ist das, aber bei Dortmund ist das jetzt vielleicht, mich dünkt es als interessierten Beobachter vielleicht sogar noch ein bisschen intensiver als Marco Bode, Frank Baumann bei Bremen. Oder wie gefällt dir das, dieser Ansatz, wirklich diesen Stallgeruch auch in die organisatorische Ebene zu übertragen?
Also erstens, es gibt Vereine, bei denen das, so hat man den Eindruck, tatsächlich das entscheidende Argument ist, das würde ich für Blödsinn halten. Aber es spricht auch grundsätzlich erstmal nichts dagegen, dass jemand erfolgreich bei einem Fußballverein gespielt hat, heißt aber nicht, dass er ein guter Funktionär ist. Das heißt auch nicht, dass er kein guter Funktionär ist. Das hängt halt immer von den Personen ab. Und die eine Sache, die ich dabei halt schon sehen würde, wo der Verein, um den es geht, ja auch einen Vorteil hat, die Leute, über die man dann redet, die kennt man ja schon. Man weiß zum Beispiel von einem Lars Ricken, wie ist der als Typ, wie geht der mit anderen Leuten um. Man weiß, bevor man ihn zum Leiter vom Nachwuchsleistungszentrum macht, wie viel Zeit der damit verbracht hat, auch während seiner Spielerkarriere, sich mit strategischen Dingen zu befassen und nicht nur von Spiel zu Spiel gedacht hat. All diese Dinge kann man einschätzen und jetzt kommt er aus dem Nachwuchsleistungszentrum und wird nach oben befördert. Nach allem, was ich darüber gelesen habe, ist es ja so, dass er da einen sehr guten Job gemacht hat und dass er da auch die Sorte von Persönlichkeit ist, die sich nicht selber in den Vordergrund stellt, sondern immer versucht, mit anderen zu kooperieren. Ich glaube, das wird insgesamt in vielen Vereinen und in vielen Sportarten heutzutage immer wichtiger. Es geht nicht mehr darum, das eine Alpha-Tier zu haben, sondern jemanden zu haben, der andere Leute mit ins Boot holt, der sich andere Meinungen anhört und versucht, einen Konsens zu schaffen. Insofern die ganz allgemein formulierte Antwort ist, ob ein Spieler hinterher als Trainer oder als Funktionär taugt, hat mit seiner Tatsache, dass er in dem Verein gespielt hat, nichts zu tun. Aber der Verein hat halt einen Vorteil, weil er die Leute schon kennt und dann vielleicht schon einen Eindruck hat, wer davon was die Leute können und wie die so drauf sind und wie man mit ihnen arbeiten kann.
Ich glaube auch, wenn ich das ergänzen darf, dass es auch Vereine gibt, wo dieser Faktor vielleicht wichtiger sein kann. Also er darf nie entscheidend sein, aber vielleicht wichtiger sein kann als bei anderen. Also wenn ich so einen Verein wie den BVB hernehme, hochemotionaler Verein, Traditionsverein mit einem notorisch aufgeregten, aber auch sehr emotionalen Umfeld, mit einer großen Bindung, da hilft es, glaube ich, schon, wenn du das so kennst, wenn du weißt, welche Sprache du da sprechen musst, um auch die Leute um den Club drumherum zu erreichen, und wenn die andererseits abnehmen, dass dir dieser Club am Herzen liegt und dass es nicht nur irgendwie eine Stufe auf einer Karriereleiter ist, das hilft dir im ersten Moment. Das hilft dir dann natürlich nicht dauerhaft, weil du musst dann gute Leistung bringen, aber es ist erstmal sozusagen ein Plus, was du hast, was wir auch bei Edin Terzic als Trainer durchaus erlebt haben. Bei so einem Club wie Dortmund, und da würden mir auch einige andere einfallen, da würde ich sagen, da hilft das auf jeden Fall, wenn man gleichzeitig aber immer offen bleibt für äußere Einflüsse und für äußere Expertise und nicht nur noch anfängt, so im eigenen Saft zu schmoren und sich nur noch um sich selber kreist. Wenn man das hinkriegt, dann hilft Stallgeruch durchaus, finde ich.
Andreas, ich habe ein tiefes Stöhnen bei dir gehört.
Nee, keine Ahnung. Okay, wenn dann war es keine Absicht. Nee, ich sehe das ganz genauso. Der entscheidende Punkt ist halt, dass man nicht, was Ideen und Abläufe angeht, Inzucht betreibt und gar nicht mehr über den eigenen Tellerrand hinausschaut. Und das hat ja Sebastian gerade schon gesagt.
Sebastian, was ist dran an der Theorie? Ich meine, es wäre im selben Artikel gewesen, als Lars Ricken als größte lebende Legende des BVB bezeichnet wurde, dass Sebastian Kehl ein kleines bisschen zum Verhängnis geworden ist, angeblich, dass er dem eben von dir genannten Edin Terzic dann doch kritisch gegenübersteht oder kritischer als andere gegenübersteht.
Ich glaube, das ist ihm weniger zum Verhängnis geworden. Also es gibt einerseits, wenn man auf die fachliche Ebene guckt, dann wurde einfach Sebastian Kehl nicht so in gleichermaßen zugetraut, all das umzusetzen, was ein Sportgeschäftsführer eben noch machen muss, zusätzlich dazu, dass er sich einfach nur darum kümmert, eine Mannschaft zusammenzustellen. Da kommt ja dann viel konzeptionell Strategisches hinzu. Da sitzt du auf einmal am Tisch mit, beantwortest Fragen der Aktionäre und sitzt am Tisch mit dem Puma-Boss. Das wurde Sebastian Kehl offenbar nicht gleichermaßen zugetraut, wie es Lars Ricken zugetraut wurde, also auf dieser fachlichen Ebene. Da gibt es schon so eine atmosphärische Ebene, aber da ist es mehr so, dass Sebastian Kehl ja zuletzt sehr offensiv reingedrängt hat in dieses Amt und auch nicht immer nur mit glücklichen Äußerungen. Das kam auch nicht überall in Dortmund gut an. Das ist ja auch eine Entscheidung, die nicht Hans-Joachim Watzke alleine trifft, sondern es gibt den berühmten Präsidialausschuss, der eigentlich diese Entscheidung trifft, wer es wird. Und da gab es den einen oder anderen Kehl-Kritiker schon vorher, und die sahen sich dann in den letzten Wochen eher bestätigt so in ihrer kritischen Haltung, weil sie meinten, das ist so ein bisschen zu sehr Ich-Botschaften, ein bisschen zu sehr Sendungsbewusstsein. Das kam dann nicht überall so ganz gut an. Und an dritter Stelle auch die atmosphärischen Störungen mit dem Trainer, weil es nicht so lief, dass man sagt, der kann nicht mit Edin Terzic, also kann er keiner sein, sondern es wurde dann eher so ein bisschen kritisch gesehen, dass sowas zunehmend nach außen gedrungen ist in Dortmund, dass es atmosphärische Störungen gab. Das ist auch kein neues Phänomen, die gab es auch in der Vergangenheit immer mal, auch zu Zeiten, zu den immer so verherrlichten Zeiten von Jürgen Klopp. Der hat sich auch mit Michael Zorc fetzen können, dass die Fetzen nur so flogen, oder mit Aki Watzke. Aber es drang wenig nach außen, und dass das in letzter Zeit zunehmend mehr war und dass es dann man quasi nachlesen konnte, wer denn jetzt welchen Spieler haben wollte, aber nicht bekommen hat und wer sich wo durchgesetzt hat, auch das stand ein bisschen so auf dem Minuszettel bei Sebastian Kehl dann, weil man das so aus Dortmund vielleicht nicht kennt und eigentlich ungern so erlebt. Also es war so ein Konglomerat an Dingen, aber es war jetzt nicht irgendwie so, dass er irgendwie an Edin Terzic zerschellt wäre.
Und man muss auch immer noch dazu sagen, wenn wir jetzt darüber reden, was ihm zum Verhängnis geworden ist, der bleibt Sportdirektor, ja. Also er ist jetzt nicht vor die Tür gesetzt worden.
Okay, gut. Der soll es auch bleiben, muss man auch hinzusagen. Also es ist die klare Absicht von beiden Seiten, da haben wir uns jetzt umgehört, weil ich ehrlicherweise auch großes Fragezeichen hatte dabei, macht Sebastian Kehl das jetzt mit, wenn da jemand sozusagen an ihm vorbei befördert wird? Er hat den klaren Willen, jetzt das mitzumachen und da seine Rolle und seinen Platz zu finden und einzunehmen. Auch der BVB geht in die Gespräche jetzt, also der Vertrag läuft bis 2025. Im Sommer soll über eine Verlängerung geredet werden. Das wird Lars Ricken entscheiden. Der muss sich natürlich auch erstmal ein Bild machen, muss erstmal ankommen, übernimmt ja erst am 1. Mai. Aber grundsätzlich ist aktuell die Absicht, in die Gespräche hineinzugehen, um den Vertrag dann auch zu verlängern. Also er soll nicht vor die Tür gesetzt werden. Stand jetzt, muss man ja immer sagen. Also wenn Lars Ricken dann in 2 Monaten ein anderes Bild hat von der Zusammenarbeit, die sich entwickelt, dann laufen die Dinge natürlich anders.
Hat denn Sebastian Kehl, Andreas, aus deiner Sicht einen guten Job? Es ist immer so schlimm, der Einkommen sagt immer, sowas sagt man nicht, einen guten Job gemacht. Das ist so eine blöde Floskel. Aber hat Sebastian Kehl aus deiner Sicht, Andreas, einen guten Kader zusammengestellt? Einen sehr guten Kader? Oder überdeckt dieses Halbfinale der Champions League, das ja bei aller Liebe und Leidenschaft, wie es halt immer so ist, nicht unglücklich zustande gekommen ist, überdeckt dieses Erreichen des Halbfinales dann doch den 5. Platz in der Meisterschaft, der ja am Samstag möglicherweise vielleicht in den 4. umgewandelt wird, aber vielleicht sogar zementiert wird, sollten sie in Leipzig verlieren?
Also ich glaube, das ist immer relativ schwierig zu sagen, weil im Idealfall der Sportdirektor ja mit dem Trainer an sowas zusammenarbeitet. Sebastian hat ja gerade eben schon angesprochen, dass es da offensichtlich auch ein paar Meinungsverschiedenheiten über Spieler gab. Ich glaube, was man aber mal ganz grundsätzlich sagen muss, was in Dortmund oder nochmal dran erinnern muss, was in Dortmund vor dieser Saison passiert ist, ist, dass man ausgerufen hat, dass man die Ausrichtung der Mannschaft, auch die spielerische Ausrichtung der Mannschaft anpasst. Ich würde es jetzt mal sagen, weg vom Hurra-Fußball zu mehr Solidität und dass man auch die Art und Weise, wie man Spieler akquiriert hat, umgestellt hat und mehr Wert darauf gelegt hat, erfahrene Spieler in die Mannschaft einzubauen. Das ist sukzessive ja über ein paar Jahre passiert. Und das sind halt so ein paar Sachen, wo so ein Umbauprozess läuft, wo es mich nicht wundert, dass das nicht von heute auf morgen geht, dieses Modell, wir kaufen alle guten 17-Jährigen der Welt oder leihen sie uns aus und haben die dann ein paar Jahre und im Idealfall verkaufen wir sie teuer weiter, hat halt auch, da ist der Verein halt auch an so eine Glasdecke gestoßen, wo man dann halt nicht über den 2. Platz mit hinauskam. Und die Mannschaft hat ja über die Jahre hinweg immer ein sehr launisches Gesicht gezeigt, gegen die besseren Mannschaften eher gut, aber gegen die schwächeren Mannschaften häufig dann auch so ein bisschen uninspiriert. Insofern sehe ich das ganze Gebilde als im Umbruch und da würde ich mir jetzt schwer tun, das jetzt alleine an der Arbeit von Sebastian Kehl festzumachen, aber eins bleibt natürlich unterm Strich auf jeden Fall stehen. Borussia Dortmund ist der Verein in der Fußball-Bundesliga, der das zweitmeiste Geld hat und wenn sie damit nicht Zweiter werden, fangen die Diskussionen an und nicht ganz unberechtigterweise, weil der Abstand vom 2. zum 3. schon ziemlich groß ist in der Geldtabelle.
Kratzt man sich so ein bisschen an der Stirn und fragt sich, how the hell did they do it in Leverkusen, Sebastian? Oder ist man einfach ergriffen von der Schönheit des Fußballs dort?
Man ergriffen, das weiß ich nicht. Vielleicht eher peinlich berührt. Aber das ist ja tatsächlich der Punkt, also der auch natürlich ein Stück weit einem Sebastian Kehl vorgehalten wird oder vorgehalten werden kann, dass all diese Spieler, die Leverkusen geholt hat, für Dortmund ja nicht unbezahlbar gewesen wären. Kleines Sternchen würde ich vielleicht bei Granit Xhaka setzen, der ist im Paket schon sehr teuer. Aber grundsätzlich kann Leverkusen nicht mehr Geld ausgeben als der BVB. Und all die Spieler, die sie geholt haben, hätte auch Dortmund holen können, wurden ja teilweise auch angeboten, aber da hatte Dortmund sich schon anders entschieden. Man kann das so in den einzelnen Entscheidungen immer nachvollziehbar erklären, warum jetzt kein Grimaldo in Dortmund spielt, warum kein Boniface in Dortmund spielt. Also kann man immer nachvollziehbar erklären, aber im Endergebnis spielen all diese Spieler in Leverkusen, spielen dort aufregenden Fußball. Der Dortmunder Fußball ist weniger aufregend. Also das muss man ja klar festhalten und ist auch weniger erfolgreich. Und der Punkteabstand ist ja dramatisch groß. Es war auch ein bisschen Pech dabei beim BVB, muss man natürlich auch sagen. Also diese Mittelstürmerposition, da wurde unfassbar viel Geld einfach ausgegeben, weil es einfach diese Tragik um Sebastian Haller gab, ne? Der als Rekordeinkauf kam, dann diesen Tumor hatte, musste man hektisch einen neuen Stürmer holen, entschied sich für Modest, weil es jetzt nicht ganz glücklich war. Dann kam Sebastian Haller ja zurück, spielte eine gute Rückrunde und man dachte, okay, jetzt läuft es wieder und dann aber war zur Hinrunde die Form wieder komplett weg und man musste dann wieder einen Nottransfer machen und dann relativ viel Geld für Niklas Füllkrug ausgeben, von dem man jetzt nicht restlos überzeugt ist, dass er zur europäischen Elite gehört, um es mal vorsichtig zu formulieren. So kommt dann vieles beieinander, aber am Ende muss man natürlich immer spätestens nach 1, 2, 3 Jahren muss man einfach nüchtern drauf gucken, wie viel Geld wurde ausgegeben, welcher Ertrag wurde dafür erreicht. Und da, wenn man auf die Bundesliga guckt, ist natürlich die Bilanz aktuell jetzt nicht sonderlich überzeugend. Da gibt es Mannschaften, die aus weniger, und das ist ja nicht nur Leverkusen, das ist auch Stuttgart, aus weniger deutlich mehr machen und Mannschaften, die aus gleich viel mehr machen.
Hm. Sebastian, hast du noch ein paar Minuten?
Habe ich.
Dann machen wir jetzt eine kurze Pause.
Hier ist Corbinian Holzer und ihr hört Sportradio 360.
Ja, es geht weiter mit unserem dritten Fußballteil heute, mit Andreas Renn und mit Sebastian Wessling. Und jetzt müssen wir doch den Blick gen Süden richten, und damit meine ich auf den kommenden Fußball-Europameister, der leider seinen Trainer verlieren wird nach dem Gewinn der Europameisterschaft, denn es deuten sehr viele Zeichen darauf hin, Stand jetzt, dass Ralf Rangnick tatsächlich das Angebot der Bayern, und es scheint eines zu geben, annehmen könnte. Und jetzt frage ich mal in die Runde, ich frage zuerst mal den Sebastian, der Ralf Rangnick ja bei Schalke aus näherer Nähe vielleicht beobachten konnte. Wenn ich mal so nachdenke, hat Ralf Rangnick mit Ausnahme des Aufstiegs von, also ich glaube, es ist ein wunderbarer Fußballfachmann, aber hat er überhaupt schon mal, Achtung, etwas gewonnen, Ralf Rangnick?
Er hat mit Schalke den DFB-Pokal gewonnen.
Ah, okay, gut. Dann jegliche Bedenken meinerseits über den, also was heißt Bedenken? Also von mir aus können die Bayern die nächsten 20 Jahre nicht Meister werden. Ich würde es feiern. Aber okay, warum kommt?
Können wir die Gegenfrage dann auch noch stellen, Jens? Wann hatte er jemals eine Mannschaft, wo es eine realistische Aussicht gewesen wäre, dass er zum Beispiel deutscher Meister wird?
Ja, also mit Schalke dieser zweite Platz war wertvoll wie eine Meisterschaft, muss man auch sagen. Ist es vielleicht das, Andreas, was ihn jetzt reizen könnte, trotz all der Dinge, die beim FC Bayern vielleicht schwierig sind? Mit dem Tegernsee, mit Karl-Heinz Rummenigge, die da immer noch mitmischen, dass er jetzt eben endlich mal diese Mannschaft hat. Anders als bei Manchester United, wo er realistischerweise ja keine Chance gehabt hat, die Premier League zu gewinnen, aber mit den Bayern eigentlich schon realistischerweise die Chance hat, im kommenden Jahr schon deutscher Meister zu werden, weil Leverkusen, so gut sie gespielt haben, ja auch oft, siehe das letzte Match in Dortmund, in der Nachspielzeit sehr, sehr wichtige Tore geschossen haben, die vielleicht im kommenden Jahr nicht mehr fallen.
Also ich würde jetzt nicht sagen, bei Manchester United hätte es keine Chance gegeben, Meister zu werden. Man muss natürlich realistischerweise dann darauf schauen, wo ist die Mannschaft derzeit. Also ich meine, wenn man jetzt Manchester United heute anschaut, ein neuer Trainer, der da kommt, der jetzt vermutlich nicht Ralf Rangnick heißen wird, sondern vielleicht Thomas Tuchel. Wenn das passiert, dann sind sicher größere Umbaumaßnahmen am Kader nötig. Und deswegen ist eher unwahrscheinlich, dass es im ersten Jahr gleich zum Titel reicht. Und was jetzt die Situation beim FC Bayern angeht, das macht die Sache halt schwierig, weil man hört ja, oder das ist ja auch schon klar formuliert, dass man sich von einer ganzen Reihe von Spielern trennen will. Dafür müssen ja eine ganze Reihe von anderen Spielern neu kommen, und in der schwierigen Gemengelage beim FC Bayern, wo wir ja schon auch drüber geredet haben, im England-Teil, falls denn jemand nicht gehört hat, in der schwierigen Gemengelage wäre es für den Trainer, der dann eine Neuausrichtung auch taktischer Art vornehmen soll, schon wichtig, dass er die Spielertypen bekommt, die er gerne haben will, die zu dem passen, was er spielen will. Weil nicht jeder Spieler ist in jedem System, in jeder Formation gleich gut. Und wenn der Trainer da wenig bis kein Mitspracherecht hat, wie das in der Vergangenheit bei Bayern halt üblich war, ist es halt kein attraktiver Job. Aber wenn Ralf Rangnick diese Unterstützung bekommt, haben wir ja in den letzten Jahren auch gesehen, dass der Mannschaften geformt hat in Hoffenheim, in Leipzig, wo er ja sogar den grundsätzlichen spielerischen Ansatz entwickelt hat, den sie bis heute mehr oder weniger konsequent verfolgen, dass der genau für solche strategischen Dinge der richtige Mann ist, um das Projekt FC Bayern vielleicht auf eine etwas andere Schiene zu bekommen, aber wo es dann halt wieder erfolgreich in die Zukunft gehen kann. Aber bedeutet halt auch mit dem großen Umbruch in der kommenden Saison, dass die Bayern vielleicht nicht in die Meisterschaft gehen und der große Titelfavorit sind. Muss man sich dann auch mal dran gewöhnen.
dieser Fußball, Sebastian, für den Ralf Rangnick vielleicht zu Unrecht, aber dann doch steht, die Österreicher spielen ja auch so als Nationalteam, was eine andere Geschichte ist. Aber ist das überhaupt etwas, was einer Mannschaft wie Bayern, vielleicht sogar auch wie einer Mannschaft wie dem BVB, das sind ja andere Voraussetzungen. Auch das haben wir im England-Teil besprochen. Arsenal ist den Bayern gut gelegen, weil Arsenal versucht hat, Fußball zu spielen. Aber wenn die Bayern, außer wenn sie gegen BVB, gegen Leverkusen und vielleicht gegen Leipzig spielen, dann treffen die Bayern doch immer auf Mannschaften, die sich hinten reinstellen und hoffen, dass sie nur mit 3-0 aus München, mit 0-3 aus München nach Hause fahren. Passt dann da überhaupt dieser Ansatz von Ralf Rangnick?
Das ist für mich tatsächlich die spannendste Frage. Also ich halte ihn auch für einen überragenden Fachmann und gerade auch, das hat Andreas ja alles das aufgelistet, mit einer großen Qualität darin, die Dinge strukturell, strategisch, konzeptionell auf den Weg zu bringen. Der Fußball, für den er ja zu Recht steht, das betont er ja auch immer wieder, dass das sein Fußball ist. Das ist für mich tatsächlich die spannende Frage, inwieweit er das zu den Bayern kompatibel ist, beziehungsweise inwieweit er da dogmatisch sein wird oder ob er nicht dann doch, ich traue ihm dann schon zu, dass er so klug ist, dann auch seine Idee jetzt nicht zur Ultima Ratio zu erklären oder zum einzig wahren Dogma zu erklären und unbedingt durchdrücken zu wollen, sondern dass er schon auch weiß, dass er beim FC Bayern auch andere Elemente integrieren muss, um eben gerade auch wie du sagst, die berühmten kleinen Mannschaften, die dann mit 10 Mann im Strafraum stehen, dann auch auseinanderspielen zu können. Das traue ich ihm zu. Er hat auch, um diesen Schlenker einmal zu machen, als er mit Schalke den DFB-Pokal gewonnen hat, das war eine Mannschaft, die hat er in der Saison von Felix Magath übernommen. Die war überhaupt nicht nach seinem Ideal und nach seinem Gusto zusammengestellt. Der hat es trotzdem geschafft, mit der einen sehr guten, sehr attraktiven Fußball zu spielen. Da war unter anderem dieses 5-2 bei Inter Mailand drin. Gegen Inter Mailand drin. Das ist erzählt man sich auf Schalke ja heute noch von und von dem Fußball, der unter Ralf Rangnick in dieser Zeit gespielt wurde, der nämlich wirklich überragend gut war. Also er ist jetzt keiner, der das nur kann mit Mannschaften, die er selbst zusammengestellt hat und die nach seinem Kalkül nur funktionieren. Aber nichtsdestotrotz bleibt das eine spannende Frage, natürlich. Also wie kompatibel ist das? Wenn du mir noch einen letzten klitzekleinen Schlenker erlaubst, ich glaube, dass es sehr, sehr gut ihm und den Bayern tun wird, wenn das so kommt, dass Max Eberl da der Begleiter ist, weil Max Eberl, glaube ich, sehr viele Qualitäten hat und eine davon ist, dass er es total gut kann, sein Ego und seine Befindlichkeiten zurückzustellen für den Erfolg des Gebildes. Also das hat man zum Beispiel in Mönchengladbach jahrelang mit Lucien Favre erlebt, der ja nun echt nicht einfach zu führen war, gefühlt schon 8-mal zurückgetreten war, bevor er es tatsächlich getan hat. Das konnte Max Eberl immer sehr, sehr gut ausgleichen und das ist glaube ich, er weiß da sehr gut, dass er dem Trainer so gut es eben geht, den Rücken frei halten muss und da ausgleichend wirken muss. Und das könnte ein großes Plus in dieser Konstellation sein, wenn es denn so kommt.
Ja, also wenn die Schalke-Fans an die Ära Domenico Tedesco dagegen zurückdenken, dann waren das 28 1-0 Siege, die keinen Spaß gemacht haben und trotzdem.
Ja, aber sie waren Zweiter in der Bundesliga und da würden sie sehr gerne jetzt wieder zurück.
Ja. Der belgische Nationaltrainer. Okay, dann lasst uns vielleicht...
Das ist noch nicht alles, aber sehr vieles besser, wenn man auf Schalker Brille auf die Welt guckt.
Ja, wohl wahr. Immerhin hat mir einer meiner Schüler gesagt, das sollten sie doch noch absteigen, dass sie auch in der dritten Liga die Lizenz bekommen würden. Aber ich glaube...
Bedingungen allerdings.
Ja, okay. Ich glaube nicht, dass sie absteigen. Es werden sich drei Mannschaften finden, die hinter ihnen landen. Wird sich der BVB, um jetzt hier nochmal den schnellen Schlenker zu bekommen, Sebastian, gegen PSG in der Gruppenphase schon gespielt. Ich erinnere mich, möglicherweise haben wir sogar mit dir gesprochen, dass das Hinspiel in Paris nicht gut war. Das Rückspiel war dann besser. Ich habe aber den Eindruck und ich habe das leidvoll mit begleitet, die beiden Partien gegen Barcelona, weil ich natürlich auf Seiten von Barcelona war, sowieso immer bin, muss aber dann sagen, also gerade in der zweiten Halbzeit in Barcelona, auch wenn die dann nur mehr zu 10 waren, PSG dünkt mich in diesem Jahr eine stärkere Mannschaft zu sein. Ist der BVB deiner Ansicht nach stark genug, dass sie hier wirklich eine legitime Chance haben, neuerlich nach Wembley zu fahren?
Also eine legitime Chance haben sie auf jeden Fall. Ich tue mich ehrlicherweise extrem schwer damit, PSG einzuschätzen. Ich fand die in der Gruppenphase jetzt eher so lala. Da hatte ich aber immer irgendwie das Gefühl bei dieser Mannschaft, dass sie nicht so richtig mit Vollgas unterwegs war. Vielleicht ist das täuscht, dieser Eindruck, aber ich hatte immer das Gefühl, die könnten irgendwie mehr, wenn sie so richtig alles aus sich rausholen würden. Und wann soll man das nicht tun, wenn in einem Champions League Halbfinale? Von daher, ich sehe Paris schon favorisiert. Die haben einige echt tolle Spieler in ihren Reihen. Nicht nur, also gut, Dembélé und Mbappé, wenn die auf die Dortmunder Außenverteidiger zurennen, das kann schon sehr spannend werden. Aber Zaire, Emery und wie sie alle heißen, das ist schon eine gute Mannschaft. Und ist natürlich auch erstmal auf dem Papier die bessere Mannschaft als der BVB. Aber der BVB hat jetzt auch eben gezeigt, dass er gerade in diesen Spielen durchaus auch über sich hinauswachsen kann. Also von daher sehe ich die legitime Chance. Ich würde aber den BVB schon als Außenseiter sehen. Aber das habe ich ehrlicherweise gegen Madrid auch schon getan.
Andreas, break it down. Hast du auch den Eindruck möglicherweise, dass PSG vielleicht auch sogar dank des Trainers, den ich natürlich aus historischen Gründen sehr, sehr schätze, eine bessere Mannschaft ist als jene, die noch vor gar nicht allzu langer Zeit gegen die Bayern völlig chancenlos war?
Muss ich zugeben, ich habe von PSG in dieser Saison sehr wenig gesehen, deswegen würde ich mir da, also auch jetzt von den letzten Spielen meistens nur Highlights, deswegen würde ich mir da nicht wirklich eine tiefergehende Analyse zutrauen. Ich weiß nur, dass sich die Mannschaft sehr stark verändert hat in den letzten 2 Jahren und dass sie ein bisschen davon weggegangen sind, die teuersten Spieler der Welt auf einen Haufen zu werfen und zu sagen, zusammen funktioniert das schon.
Ja, macht was draus, ja.
Genau, spielt mal Fußball, geht's raus und spielt Fußball. Und ja, deswegen kann ich nicht sagen, aber ich meine, es ist natürlich, in Paris ist immer noch eine Menge Geld dahinter, das heißt, die haben super viel individuelle Klasse und ein Mbappé, für den braucht halt jeder Gegner einen Plan, ne? Sonst haut er dir die Dinger halt um die Ohren.
Tja, manche sagen, es kann ein großer werden. Alexis Menüsch hat hier sogar mal gesagt, er könnte der Größte der Geschichte werden. Was weiß man. Sebastian, wird dich dein Weg, dein beruflicher Weg am Wochenende tatsächlich nach Leipzig führen?
Nein. Ich werde das von hier aus interessiert beobachten.
Gut.
Also von Essen aus.
Von Essen aus. Und Andreas, du hast natürlich schon vorgearbeitet für das Musikradio 360, Sonntag, 12 Uhr. Welches Leckerli hast du diesmal für unsere Hörer aufbereitet?
Ja, diesmal nix, wo du ganz groß begeistert sein wirst, nehme ich mal an, weil ist dir vielleicht zu laut, aber wir befassen uns mit der Geschichte von Pearl Jam.
Ja, ich hab schon ein bisschen reingehört, möchte ich sagen. Und in der Tat, das Melodische kam mir vielleicht um eine Nuance zu kurz, aber das bin nur ich.
Ja, dann hast du aber nur das erste Stück gehört.
Ja, okay, gut. Andreas Renner und Sebastian Westling, ich danke euch beiden. Wir machen eine kurze Pause, dann geht's weiter mit Handball, mit Uwe und mit Götzi.
Ja, hallo, da ist Andi Herzog und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 658, weiter geht's. Ich freue mich alle 2 Wochen so. Ich habe Götzi auch letzte Woche gesehen. Aber Götzi, ich glaube, wir sind uns einer Meinung. Wir sind einer Meinung. Wir sind nur komplett, wenn Uwe auch mit dabei ist. Guten Morgen, Uwe Semrau. Guten Morgen.
Danke für die Blumen. Hallo in die Runde.
Und guten Morgen, Götzi.
Selbstverständlich. Guten Morgen.
Es ist so,
also selbstverständlich, dass wir natürlich nur mit Uwe komplett sind.
Es ist so eine Freude. Ich habe mir wirklich den gestrigen Mittwochabend, Uwe, sehr viel Handball angeschaut. Und ich möchte mit dem THW Kiel beginnen. Und ich weiß nicht, wie viel ihr gesehen habt, aber Uwe, ich möchte mich der Kritik von Jogi Bitter ein kleines bisschen anschließen, der nicht verstanden hat, warum Philipp Jicher gegen diese schnellen Franzosen von Montpellier so offensiv verteidigen hat lassen. Die sind einfach immer dann hinten eben eingelaufen und haben relativ billige Tore geschossen, abgesehen davon, dass der Torwart einen unfassbaren Tag gehabt hat. Wie viel hast du von Kiel gesehen und sind die Chancen von Kiel größer als 2%, diese 9 Tore aufzuholen?
Ich habe einiges gesehen und ich muss mich dem anschließen. Also ich fand auch, das war das über weite Strecken das falsche Konzept. Aber es gab ja noch andere Felder, wo das Beackern nicht funktioniert hat von Montpellier. Das war die Chancenauswertung, ganz klar. Und jetzt fällt den Kielern das auf die Füße, was Götzi ja schon vor einem Jahr prognostiziert hat, dass die Torwartfrage nicht kompetent gelöst ist. Und das war einfach zu wenig. Diese 39 Tore, die sie bekommen haben, da hätten es allein durch ein paar Paraden 5, 6 weniger sein können und dann wäre die Ausgangslage besser gewesen. Sie ist tatsächlich besser als 2%. Ich habe Montpellier auch aus anderen Gründen dieses Jahr schon ein paar Mal gesehen, unter anderem in einem Pokal-Halbfinale, wo sie total die Nerven verloren haben. Da haben sie zu Hause gegen PSG verloren und PSG war seinerzeit ohne 5, also ohne Elohim Pondy, ohne Karabatic und so weiter und haben gar nicht damit gerechnet, seinerzeit in Montpellier zu gewinnen. Das ist so 4 Wochen her. Jetzt ist es ja so gekommen, dass Nord Pokalsieger wurde, deswegen wurde es auch für die Füchse so schwer. Die sind einfach gut im Moment. Das ist aber ein anderes Feld. Ich glaube, dass mit einem ganz guten Lauf in der ersten Hälfte für Kiel noch einiges möglich ist, denn so sattelfest, wie Montpellier jetzt gespielt hat, sind sie nicht immer. Also da ist mehr drin als 2%. Ich würde sagen, durchaus 30% ist die Chance, dass Kiel doch noch das Final Four erreicht.
Jetzt hat Debonet gestern, Götze, ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, aber also er hat mich erinnert an Perez de Vargas, wenn er gegen Deutschland bei irgendeiner Europameisterschaft wieder jeden Ball hält. Das war fast unglaublich. Es war natürlich auch ein kleines bisschen Unvermögen dabei. Niklas Ekberg vergibt gleich 2 7 Meter hintereinander innerhalb von 3 Minuten, glaube ich. Wie gut ist Kiel eigentlich? Weil am Wochenende haben sie bei den Füchsen unentschieden gespielt.
Zu deiner ersten Frage, ich habe leider rein gar nichts gesehen gestern. Deswegen ist mir auch nicht so ganz klar, was ich heute in dieser illustren Handball-Fachmännerrunde zu suchen habe. Ich versuche mich durchzuschlängeln. Ich konnte gestern einfach nicht Handball gucken, aus organisatorischen Gründen. Es war einfach so. Also was willst du wissen von mir? Wie gut Kiel ist? Ja, haben wir nicht tatsächlich über den THW sehr unlängst auch so über diskutiert, wie gut sie denn jetzt nun tatsächlich sind in dieser Saison, ja offensichtlich nicht so gut, wie man sich das in Kiel vorstellt. Nochmal, ich kann über das Spiel von gestern nichts sagen, aber ich bin erstaunt über den Optimismus von Uwe. Offenbar wird man mit zunehmendem Alter immer optimistischer. Das ist für mich eine sehr schöne Aussicht. Ich würde den Kielern keine 30% geben. Klar hat es das schon gegeben im Europapokal, aber ich sehe einfach im Moment die Stärke nicht beim THW, aus so einer Situation noch positiv rauszukommen. Also ist die Gesamtgemengelage ist schon so, dass ich formuliere es mal so rum, sehr gespannt bin, was eigentlich im kommenden Sommer in Kiel so alles passiert. Und ich meine mich zu erinnern, dass wir an dieser Stelle vor 2 Wochen das letzte Mal über den THW gesprochen haben und ich mit meinen messerscharfen und präzisen Voraussagen, Uwe hat mich ja gerade gelobt bezüglich der Torhüterprognose beim THW, Klammer auf, ich habe ja auch prognostiziert, dass der BHC die positive Überraschung dieser Saison sein wird, steht jetzt auf Platz 17, so viel zu meinen Vorhersagen, Klammer zu. Wo wollte ich jetzt eigentlich hin?
Du wolltest andeuten, dass auf irgendeiner Schlüsselposition Trainer oder Manager es vielleicht einen Wechsel gibt. Steht das dahinter?
Ich weiß es nicht.
Aber das wolltest du sagen.
Naja, ich habe gesagt, ich bin gespannt, was passiert. Ich habe aber keine Information, dass es passieren wird. Ich sage nur, dass man in Kiel nie und nimmer mit dieser Saison zufrieden sein kann. Und jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte. Es ging darum, wie die Diskrepanz der Leistungen des THW in dieser Saison zwischen Bundesliga und Champions League zu erklären wären. Und ich habe mich da unter anderem, das war ja ein mannigfaltiges Potpourri an möglichen Ansätzen, drauf kapriziert, dass man beim THW nach frühen Niederlagen in dieser Saison ein bisschen den Glauben verloren hat, dass in Richtung Meisterschaft noch was gehen könnte. Das war ja in der Champions League bis jetzt komplett anders. Aber das reicht nicht. Also es reicht als Begründungsansatz. Also diese 9-Tore-Niederlage kommt in der Deutlichkeit für mich überraschend, dass sie passiert ist. Ist für mich nicht so überraschend. Im Wissen um die Stärke von Montpellier, ich habe die übrigens im Achtelfinale, das heißt ja nicht Achtelfinale, das war diese K.O.-Playoff-Runde gegen Zagreb, da habe ich die ein Spiel gesehen und gemacht und kommentiert. Ich weiß einfach, dass das eine richtig gute Mannschaft ist und die haben diesen Swing offensichtlich gestern erwischt und ich glaube nicht, dass der THW das biegen kann.
Das ist verrückt. Also waren ein paar Schiedsrichterentscheidungen, die mich bei Kiel aber weniger aufgeregt haben als bei Magdeburg. Dazu kommen wir gleich. Uwe, du kennst ja sehr, sehr viele Hallen, Götze natürlich auch. Wenn ich mir das anschaue, auch in Kielce gestern, das ist für mich die Turnsporthalle einer großen Schule, meinetwegen, Gymnasium München Nord. Und dann höre ich, ich glaube, Borny hat es gesagt bei DAZN, dass in Montpellier auch eine größere Halle zur Verfügung stellt und dann stelle ich das dagegen in das, was in Köln los ist. Wenn Montpellier wirklich eine größere Halle hat, kriegen die Halle nicht voll gegen Kiel in einem Viertelfinale der Champions League? Oder warum ist nur in Deutschland eigentlich, also die Wunderino Arena heißt ja, glaube ich, in Kiel, das ist eine richtige, richtige geile Halle. Aber das, was ich in Kielce gesehen habe, die war zwar alle gelb, aber das ist wirklich Gymnasium München Nord und sie haben eine Extratribüne aufgestellt.
Also ich weiß nicht, wie es um die Gymnasien in München und speziell im Norden bestellt ist, aber du kennst dich da natürlich aus. Ja, ich glaube, dass gerade im Falle von Montpellier, das ist ja die andere Halle, ist ja auch eine Veranstaltungshalle, möglicherweise stand die in der Form nicht zur Verfügung, weiß ich nicht, aber denen geht es dann vielleicht auch eher drum, eine gewisse Atmosphäre zu erzeugen, die ein paar Tore Unterschied ausmacht. Und dann muss man sagen, hat Montpellier ja alles richtig gemacht am Ende. Und das ist, also da spielt ganz viel eine Rolle. Das ist die Abschiedstour von Patrice Canaillet, der sich in die Politik verabschieden wird, der Trainer. Das ist die Zielgerade und da will er natürlich noch was reißen. Das ist im Pokal nicht gelungen. In der Meisterschaft sind sie längst hinter Nord zurückgefallen, hinter PSG. Und bei Kielce, klar, wissen wir alle, da ist die Maßeinheit, ob sie Champions League-Sieger werden oder nicht. Und da ist es natürlich jetzt eine super Plattform für den SCM, das wieder gerade zu biegen und Kielce rauszuwerfen im Heimspiel. Aber was die Hallenproblematik angeht, klar, wissen wir jetzt auch nicht genug, was da vor Ort passiert ist. Und die Halle von Kielce ist nicht so ein altes Schrottding. Das ist eigentlich eine moderne Arena. Also von daher ist dein optischer Eindruck vielleicht ein bisschen getrübt gewesen durch die Aktionen auf dem Feld. Ich weiß es nicht, aber...
Ja, ich habe Tatabania noch in guter Erinnerung, wo der Davis Cup war.
Ach, du lieber Gott.
Vor kurzer Zeit. Aber das ist natürlich die neue Halle, also nicht die alte, wo dieser fürchterliche Unfall passiert ist, sondern...
Übrigens.
Ja, bitte.
Ja, darf ich kurz, weil ich finde, in deiner wunderbaren Sendung sind wir ja auch alle dazu da, die besonderen Geschichten im Sport ein bisschen herauszuarbeiten und hochleben zu lassen, die jetzt vielleicht nicht offensichtlich an jeder Stelle der deutschen Medienlandschaft auftauchen. Patrice Canaillet ist kurz angeklungen bei Uwe. 30 Jahre Cheftrainer im Montpellier, seit 1994, das muss man sich nochmal klar machen, 30 Jahre. Outstanding, absolut outstanding, er hat zweimal die Champions League gewonnen in völlig unterschiedlichen Epochen und niemals war Montpellier der Club oder die Mannschaft mit dem höchsten Etat. Er hat Meisterschaften gewonnen in Frankreich. Damals, als er übernommen hat, war Montpellier, glaube ich, 2 Jahre erst in der ersten französischen Liga, haben nur gegen den Abstieg gespielt. Er kommt und wird direkt Meister. Das ist eine Erfolgsgeschichte der allerersten Güte. Und wie Uwe schon gesagt hat, ist seine letzte Saison. Und ich bin mir schon sehr sicher, dass das gestern Abend auch eine Rolle gespielt hat. Denn es war ja definitiv das letzte europäische Spiel in Montpellier, denn wenn sie zum Final Four kommen, wird es da in Köln stattfinden. Und man hat ihm offensichtlich diesbezüglich auch nochmal einen ganz wunderbaren Abschied beschert, also zumindest was die internationalen Auftritte in heimischer Halle betrifft. Unglaubliche Geschichte, unglaublicher Typ. Wollte nur nochmal ganz kurz reinwerfen.
Stark. Ja, kann ich auch noch einen kleinen Fun Fact dazu beisteuern. Nach diesem verlorenen Pokalspiel gegen PSG hat er 6 Tage lang mit der Mannschaft nicht geredet. Das heißt, er ist in die Halle gekommen, der Co-Trainer hat das Training gemacht, er hat keinen Ton gesagt, bis sie dann das Spiel in Zagreb hatten. Und da war absolute Funkstille, die Mannschaft war total verdutzt und hat aber durch diese seltsame Aktion irgendwie den Schalter umgelegt und seitdem spielen sie wesentlich besser. Und wir dürfen auch nochmal daran erinnern, dass es war der Nikola Karabatic mit 16 Jahren schon aufs Feld geschickt hat, in die erste Liga. Und klar von Anfang an gesagt hat, das wird ein ganz großer Spieler. Also er hatte immer das Gespür auch für Talente auch aus dieser Region und hat die Jungs einfach viel, viel besser gemacht. Und viele sind durch seine Hände gelaufen und sind danach Nationalspieler geworden.
Gehen wir eins weiter oder eins davor, Uwe. Ich habe mich wieder mal maßlos aufgeregt über die Schiedsrichter, die in Kielce gepfiffen haben. Ich fand das ganz, ganz grausam gegen Ende hin. Magdeburg hat mit einem Tor verloren. Ich bin natürlich auch weit davon entfernt. Ich habe überhaupt keine Aktien bei Magdeburg drin, habe aber mit Magdeburg mitgehalten gestern, weil ich denke, das ist einfach, die gewinnen in Flensburg vor, wann war es, am Freitag müsste es gewesen sein, bin mir nicht ganz sicher, aber gewinnen in Flensburg, fahren jetzt nach Kielce. Ist das eine deutlich mehr als 50-50 Proposition mittlerweile oder ist Kielce, wenn Andreas Wolf einen guten Tag erwischt, in Magdeburg auf jeden Fall für ein Unentschieden gut, Uwe?
Das bestimmt, aber wenn wir uns die Eckdaten vom SCM dieses Jahr ansehen, immer wenn sie mussten, haben sie geliefert, ganz klar. Und das ist auch der Unterschied zu den Füchsen, die dann unentschieden spielen gegen den THW. Der SCM gewinnt einfach in Flensburg. Punkt. Ja. Und das ist in der Halle, wissen wir doch alle, die GTEC Arena wird ein Tollhaus werden. Und davon ist kein Gegner unbeeindruckt. Und die spielen einfach ihren Stiefel durch. Die sind gefestigt auf jeder Position. Und dieses Konzept hat bis dahin gut funktioniert. Deswegen sehe ich eine ganz hohe Chance, egal wie gut Andreas Wolf hält oder nicht, dass der SCM wieder das Final Four erreicht. Also da bin ich bei 80% SCM, ganz klar.
Wie viel Prozent?
Der Optimismus.
Ja.
Da bricht er wieder durch.
Ja, ist doch schön.
Götze, ich gehe auch auf den SCM, aber nicht zu 80%, weil dieser Faktor Wolf, der kann einfach eine absolut entscheidende Rolle spielen, auch in der GTEC Arena. Und ihr wisst ja, wie sehr er lebt für solche Spiele. Und sie haben ja nicht nur mit Wolf einen absoluten Unterschiedsspieler, sondern vor allen Dingen auch mit Alex Duschebaev. Ich muss euch nicht daran erinnern, was der deutschen Mannschaften schon angetan hat. Also ich meine auf dem Feld natürlich, handballerisch. Und auch Igor Karadzic hat gestern, finde ich, also wenn man die Zahlen anguckt, ein sehr starkes Spiel gemacht. Also ich halte auf jeden Fall zum SCM, logischerweise in diesem Viertelfinale. Und ich sehe den SCM schon auch vorne, aber 80%, puh. Also da bin ich noch nicht in dem Alter, um diesen Optimismus auszustrahlen. Tut mir leid.
Also was mich gestern natürlich absolut irritiert hat, war die eine Szene, wo Talan Duschebaev seinen Sohn sowas von zusammengefaltet hat an der Seitenlinie draußen. Das muss auch für die Mitspieler ein kleines bisschen komisch sein, kann ich mir vorstellen.
Ja? Das glaube ich nicht, dass das noch komisch ist. Okay. Das macht er doch seit jeher.
Ja, aber gestern ist es mir mal richtig aufgefallen. Das ist ein Wahnsinn. Ja? Also, naja, gut.
Das sehen die Söhne aber nicht so. Okay. Also diese Familie ist wirklich intakt. Also das kann mal eine Eruption geben an der Seitenlinie, aber wenn die dann wieder im Bus sitzen, ist da alles okay. Also dafür habe ich mit beiden Söhnen schon lange drüber gesprochen. Die haben nicht dieses Feuer wie der Alte, aber dass dieses Dreieck funktioniert, macht euch keine Gedanken.
Gut. Götzi, ganz kurz noch. Niemand, immer wenn ich dich frage, wo kommentierst du nächste Woche, ist es meistens in Erlangen. Jetzt bekommt Erlangen einen neuen Trainer. Das war absehbar, isn't it? Ich glaube, du hast hier vor 2-3 Wochen eh gesagt, dass das mit dem Trainer wahrscheinlich nicht funktioniert.
Nee, habe ich nicht gesagt.
Hast du nicht gesagt? Okay.
Interessant, was dir so...
Nee, es ging um den BHC.
Es ging um den BHC. Ja, sie haben ja alle einen neuen Trainer bekommen, ne?
Der BHC, auch, ja?
Der HC Erlangen, der HBW Balingen, Wallstätten, die letzten drei haben innerhalb einer Woche alle ihre Trainer gewechselt. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht an eine vergleichbare Situation im Handball erinnern. Da bricht jetzt allenorts die blanke Panik ausgebrochen. Wo willst du drauf gucken? Auf die Situation beim HC Erlangen?
Ja, weil die haben doch immer höhere Ambitionen. Jetzt sind sie
ja, haben sie natürlich. Und sie haben auch ein Etat, der es eigentlich verbietet, da unten reinzurutschen. Ich habe mich ja des Öfteren schon kritischer geäußert gegenüber, also hier in deiner Sendung, gegenüber dem HCE, nicht weil ich was gegen die Erlanger hätte, sondern weil ich einfach diese Entwicklung trotz dieser Kraftanstrengungen nicht erkennen kann. Ich kann nur was ganz grundsätzlich zu Hartmut Mayrhofer sagen, den ich ganz gut kennengelernt habe, vor allen Dingen in seiner Göppinger Zeit. Er war ja 4 Jahre lang Trainer bei Frisch auf Göppingen. Unglaublich sympathischer Kerl. In meiner Wahrnehmung und nach allem, was ich gehört habe, ein echter Arbeiter, ja, also super fleißig, totalen Handball-Sachverstand. Ich glaube, dass die Situation in Erlangen so ist, dass man es als Trainer dort nicht überragend einfach hat. Ich formuliere es mal so. Und warum er dann letztendlich gescheitert ist, das ist von außen schwer zu beurteilen. Ich glaube nicht, dass Hartmut Mayrhofer das Grundproblem beim HC Erlangen war, muss man ja jetzt sagen.
Hashtag Word, würde Boris Becker sagen. So, Uwe, jetzt ist es so, dass Götze im nächsten Jahr mit dem VfB Stuttgart in der Champions League spielen wird. Kannst du es als Traditionalist, der wie ich mit dem Landespokal, mit dem Pokal der Landesmeister aufgewachsen ist, könntest du es mit einem Gewissen vereinbaren, dass, wenn Dortmund die Champions League gewinnt, auch deine Eintracht aus Frankfurt im kommenden Jahr Champions League spielst, oder sagst du, nein, das ist mir dann zu viel?
Ist deutlich zu viel. So weit schon, sind sie nicht, und der VfB leider auch nicht. Wird, glaube ich, ein schwacher Vertreter sein in diesem Wettbewerb. Liegt natürlich auch daran, dass sie die Eintracht jetzt gerade vor Wochenfrist mal schön geputzt haben. Dieser Eindruck herrscht dann noch ein bisschen vor. Nein, also diese Leihstation VfB Stuttgart wird sich ja mit der Teilnahme an der Champions League einiges leisten können und dann von diesen Leihgaben vielleicht auch ein paar Jungs fester verpflichten. Also warum sollen die nicht eine erfrischende Performance da bieten? Das ist doch durchaus möglich. Die spielen doch einen super Fußball. Gefällt mir viel besser als der vom BVB. Und also da die muss man erstmal ranlassen, ja. Wer weiß, was da passiert. Kann sehr viel Gutes passieren. Ja,
schauen wir mal. Und dann eine Frage, die wir auch on air stellen müssen. Du bist auf dem Sprung, Uwe, ja, einen Meilenstein zu erreichen in der Ü60 Tennis-Weltrangliste. Aber die Frage ist, ich bin ja in der ATP, gut, und Götz ja auch, wir schauen uns das an, du auch, gibt's jede Woche Turniere. Wie viele Chancen hast du? Denn es geht darum, dass du möglicherweise bald unter den Top 100 sein wirst. Wie viele Chancen gibt's da? Denn alle zwei Wochen, gibt's jede Woche ein Turnier? Wie schaut das aus in dieser Altersklasse?
Naja, du musst halt die Turniere spielen, wo es Weltranglistenpunkte gibt. Und davon gibt es einen Haufen in Deutschland, aber auch natürlich im benachbarten Ausland. Ich werde nicht ein ITF-Tourist werden und nach Spanien fliegen oder sonst wohin, um da ein internationales Turnier zu spielen. Das ist ja Quatsch. Aber wenn mir eins vor die Füße fällt in Deutschland, ja, klar, dann bin ich da dabei.
Ja. Vor die Füße fällt.
Und du machst ja, wenn du so ein Turnierchen gewinnst, machst du ja irre Sprünge nach oben, ja, in diesem Bereich. Ne? Und aber ich sag, wenn ich noch einmal so ähnlich spiele wie bis zum letzten Wochenende, dann bin ich drin. Dann bin ich im erlauchten Kreis der Top 100, gar keine Frage. Dafür fehlen nicht viele Punkte.
Wo hast du gespielt jetzt?
Ja, hier bei mir vor der Haustür. Ich habe ja auch ein bisschen das initiiert, dass hier ein Weltranglistenturnier in die Pfalz kommt, und da habe ich natürlich selbst mitgespielt und ja, am Ende mit ein bisschen Glück den Pokal beziehungsweise die Flasche Wein hochgehalten.
Bravo, du hast das Ding gezogen, oder wie?
Ja, genau. Ja.
Im Endspiel gegen?
Im Endspiel gegen die ehemalige Nummer 3 von Deutschland, ehemalige Nummer 7 der Welt. Das war keine Laufkundschaft, muss man wirklich sagen. Der Freund.
Und damit, ja, Uwe Semrau, 96 Plätze gut gemacht, aktuell auf Position 113 der Weltrangliste, Ü60 im Tennis. Großartig. Kurze Pause in der Big Show 658.
Ja, hallo, hier ist Horst Rubes. Sie hören jetzt Sportradio 360. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, viel Spaß und einen schönen Tag.
Big Show 658, Sportradio 360. Weiter geht's mit dem Motorsport. Zum einen im Warmen sitzt in Tübingen Stefan der Beuys Heinrich. Grüß dich, der Beuys.
Ja, warm ist relativ, aber du hast recht. Bei uns sind es aktuell 14 Grad zusammengekratzt.
Soweit sind wir in München noch nicht. Eddie Mielke ist schon in Oschersleben, wo ja am Wochenende die DTM-Saison beginnt. Und Eddie, das Erste, was du gesagt hast, das ist arschkalt. Wie ist es generell?
Ja, als ich vor anderthalb Stunden hier ankam, waren 5 Grad auf dem Thermometer meines Autos. Aber gut, wir sind guter Dinge und gute Hoffnung, dass das der letzte kalte Tag hier ist in Oschersleben. Das wäre definitiv zu kalt. Nicht nur zum Fahren, da macht es alles keinen Spaß, aber gucken wir mal. Wetterbericht ist gut, soll 20 Grad werden, spätestens am Sonntag.
Aber worin, Eddie, liegt dann die Herausforderung? Ist das beim Reifenmanagement? Hat man überhaupt Reifen für diese Temperaturen dabei, die ein ordentliches Rennen zulassen?
Naja, so richtig nicht. Also ich erinnere an letztes Wochenende, die Prototypen in Spa konnten zum Beispiel gar nicht fahren. Ich war bei der Superbike-WM letztes Wochenende in Assen. Da hat mit dem Italiener Spinelli
einer gewonnen, der sich, und das ist ja nicht mehr in vielen Rennserien so, dass es überhaupt noch Intermediates gibt. Spinelli hat sich für Intermediates entschieden und hat dann tatsächlich in seinem allerersten Superbike-WM-Lauf auch seinen ersten Superbike-Sieg davon getragen. Aber da war es auch schon grenzwertig in Assen. Also das ist echt ein Problem. Ein paar Grad wärmer muss es schon noch werden, damit es vernünftigen Rennsport geben kann.
The Voice, was wissen wir jetzt vor dieser DTM-Saison? Haben wir einen klaren Favoriten? Habt ihr einen klaren Favoriten? Oder ist es auch ein Merkmal der DTM, dass man es halt nie so genau weiß?
Das ist sicherlich ein Merkmal der DTM. Es ist einer der besten Tourenwagen-Rennserien der Welt. Da gibt es keine Diskussion. Und zwar dies und jenseits des großen Teiches. Mir ist in Amerika bei den IMSA und NASCAR und IndyCar-Rennen immer aufgefallen, dass wahnsinnig viele Fragen von Amerikanern gekommen sind über die DTM. Die war also auch drüben schon bekannt. Es ist jetzt das 40. Jahr. Insofern feiert Eddie und Co. tatsächlich auch einen kleinen Geburtstag in Oschersleben. Das ist ja schon mal auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten nicht selbstverständlich. Danke da auch nochmal an ADAC, der tatsächlich das von Gerhard Berger noch eingeführte GT-Reglement, die Rennserie, übernommen hat vor eineinhalb Jahren. Das haben sie toll gemacht. Aber klar, die Zeiten, die schwierigen wirtschaftlichen Zeiten, haben natürlich auch vor so einer Rennserie nicht Halt gemacht. Gehe davon aus, etwa, Jens, dass wir pro Auto ungefähr 1 Million Euro pro Saison rechnen müssen. Das ist natürlich dann ohne große Werksunterstützung echt schwierig. Wir haben ein paar Teams für dieses Jahr verloren. Wir haben aber auch ein paar Teams und einen Hersteller mit McLaren dazu bekommen. Das Feld ist ein bisschen kleiner, aber wenn ich sehe, dass wir 14 Werksfahrer oder Quasi-Werksfahrer dabei haben, dann ist, glaube ich, die für Qualität in jedem Fall gesorgt. Und die Unvorhersehbarkeit ist ganz klar. Also wir haben leise Favoriten, da dürfen wir sicherlich das SRA Performance Lamborghini Team dazu nehmen, die gehören sicherlich dazu. Aber natürlich auch die Mantai-Truppe rund um Titelverteidiger Thomas Peining, da ist natürlich ganz klar die Titelverteidigung angesagt. Mercedes dürfte auch besser aussehen als letztes Jahr. Da sind sie in einigen Punkten auf dem falschen Fuß erwischt worden. BMW mit dem Dreierteam beim Heimspiel in Oschersleben, Schubert Motorsport mit 3 Champions in einem Team. Also auch dort wird es ordentlich Gerangel geben, denn da will natürlich keiner freiwillig nachgeben. Ich bin auch mal gespannt, wie sich McLaren schlägt. Ich hoffe, dass da die BOP klappt. Jetzt also mit 7 Marken, es ist eine tolle Saison, die vor uns steht, und Eddie kann sich richtig freuen.
Ja, das tue ich auch. Also ich finde es bemerkenswert. Klar, wir haben ein paar Autos weniger als noch in der letzten Saison, aber Stefan, du hast es gesagt, 14 Werksfahrer alleine. Das ist die Creme de la Creme der GT3-Fahrer, die hier antritt. Und ich glaube, diese Ausgeglichenheit werden wir auch in dieser Saison sehen. Ich erinnere an die letzte Saison, da war es ja vor dem letzten Wochenende, was dann ein überragender Thomas Peining für sich zum Titel in Grello im Mantai Porsche genutzt hat. Ja, so, dass mit Riccardo Feller und Mirko Bortolotti 3 Fahrer noch um den Titel gekämpft haben in Hockenheim beim allerletzten Wochenende. Ja, und Ähnliches würde ich mir auch in diesem Jahr wünschen und erwarte ich eigentlich auch, wenn es nicht sogar dann noch eine höhere Zahl von Fahrern ist, die um den Titel kämpfen.
Eddie, jetzt, alles möglich. Es gibt ja manchmal in der Formel 1 Strecken, wo man sagt, okay, die sind nicht aussagekräftig, weil ganz besondere Spezifika da am Start sind. Wie ist es mit Oschersleben? Werden wir in Oschersleben schon ein ganz klares Bild darüber bekommen, wie sich die DTM auch über den Rest des Jahres verhalten wird?
Nein, ich glaube, dafür sind die Strecken zu unterschiedlich. Und Oschersleben ist ja eher eine enge Rennstrecke, eine kurze Rennstrecke. Aber die Teams waren hier letzte Woche testen. In aller Regel sind die Autos mit einer guten Traktion sehr, sehr stark. Letztes Jahr haben wir hier mit Frank Pereira, der in diesem Jahr nicht mehr mitfährt, und mit Christian Engelhardt 2 eher überraschende Auftaktsieger gehabt. Mal gucken. Es war auch beim Testen letzte Woche nicht besonders warm. Und wenn es dann wirklich so einen Temperaturumsturz gibt und es dann für Sonntag sind hier 21 Grad in Oschersleben vorhergesagt, das spielt da alles rein, aber das ist Detailarbeit. Bei den 7 verschiedenen Herstellern, die wir haben, bei den Teams, da kommt wirklich auf jedes kleine Detail an, um hier möglichst gut zu performen. Und schauen wir mal, was das Wochenende mit sich bringt. Aber ich glaube nicht, dass wir nach diesem Wochenende dann schon eine klare Tendenz haben werden.
Da gibt es ja auch einen großen Unterschied. Jens, da gibt es ja noch einen großen Unterschied zu Formel 1. Wir haben tatsächlich ja unterschiedlichste Konzepte, technische Konzepte bei den Autos, den GT3-Fahrzeugen. Deswegen haben wir in der DTM die Balance of Performance, die sich natürlich von Rennstrecke zu Rennstrecke und Wochenende zu Wochenende auch ein bisschen verändern wird. Insofern ist das Ergebnis von einer Rennstrecke überhaupt nicht hochrechnungsfähig. Das kann sich im Laufe der Saison und wird sich ganz sicherlich ändern. Das Pendel geht, wird hin und her gehen. Aber da mal so ein oder zwei Geheimfavoriten dürfte Eddie haben, habe ich auch. Ich bin mal gespannt, wie zum Beispiel das bei SRS Performance ausgeht zwischen zwei absoluten Top-Fahrern. Der Niki Team hat es ja jetzt endgültig geschafft. Sohn ja der Rennlegende Kurt Team, der ja auch schon in der DTM erfolgreich war, endlich geschafft, mit dem konkurrenzfähigen Paket tatsächlich eine ganze Saison fahren zu dürfen. Also der wird es dem Pecco Bortolotti und den anderen Lambo-Fahrern nicht leicht machen, das ist klar. Er hat natürlich noch nicht die Erfahrung, aber ich glaube schon, dass der auch für einige Höhepunkte sorgen wird. Es wird ganz sicherlich Spannung, Spitze auf Knopf. Schön ist, dass tatsächlich man so ein bisschen Zündstoffpotenzial rausgenommen hat, indem man tatsächlich Gentleman's Agreements gefunden hat. Das ist auch nicht selbstverständlich im Profisport, wo es ja dann auch um viel Einfluss, um Macht, um Geld geht. Aber die Teams haben sich geeinigt, dass tatsächlich, das ist ein großer Warnhinweis gewesen, dass die Kosten natürlich außer Art groß sind. Wir haben es gesagt, etwa 1 Million plus pro Saison. Also man hat jetzt sich geeinigt, tatsächlich vor Oschersleben, und da Glückwunsch an alle Teamchefs und auch an Thomas Voss vom ADAC, der Sportdirektor. Es gibt weniger Testfahrten und ich glaube, Eddie, das dürfte die Sache noch spannender und noch unvorhersehbar machen.
Ja, definitiv. Und gerade wenn man dann so verschiedene Wetterbedingungen meinetwegen hat, das ist der richtige Weg aus meiner Sicht, diese Testfahrten, wo ja teilweise unglaublich viele Sätze Reifen verballert worden sind, zu verbieten, um die Kosten runterzukriegen. Und du hast es recht, da es, wie ich es gerade beschrieben habe, ja wirklich auf Detailarbeit in der DTM ankommt, wird das mit der Testreduktion jetzt auch nochmal so ein Zünglein an der Waage sein. Es waren hier die meisten zumindest Testen letzte Woche. Und ja, wir sind wirklich gespannt, was wir am Wochenende sehen werden. Du hast jetzt gerade schon ein paar Namen aufgezählt, SSR Performance natürlich, aber eben auch die ARD-Truppe mit 4 großartigen Fahrern, die wir auf 2 unterschiedliche Teams aufgeteilt haben. Nicht vergessen wollen wir auch das Team 8, was mit Kelvin van der Linde und Ricardo Feller ja auch letztes Jahr schon richtig gut geformt hat. Bei 8 geht man ins 25. DTM-Jahr, das erfolgreichste DTM-Team überhaupt von allen. Also da könnte man jetzt noch weitergehen. Was macht Ferrari? Die Emil Frey Racing-Truppe auch richtig, richtig gut. Und die haben ja auch mit Jerry Vermeulen und mit Jack Aitken, dem Formel-1-Erfahrenen, haben die ja wirklich auch eine richtig, richtig gute Fahrerpaarung. Also da gibt es so viele, die in Frage kommen. Und ich freue mich. Wir übertragen natürlich wie immer am Wochenende alle Sessions. Geht morgen im Übrigen auf ran.de und auf Join schon los mit den freien Trainings. Ja, und dann Samstagmorgen, da fangen wir ein bisschen früher an, aber 9.55 Uhr ist dann das Startsignal für das erste Qualifying der Saison. Ja, und dann heißt es Hosen runterlassen. Also dann ist nichts mehr mit Sandbanging oder Pokern oder eventuell die Konkurrenz verwirren zu wollen. Dann ja, das war doch ein guter Schluss.
Das war großartig. Eddie, Hosen runterlassen heißt aber auch, ich habe jetzt bei den Tennisfans in München gelernt, die sind komplett wetterresistent. Es war so ein scheiß Wetter die letzte Woche. Jetzt hoffen wir am Wochenende auf gutes Wetter in Oschersleben. Und wir werden natürlich, wer nicht hinfahren kann, wird sich's im TV anschauen, beziehungsweise im Stream. Aber wie sind die Aussichten auf volle Tribünen am Wochenende?
Also die Aussichten sind sehr, sehr gut. Der Vorverkauf für alle DTM-Rennen in dieser Saison, für alle 8 Wochenenden ist so hört man, aus Veranstalterkreisen 20-25% angestiegen, schon im Vorverkauf. Das lässt sich auch leicht zu erklären. Letztes Jahr hat es ja ein bisschen gedauert, bis die Entscheidung gefallen ist, dass der ADAC das Ganze von Gerhard Berger übernimmt. Und deswegen hat man letztes Jahr sehr, sehr spät erst mit dem Vorverkauf anfangen können. Jetzt hat man mit vielen Aktionen viel Promotion gemacht, was dann dazu führt, dass man hier in Oschersleben sogar Zusatztribünen extra aufgebaut hat, weil man doch wirklich mit einem sehr, sehr großen Zuschauerzuspruch und Ansturm rechnet. Ja, und da freue ich mich natürlich auch drüber, weil das passt natürlich dann dazu. Klasse Serie, klasse Fahrer, klasse Autos. klasse Publikum. Das ist was zusammengehört und ja, ich erwarte, dass das ein deutlicher Sprung nach vorne geht.
Der Voice, wir machen einen Wechsel. Europapremiere der MotoGP steht ebenfalls an. Da antizipiere ich immer volle Tribünen, vor allen Dingen nach diesem überragenden Rennen, das wir im Circuit of the Americas gesehen haben, von Eddie kommentiert mit Pedro Acosta, der es dann nicht gewonnen hat, aber ganz, ganz stark. Ab wann geht's los? Wo geht's los? Wird Marc Marquez die Schmach, möchte ich fast sagen, von Austin wettmachen können, der Voice?
Weiß ich nicht, wobei Schmach schwierig zu sagen ist. Er hat geführt, als er hingefallen ist. Sollte man nicht vergessen. Aber er dürfte ganz sicherlich vor dem Rennen, dem Traditionsrennen in Jerez de la Frontera, ganz sicherlich in Andalusien wieder besonders motiviert sein. Es ist die erste von 4 Stationen des Jahres in Spanien. Und wir sehen ja auch, dass jeder dritte Grand Prix-Pilot in den 3 Klassen, in der Moto3, Moto2 oder MotoGP, tatsächlich spanischen Pass hat. Insofern ist völlig klar, dass da die Tribünen auch knallevoll sein werden. Wir haben da im Übrigen ja auch eine kleine Verbindung, denn Ralf Bohnhorst, der Rennstreckenchef von Oschersleben beim Auftakt der DTM, der ist ja auch einer der Stewards in der MotoGP und von Zeit zu Zeit da im Einsatz, ehemaliger Seitenwagen-Weltklasse-Fahrer. Wir freuen uns jetzt, dass wir in Jerez tatsächlich eine auch enge Rennstrecke haben, aber natürlich mit den 13 Kurven, Streckenlänge 4,4 Kilometer, wird das Feld wieder dicht beieinander sein, denn wir haben keine lange Gerade. Und wir haben eine letzte Haarnadelkurve, Eddie, wo wir im Laufe der Jahre immer wieder festgestellt haben, da kann es auch mal knallen, auch in der letzten Runde bei den entscheidenden Rennentscheidungen.
Ja, absolut. Also da hat es ja richtungsweise und legendäre Duelle gegeben, wo sich das dann da wirklich in der letzten Runde, in der letzten Kurve erst entschieden hat. Jerez de la Frontera ist eine Motorrad-Fiesta. Es werden über 200.000 Zuschauer kommen und dann gibt es neben den ja schon genannten arrivierten Stammfahrern, im Übrigen finde ich nicht, dass es eine Schmach war von Marc Marquez in Austin, Texas. Wie Stefan schon sagt, er lag in Führung, als er gestürzt ist, aber er hat es auch geschafft, die Ducati im Sprintrennen am Samstag aufs Podest zu stellen. Also das ist schon ganz ordentlich gewesen. Okay, und dann ja, vor heimischer Kulisse, das wird was ganz Besonderes. Aber Obacht, wir werden Wildcards sehen. Zum einen auf der KTM, auf der Werks-KTM, Dani Pedrosa. Und der hat ja letztes Jahr schon gezeigt, dass er nichts verlernt hat, dass er aus dem Stand in der Lage ist, in der Weltspitze mitzufahren. Und wir haben mal wieder, dank Stefan Braden und seiner Testfahrertätigkeit bei HRC, wir haben mal wieder einen deutschen Starter mit dabei. In der MotoGP wird Stefan Braden versuchen, das Honda-Debakel, und da war es wirklich eins in Austin, Texas, für die 4 Honda-Fahrer, ein bisschen abzumildern, Daten zu sammeln. Vielleicht muss er auch wieder neue Teile ausprobieren. Also Stefan Braden ist mit dabei, Dani Pedrosa ist mit dabei. Ja, und dann Marc Marquez, Pedro Acosta, Pecco Bagnaia, was macht der? Wie geht der mit dem nicht so guten aus dem Wochenende um? Fragen über Fragen, aber es wird auf jeden Fall grandios. Und ich muss mir das mal genau überlegen, wie ich mir das einteile, dass ich möglichst viel von beiden Rennen mitbekomme. Ich werde mir sicherlich irgendwie hier noch einen zusätzlichen Fernseher irgendwo hinstellen, damit ich neben der DTM auch ein bisschen mitkriege, was da in Jerez de la Frontera losgeht, weil wenn wir dann 2 Wochen später in Le Mans sind, muss ich ja wieder für Sky Mikro über die MotoGP berichten. Deswegen wird ein stressiges Wochenende, was das Zuschauen auf beiden Plätzen, also in Oschersleben und in Jerez de la Frontera angeht.
Zum Glück ist Werder Bremen gerettet, da muss Eddie nicht mehr aufpassen und zum Glück geht es in der Bundesliga eigentlich ja um nichts mehr, um die goldene Ananas. Eddie ist super, wir freuen uns aufs Wochenende und werden dir natürlich ergriffen lauschen, wie immer, und werden aber trotzdem nach diesem super geilen Rennen in Austin natürlich auch am zweiten Bildschirm mindestens die MotoGP verfolgen. Schönes Wochenende, Eddie, der Voice bleibt noch da, kurze Pause in der Big Show 658.
Hey guys, this is Kevin McGee. I'm a pitcher for the Hoonstetten Storm, and you're listening to Sports Radio 360.
Big Show 658, Sportradio 360. Weiter geht es mit der Formel 1. Der Voice ist dabei geblieben und ich glaube, dass Stefan Edel, motorsport.com und Formel 1.de ein kleines bisschen Abbitte leisten muss, denn Stefan, du hast möglicherweise in unserer Show, aber ganz sicher beim ehemaligen Kurznachrichtendienst Twitter, Bedenken angemeldet, ob dieser Grand Prix großen Zuspruch des TV-Publikums finden wird, und erstaunlicherweise China. Es war offenbar eine gute Zeit, 9 Uhr früh.
Ja, das stimmt tatsächlich. Ich war auch überrascht. Also tatsächlich hat Sky das beste Saisonergebnis erzielt mit, ich glaube, es waren knapp 600.000 Fans, nur rein TV. Und das hat mich tatsächlich überrascht, aber die Zeit 9 Uhr morgens schien also passend zum Frühstück zu sein offensichtlich. Tatsächlich, die anderen frühen Rennen haben zwar gute Marktanteile erzielt, weil da sonst natürlich nicht sehr viel läuft, aber die Einschaltzahlen an sich waren jetzt eher unterdurchschnittlich. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, insgesamt ist das TV-Publikum dieses Jahr sehr gering im Vergleich zu den Vorjahren, was auch daran liegt einfach, dass halt schon jetzt vorgezeichnet ist, dass Max Verstappen Weltmeister wird und das wahrscheinlich sehr haushoch. Aber es stimmt, der China Grand Prix, der wurde erstaunlicherweise gut geschaut. Der Sprint am Samstagmorgen um 5 dagegen wiederum nicht. Der war, glaube ich, um Faktor 4 geringer, das Publikum. In Österreich war es, glaube ich, sogar Faktor 7. Also da merkt man schon, das war eigentlich eine völlige Fehlplanung für das europäische Publikum, weil das hat eigentlich ja kaum jemand interessiert. Und das Rennen aber, ja, also die Zahlen zeigen es. Es war scheinbar so, dass das Publikum das sich anschauen wollte.
Das muss man natürlich sagen, in Österreich gibt es ja auch, wenn wir nur über die Sky zahlen, ich finde 600.000 erstaunlich, weil ich ja auch ein bisschen vom Tennis weiß, wie viele Leute da zuschauen. Und das sind ganz, 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 ganz viele weniger. Und finde ich 600.000 eigentlich sehr gut. Und in Österreich kommt natürlich auch die Konkurrenz entweder durch Servus TV oder ORF dazu. Aber weil der Stefan Ehlen schon das den Sprint anspricht, der Voice, da denke ich mir, na hoppla, Lewis Hamilton, 2. Platz, großartig und eigentlich ungefährdeter 2. Platz. 8 Minuten später gibt's das Qualifying und Hamilton finisht auf Platz 18. Also da musst du dir ja, ich meine, man greift sich in die Haare und denkt sich, das gibt's doch nicht, man hat keine Erklärung. Oder gibt's eine Erklärung dafür?
Nee, Mercedes hat auch keine richtige Erklärung. Das ist eine Wundertüte, der aktuelle Mercedes. Und das ist genau das Problem. Nun ist bei dem Sprintwochenende ja auch so, dass du noch weniger Qualifikation und Testzeit hast. Also wenn du dann mal irgendwo sich verirrt hast im Irrgarten der Abstimmung, dann ist das auch so schnell nicht wieder zu korrigieren. Fakt ist aber tatsächlich, dass der Lewis Hamilton trotz des 2. Platzes beim Sprint als Verlierer des Wochenendes in Shanghai zu gelten hat. Denn das war dann tatsächlich im Rennen. Im Hauptrennen am Sonntag auch wirklich nichts. Er hat permanent nur geschimpft, hat eine Abstimmung gewählt, offenbar so ein bisschen gegen den Rat von seinen Ingenieuren. Und diese Abstimmung hat die Reifen sofort gefressen. Also es hat nicht funktioniert so richtig, war ein verpatzter Auftritt von ihm. Aber der 2. Platz hat tatsächlich erstmal für Augenrunzeln, weil du hast gedacht, das kann ja nicht sein, so schlecht, wie sie bisher waren. Dann allerdings auch der Sonntag war eigentlich das übliche Ergebnis. Und Stefan, damit müssen wir ja eigentlich aktuell von ausgehen, dass tatsächlich Toto Wolff und Co. zwar alles versuchen, aber offenbar dieses ganz kleine Abstimmungsfenster, bei dem der Mercedes, der 24er Mercedes funktioniert, zu selten treffen. Und das wird eine Dauerschwierigkeit sein im Laufe der Saison, oder?
Ja, das glaube ich auch. Und das ist natürlich jetzt auch kein gutes Zeichen für nächstes Jahr, weil wir wissen alle, das nächste Jahr wird ein Abziehbild der Saison 2024 werden, weil die werden alle den Teufel tun und für nächstes Jahr ein komplett neues Auto entwickeln, wenn sie für 2026 unter dem dann neuen Regelwerk nochmal ein richtig neues, hochkomplexes Auto bauen müssen. Also da ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass Mercedes aus dieser aktuellen Regelära einfach rausgeht, ohne diese Regelära komplett verstanden zu haben. Und also es würde mich sehr wundern, wenn da nächstes Jahr ein Mercedes dasteht, der um Siege und Titel kämpfen kann, weil das gibt die aktuelle Plattform nicht her und die aktuelle Plattform muss die Basis sein für nächstes Jahr, weil man sich dann voll auf 2026 konzentrieren wird. Also Mercedes-Fans, sorry, aber das werden jetzt noch 1,5 sehr anstrengende Jahre, bevor dann 2026, frühestens 2026, eine echte Wende einsetzen kann.
Könnte. Lass uns bitte im Konjunktiv sprechen, wenn es Mercedes anbelangt. The Voice jetzt hat Nico Rosberg in seiner Analyse des Rennens gesagt, was ich ja auch spannend, ich weiß nicht, ob sich Nico Rosberg und Ralf Schumacher auf persönlicher Ebene gut verstehen, aber ich fand die Konstellation ja ganz witzig, dass Nico Rosberg in Shanghai an der Strecke war und Ralf Schumacher zu Hause quasi im Studio. Aber Nico Rosberg hat gemeint oder hat gedacht, hat seinen, sag mal so, seinen Gedanken Ausdruck gegeben, dass Max Verstappen ja weit davon entfernt ist, am Limit zu fahren, sondern dass, wenn es hart auf hart gehen könnte, dass er trotzdem noch, ja, 10%, 20%, 25% drauflegen könnte. Mhm. Ist das irgendwie, denkst du, dass das auch ein Konsens ist bei allen anderen Teamchefs und Fahrern und Konkurrenten?
Ja, er ist so herausragend aktuell, und zwar eher als Fahrer. Man sieht ja an Perez, dass der zwar auch sehr gut ist, eine sehr gute Saison, Saisonbeginn 2024 hingelegt hat, der Mexikaner, und damit auch auf Pole Position steht für eine Vertragsverlängerung, also für das zweite Auto im nächsten Jahr bei Red Bull. Aber klar ist, dass der Max immer noch eine Schippe drauflegen kann. Und klar ist auch, dass er wie auf Schienen auch in Shanghai gefahren ist, das Rennen dort zum ersten Mal gewonnen hat. Wir haben immer schon auch gesagt, dass vor allem der Rennspeed ja besonders gut ist vom Red Bull und sie im Qualifying im letzten Jahr in der zweiten Saisonhälfte ja auch öfter von Ferrari geschlagen worden sind. Trotzdem stellen wir fest, es war die fünfte Pole im fünften Grand Prix dieses Jahres auf unterschiedlichsten Rennstrecken und im Rennen ist er eh eine Klasse für sich. Also da gibt's nicht so wahnsinnig viel, glaube ich, Optimismus auf Seiten der gesamten Konkurrenz. Ich sehe es auch so, dass er am Ende nur so schnell beim Grand Prix China gefahren ist, wie er musste. So schlau ist er ja inzwischen auch. Die Sturm- und Drangzeit, also noch in ganz jungen Jahren, unbedingt immer Bestzeit in jeder Session fahren wollte und jede Runde führen wollte. Da ist er auch sehr viel abgeklärter geworden. Das weiß Dr. Helmut Marko auch und der hält ihn auch als direkter Beobachter und der alle Daten, Zugang zu allen Daten hat, hält ihn aktuell absolut in einer Klasse für sich. Und ich glaube, das ist einfach zu konstatieren, Stefan, wir müssen da unser Kapperl ziehen und sagen, er ist mit Abstand gerade der Beste.
Ja, er ist der Beste und er muss halt gar nicht alles zeigen und das eint ihn im Prinzip mit anderen großen Champions oder mit anderen großen Dominanzen. Michael Schumacher musste den Ferrari damals auch selten ausreizen. Genauso hat später Sebastian Vettel den Red Bull nicht ausreizen müssen oder Lewis Hamilton, Nico Rosberg dann später bei Mercedes. Die hatten einfach den Puffer, dass sie gar nicht alles zeigen mussten. Und das ist auch völlig okay. Es muss ja nur so schnell gefahren werden, dass es halt reicht, um zu gewinnen. Alles andere muss man ja nicht unbedingt zeigen.
So, und eine Geschichte wurde Nico Rosberg auch gefragt, ich glaube von Peter Hardenacke von Sky. Ja, ist denn McLaren jetzt die zweite Kraft? Und dann hat Nico, der Ex-Weltmeister, gesagt, ja, Moment, das geht mir alles ein bisschen zu schnell. Sinngemäß hat er es gesagt, nicht wörtlich, das geht mir alles zu schnell. Einmal ist es Ferrari, dann ist es wieder McLaren. War diese Strecke, Stefan Ehlen, jetzt in Shanghai irgendwie, weil das fand ich ja auch spannend, dass der McLaren-Teamchef sagt, wir kommen dorthin und haben nur gedacht, hoffentlich überleben wir das Wochenende. Und Lando Norris, also überleben im sportlichen Sinne, und Lando Norris wird dann Zweiter beim Rennen. Also die haben sich offenbar selbst überrascht, weil sie auch selbst nicht wissen oder überhaupt nicht wussten, wie das Wochenende laufen wird.
Und das ist im Prinzip auch ein Faktor, der Red Bull so stark macht. Die sind einfach immer gut und alle anderen fahren Achterbahn. Und das sorgt dafür, dass Red Bull nicht den einen Konkurrenten hat, sondern an einer Woche ist es halt Ferrari, die nächste Woche ist es halt McLaren, dann ist vielleicht der Mercedes mal irgendwie ein bisschen schneller als sonst. Und das sorgt dann dafür, dass der Punkteabstand immer weiter anwächst, weil es halt nicht den einen großen Gegner gibt. Und China ist insofern vielleicht ein Sonderfall jetzt gewesen, weil die Rennstrecke seit 2019 als Folge der Corona-Pandemie nicht mehr im Kalender war. Man hat da also keine aktuellen Erfahrungsdaten, schon gar keine mit den aktuellen Autos, sprich ab 2022. Und dann kam noch dazu, dass dann eine mysteriöse Asphaltbehandlung stattgefunden hat, irgendwann im letzten Jahr, dass man da ein bisschen flüssig Asphalt ausgekippt hat auf der Rennstrecke, auf Teilen der Rennstrecke, was dann auch Einfluss hatte aufs Gripniveau. Das wusste die Formel 1 erstaunlicherweise vorher nicht. Das wusste auch erstaunlicherweise Pirelli nicht als Reifenlieferant. Und dann war das irgendwie so eine Fahrt ins Ungewisse für alle Teams. Und teilweise haben sie halt die Abstimmung nicht richtig hingekriegt oder andere halt ein bisschen besser. Und das kann auch zu den Ergebnissen beigetragen haben. Also dass McLaren jetzt da vielleicht falsch gelegen hat in der Prognose, das mag man hier auf dieser Strecke jetzt unter den speziellen Bedingungen, glaube ich, eher verzeihen als anderswo, wo die Formel 1 rauf und runter fährt. Also wenn McLaren nach Bahrain geht und sagt, das sind wir grottenschlecht und dann am Wochenende aufs Podium fährt, dann kann man, glaube ich, schon attestieren, okay, dann haben sie irgendwie ein bisschen Mist erzählt im Vorfeld. Da hat man die Erfahrungswerte. Das war jetzt am vergangenen Wochenende ein bisschen anders. Noch dazu unter dem Sprintformat, selbstverständlich, mit nur einem freien Training von 60 Minuten vorneweg und dann direkt auf Zeit fahren und rennen.
Tja, ich habe immer noch die Worte im Ohr von Toto Wolff vor Beginn der Saison, wo er gesagt hat, endlich haben wir ein Auto, das, wenn man nach links lenkt, tatsächlich auch nach links fährt. Aber ganz so einfach ist es doch nicht.
Das tut es auch, aber nicht schnell genug.
Ja. Jetzt machen wir, also wir haben ein kleines bisschen Zeit. Der nächste Grand Prix findet dann in Miami statt, wo ich vor wenigen Wochen noch beim Tennis war und wo aber schon Tribünen für die Formel 1 aufgebaut wurden, weil die ja auch bei diesem Hard Rock Stadium rundherum, möchte ich fast sagen, fährt. Und wir machen jetzt Sportradio 360 schon so lang, dass dieses Wochenende, dieses traurige Wochenende in Imola 1994, The Voice, wir haben das jetzt eigentlich schon so oft besprochen mit dem Ableben von Roland Ratzenberger und Ayrton Senna. Und so unglaublich das ist, so alt sind wir schon alle, es jährt sich jetzt bald zum 30. Mal. Und du hast mir vorher mit auf den Weg gegeben, es gibt was Neues zu Roland Ratzenberger. Ich glaube, Ayrton Senna ist ja mit dem Film von Asif Kapadia, nicht, dass er es noch gebraucht hätte, aber ohnehin in Sphären, die kein Rennfahrer mehr so schnell erreichen wird. Aber Roland Ratzenberger hat jetzt auch noch eine zusätzliche Würdigung gefunden, The Voice.
Ja, passenderweise, denn der stand natürlich immer ein bisschen im Schatten, klar, der großen Legende, der unsterblichen Legende Ayrton Senna. Aber jeder, der das Wochenende mitbekommen hat, ich war da vor Ort, habe unter anderem Formel 1 kommentiert und auch für Porsche für den Supercup gearbeitet und habe mich am Freitagabend lange mit dem Roland Ratzenberger zusammengesetzt, hatten da bei ihm keinen großen Druck, da war keine Medienmeute. Bei Simtek war die Hospitality, die kleine Hospitality leer und da haben wir wirklich 2 Stunden zusammengehockt. Roland Ratzenberger hat eine Weile bei uns in der Villa Kunterbund in London, als ich da gearbeitet und gewohnt habe, mit einem holländischen und einem französischen Motorsportkollegen, hat er bei uns im Gästezimmer gepennt, weil er da damals britische Formel 3 und britische Formel 2 gefahren ist und jedem Geld ins Auto reingesteckt hat. Und dann hat er bei uns eine Weile gewohnt. Ich kannte ihn gut, wir haben da lange zusammengehockt und ich habe ihm tatsächlich gesagt, endlich hast du es geschafft. Zwar nicht in einem super Auto, aber sagt, ich habe den Fuß jetzt in der Tür und das war mein großes Lebensziel. Und am nächsten Tag kommentierst du das Qualifying und siehst, wie der tödlich verunglückt. Das war schon sehr hart, es war kein gutes Wochenende. Begann ja schon am Freitag mit dem schweren Unfall von Rubens Barrichello, der uns hier den Atem geraubt hat. Da stand ich nämlich mit der gesamten, direkt am Unfall geschehen, der gesamten Porsche Supercup-Truppe, den ganzen Fahrern, saßen wir direkt gegenüber und haben das gesehen und gehört. Und allein der Einschlag, der Ton des Einschlags, den werde ich nie vergessen. Da hatten wir schon Glück, dass tatsächlich dem jungen Brasilianer damals nicht viel passiert ist. Dann wurde das Wochenende aber schlechter und schlechter. Und es gibt schon mal vor ein paar Jahren, hat der Filmproduzent und Freund der Familie Ratzenberger, Peter Liebey aus Nürnberg, aus dem Frankenland, einen schönen Film gemacht, der auf Prime Video veröffentlicht worden ist. Der lange Weg zum kurzen Glück. Muss man auch jedem ans Herz legen. Und jetzt allerdings aktuell ist eine neue Doku-Serie rausgekommen, auch wieder von Peter Liebey gemacht. Auf der YouTube-Seite von Liebey Film Productions gibt's jetzt gerade diese Tage neu veröffentlicht eben eine Doku-Serie mit 4 Folgen und es ist eine absolute Herzensempfehlung von meiner Seite. Sollte man sich jeder Motorsportfan unbedingt angucken.
Ja, es ist, also ich werde sie mir angucken. Es ist halt einfach so, auch wenn man, es gibt auf YouTube, es ist glaube ich von einer ORF-Sendung noch der Mitschnitt zum Tod von Jochen Rindt. Und wenn du da siehst, ich glaube, er spricht mit Heinz Brüller in dem Moment noch oder eine Minute bevor er ins Auto einsteigt oder mit seiner Frau, dann siehst du Nina Rindt dort sitzen mit der Stoppuhr und Jochen Rindt ist aber gerade tödlich verunglückt. Das ist halt so, es ist makaber, es ist absurd, es ist traurig. Ich habe mir von Jochen Rindt ja immer nur erzählen lassen, damals dieses Wochenende, ich weiß noch, bin im Auto gesessen, habe den Unfall gesehen von Sender, mich dann ins Auto gesetzt und Ö3 hat jede Stunde berichtet und mit ein bisschen gesunden Menschenverstand hätte man sofort gewusst, dass er das nicht überleben kann. Ah, ganz, ganz schwierig. Naja, wir werden es uns anschauen. Ansonsten, glaube ich, haben wir keine dringenden Themen in dieser Woche mehr für die Formel 1, weshalb ihr beide freundschaftlich entlassen seid. Wir sprechen aber dann kommende Woche über den Grand Prix in Miami. Danke, Stefan Ehlen. Danke, The Voice. Kurze Pause in der Big Show 658.
Hallo, hier ist Jörn Reuss und ihr hört Sportradio 360.
Nö, sonst wüsste ich jetzt eigentlich...
Passt schon. Big Show 658. Weiter geht's mit einem Mann, den ich gestern Abend gesehen habe. Dienstagabend war es, als ich gemeinsam mit Johannes Knut und einigen anderen seiner Kollegen der Süddeutschen Zeitung im Stadion an der Schleißheimer Straße war. Und Johannes, wir haben dort einen Mann gelauscht, der zum einen ein Buch geschrieben hat, der aber, glaube ich, das darf man sagen, das beste Telefonbuch aller deutschsprachigen Journalisten hat, nämlich Javier Cáceres. Grüß dich und würdest du dem zustimmen?
Guten Tag, Jens. Ja, dem stimme ich absolut zu und würde das wahrscheinlich auch auf fast den gesamten Sportjournalismus ausweiten. Ja, vielleicht mit der einen oder anderen Einschränkung. Aber also das ist schon enorm und es ist wirklich eine tolle Idee, Fußballer im Grunde über ihre Tore zeichnen zu lassen, Menschen, die Bälle ins Tor schießen, dies nachzeichnen zu lassen und dies quasi als Einstiegsramp zu nehmen, um sie zum Plaudern zu bringen. Über die Menschen dahinter und die Geschichten dahinter sich mal zu machen, fand ich eine tolle Idee und es war auch ein toller Abend, bis auf die Gemeinsamkeit, die wir, glaube ich, nachher hatten, dass uns ein Zuschauer so leicht mit seinem Bier unabsichtlich von hinten leicht zugeschüttet hat, aber es war keine Trinkgelage, das können unabhängige Zeugen bestätigen.
Aber kann ich versichern. Absolute Ekstase, zumindest bei diesem einen Zuschauer der Kasse. So, und jetzt, bevor wir zur Leichtathletik kommen, Johannes, meine Frage
Stichwort an dich. Ekstase.
Stichwort Ekstase, pass mal auf. Ich weiß, auch du hast ein gutes Telefonbuch. Da hat mir der Kollege Schneider eine Geschichte erzählt, die wir vielleicht off-air auch dann noch, aber nur wenn du sagen müsstest, was ist dein bester Kontakt, den du hast, der weltbeste Kontakt von Johannes Knut in deinem Telefonbuch ist wer?
Boah, das kann ich echt nicht sagen, weil das geht in den sicherheitsrelevanten Bereich.
Okay, gut.
Es gibt natürlich Leute, die sind, also das ist ja kein Geheimnis, die sind so universal einsetzbar, sag ich mal, so als jemand, der aus dem nicht sicherheitsrelevanten Bereich kommt, ist sicherlich ein Skifahrer, der heute aktiv erwogen hat, ein Comeback zu starten.
Im Namen,
als er von Marcel Hirschers Comeback gehört hat, natürlich nicht ganz im Ernst, hat er gesagt, er möchte für Jamaika, wenn jetzt alle für Brasilien und Holland starten, dann startet er künftig als Abfahrer für Jamaika. Ihr könnt euch, glaube ich, ungefähr vorstellen, wer gemeint ist und dass dieser Skifahrer bei uns auch in der Zeitung nicht in den vergangenen Jahren nicht zu selten vorgekommen ist, impliziert ja auch, dass wir zu ihm einen ganz guten Kontakt haben und das ist ja auch völlig, da habe ich keine Scham, das offen zu legen und natürlich ist dadurch, dass er eben halt auch zu sehr vielen Themen was zu sagen hat und auch auf sehr vielen Feldern unterwegs ist, ist es auch jemand, der natürlich auch immer einen sehr guten Austausch ermöglicht.
Tja, wir ahnen, dass es sich nur um Fritz Dopfer handeln kann.
Vollkommen korrekt.
Ich wollte jetzt all in gehen, dass Kilian Albrecht, der Manager von Michaela Schifrin, hat mir vor vielen Jahren mal unvorsichtigerweise die Handynummer von Michaela Schifrin gegeben. Ich weiß nicht, ob das noch die aktuelle ist. Das muss im Jahr 2016 gewesen sein. Aber das soll jetzt hier nur am Rande das Thema sein. Zum Skifahren kommen wir gleich. Es gibt jetzt wieder einen Mann, den du natürlich viel genauer beobachtest über die Jahre, aber selbst mir ist nicht verborgen geblieben, dass Mondo Duplantis, ein Schwede mit ganz, ganz spannendem familiären Hintergrund im Stabhochsprung, ja, mittlerweile das ist, was Sergej Bubka war, Johannes, oder schon ein Level drüber ist, dass er wirklich auch jetzt wieder seinen Weltrekord, ist immer, glaube ich, bei 6,24 Meter, Zentimeter für Zentimeter hochschrauben kann.
Ja, also er ist ja schon allein deswegen Level drüber, weil er einfach höher springt. Und wir sind jetzt bei 6,24 Meter angekommen. Ich wage es jetzt nicht zu, oder vermag es nicht zu sagen, inwieweit da jetzt auch die da technische Weiterentwicklung anstehen oder was auch immer mit einer Rolle spielt, ob ein Sergej Bubka heutzutage da genauso mitgehalten hätte. Ich glaube, er würde sogar gestehen, dass er da nicht mithalten würde. Es ist schon enorm, weil es halt auch einfach im Grunde das ist ja alles vorgezeichnet ist. Ich meine, der hat halt einfach eine so dermaßen grundüberragende Ausbildung in seiner Jugend genossen und in seiner Kindheit so früh, dass das ihm so spielerisch leicht fällt, dass er sich eigentlich nur dann schlagen kann, wenn er mal die Lust verliert. Oder halt, das passiert natürlich auch Stabhochsprung-Großmeistern, dass sie wirklich mal Kleinigkeiten misslingen. Ich glaube jetzt nicht, dass er in irgendeine Stabhochsprung-Blockade reinläuft, wie das manchmal auch anderen passiert, dass sie komplett den Faden verlieren, aber er ist halt einfach, er hat so früh angefangen, es hat ein so unfassbares Ausgangsniveau, dass er da einfach im Grunde in seiner eigenen Gewichtsklasse unterwegs ist. Und das ist, wir hatten jetzt auch dann, ich hatte mir den Spaß erlaubt, dann diese Meldung bei uns zu betiteln mit 6,24 Meter mit Lachs und Gemüse, ja, weil er ja angeblich sich jetzt noch bewusster ernährt und noch 2 Kilo abgenommen hat. Das war so, das, und dann gibt's ja bei den Apple-Handys kann man immer schamlose Werbung, Entschuldigung, kann man immer so in diese News durchwischen, ganz im Reiter wird, schlägt ja mehr Apple immer so gerade die 6 besten Schlagzeilen vor, die es gerade generiert oder die es gerade im Web kuriert, und da war das tatsächlich, diese Mini-Meldung war da mit drin und bescherte uns, rettet einem dann als Online-Ressort immer so die halbe Wochenstatistik, kann ich exklusiv enthüllen. Aber also die Leute scheinen zu interessieren. Ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt wirklich den riesen Unterschied macht. Aber es ist natürlich ein Niveau, das irre ist, und also wenn er nicht selber jetzt irgendwie die Lust verliert, was natürlich schon mal passieren kann, wenn man so eigentlich im Grunde in jeden Wettkampf reingeht und eigentlich nur verlieren kann, weil eh alle den Sieg erwarten und es nur eine Nachricht ist, wenn er verliert, wie ihn das, ob ihn das noch beschäftigt, das muss man sehen. Da bin ich leider nicht mehr nah genug dran, um das einschätzen zu können. Er kommt immer so ein bisschen, ich will nicht sagen, lustlos wäre unfair, aber doch so ein bisschen, also nicht als jemand, der wirklich für die Art und Weise, wie er... Also
kein Usain Bolt, oder?
Also ja, er ist jetzt ein Usain Bolt. Die Frage ist, ob ein Usain Bolt auch immer so viel zu sagen hatte. Also das war halt jemand, der halt viel zu zeigen hatte und so wie jemand rüberkam, der einfach die Leute in den Bann gezogen hat. Aber das ist halt, er ist halt ein wahnsinnig guter Sportler und jetzt kein Entertainer, sicherlich, sagen wir mal so. Aber das... Von daher, mir fällt es dadurch nur einfach schwer zu fassen, wie lange er so seine Motivation wirklich noch aufrechterhalten wird oder ob man sagen kann, okay, ab einem bestimmten Zeitpunkt, so wie es ja bei der von dir erwähnten Michaela Schifrin zum Beispiel sich jetzt auch so ganz, ganz, ganz langsam abzeichnet, dann auch vielleicht irgendwann mal gut ist. Aber ich glaube schon, dass das also das ist einfach ja fast schon unfair oft gegenüber den anderen und außer Wertung und das wird, wie gesagt, ich glaube, dass er wirklich einfach nur noch antritt, beziehungsweise eigentlich, wenn sobald er antritt, eigentlich nur noch verlieren kann. Und das ist schon wirklich enorm, so solche Ausnahmesportler zu sehen, beziehungsweise als letzten Gedanken halt einfach auch Leute, die ja im Kern nichts Besonderes machen. Er macht ja eigentlich, hat die absoluten Basics wahnsinnig früh gelernt und das macht immer wieder richtig. Und das reicht dann oft halt schon.
Tja, das erinnert uns dann wieder an jenen Marcel Hirscher, den du vorhin angesprochen hast, der ja zumindest in der österreichischen Wahrnehmung, wenn er mal Zweiter geworden ist, war das schon absolutes Drama und eigentlich hat er das Rennen eher verloren, als das gewürdigt wurde, dass vielleicht Christoffersen und der angesprochene Stefan Luiz einfach an dem Tag besser waren, ne, als er. So ein Mann, der hat von einem großen Konkurrenten gelebt und ich hatte ja die Idee, irgendwann mal auch ein Duell zu machen. Also der Filmer Michael Gernand hat mir gesagt, anstelle ein Duell auszurufen, Carl Lewis gegen Mike Powell 1991 Tokio, wäre es doch viel spannender, das Duell oder die Rivalität zwischen Steve Owett und Sebastian Coe näher unter die Lupe zu nehmen. Und ich glaube, ich war da immer auf der falschen Seite, weil ich war immer auf der Seite von Lord Coe. Und eigentlich bin ich ein Mann des Volkes, aber Lord Coe, der damals noch nicht Lord war, aber dann einer geworden ist, der ist jetzt Präsident des Internationalen Leichtathletikverbandes, was ich glaube grundsätzlich keine schlechte Nachricht ist. Korrigier mich bitte, wenn ich falsch liege, aber Sebastian Coe kocht da sein eigenes Süppchen und wird jetzt, oder sein Verband wird ausschütten, ordentliche Prämien, wie ich finde, für Olympiasiege. Warum macht er das? Weil er Thomas Bach beerben möchte, weil er schon weiß, dass er das wird. Warum macht er das, Sebastian Coe?
Das ist eine sehr gute Frage und da kann ich tatsächlich bei Lord Coe, bei Coe gegen Overt einsteigen, weil also ich glaube auch bei den Kollegen in meiner Redaktion, die das wirklich noch live miterlebt haben oder zumindest damals so groß waren, um da schon Sympathien verteilen zu können, die waren auch eher alle auf Overts Seite. Tatsächlich, weil Coe eben irgendwie immer so ein bisschen undurchschaubar war. Ich habe zuletzt einen Artikel im Guardian gelesen, der ist auch schon wieder über 10 Jahre alt, als er gerade da, also die London Olympics sehr überragend abgeliefert hat, muss man einfach sagen. Zumindest die Party an sich war wirklich, ja, wirklich, da schwärmt jeder auch noch von. Und die Kolumnisten absolut britisch, in diesem britisch und Understatement gleichzeitig brutal, direkt von frontalem Ton, ihn im Grunde komplett in den Boden genagelt hat mit der These, dass sie einfach ihn unfassbar pupslangweilig, furzlangweilig und auch, und das kann ich aus eigener Ansicht bestätigen, auch sehr schwer zu greifen findet. Was macht ihn eigentlich aus? Warum, was motiviert ihn wirklich? Was hat ihn auch damals gegen Ovett angetrieben? Es ist einfach wahnsinnig schwer zu lesen und wahrscheinlich, und dadurch ist natürlich schon extrem, ist es extrem schwer für Leute auch eine Verbindung aufzubauen. Wenn dir der Mensch so ein totales Rätsel bleibt und oder irgendwie nicht irgendeine Art Verbindung zu dir entstehen lässt. Usain Bolt hatten wir angesprochen, ja, das ist halt, ich mache Kasper rein und laufe trotzdem Weltrekord. Das ist natürlich etwas, mit dem sich Leute auf eine gewisse Art und Weise, auch wie er mit Chicken Wings dann immer das inszeniert hat und wie er lebt und dieses leichte Leben. Das ist natürlich, da können sich dann manche doch ein bisschen leichter mit identifizieren als die 27. Analyse von Marcel Höscher, der erzählt, mit welcher Skiabstimmung er jetzt im zweiten Lauf von Kranjska-Gora im Vergleich zum ersten brilliert hat. Das ist halt einfach, da würde ich sogar die sehr gewagte These aufstellen, dass zu einem gewissen Grad Leute wie Felix Neureuther, die sehr viel weniger Erfolge in der Hinsicht hatten, vielleicht sogar durchaus ähnlich beliebt, selbst in Österreich sind im Vergleich zu Marcel Hirscher. Aber
ja, das ist wahr.
Sebastian Coe ist halt am Ende, das kann ich einigermaßen sagen, das hatte ich ja auch geschrieben zuletzt, der ist schon, steht sich selbst und seiner Karriere immer am nächsten und die Karriere war sicherlich mit davon geprägt, irgendwie auch, dass er zumindest im IOC mal oben ankommt. Ich würde sagen, seine Chancen stehen, um jetzt mal ein bisschen zu springen im Gedanken, stehen nicht gut, weil Thomas Bach hat im Grunde alles, der hat diesen Laden im Griff, mal sehr salopp gesagt. Die IOC-Mitglieder, die in den vergangenen Jahren reingewählt wurden, also das Gros an IOC-Mitgliedern, dass er das entscheidet letztlich, das hat er geprägt, das sind Leute von ihm teilweise handverlesen oder aus seinem Kreis handverlesen, es ist sein IOC und diese ganze Inszenierung von wegen, wenn jetzt das jetzt irgendwelche Mitglieder beantragen, ihm noch eine Amtszeit an der Charta vorbei zu genehmigen oder dies doch bitte prüfen zu lassen. Wenn er das nicht will, wird das nicht passieren und wenn er es will, wird es passieren. Und meine Tendenz, soweit ich weiß, ist, dass es Stand jetzt eher passieren wird oder ziemlich sicher passieren wird. Das kann sich alles immer noch ändern, aber eigentlich ist er wild gewillt. Und wenn er es nicht macht, dann ist er wild gewillt, einen Nachfolger zu nehmen. Und das wird, oder die eigene Nachfolgerin, besser gesagt. Es wird ziemlich sicher nicht Sebastian Coe, weil Sebastian Coe hat in den vergangenen Jahren eigentlich immer genau in den großen Fragen Russland und auch jetzt in die Art und Weise, wie man den Sport vermarktet, hat er genau das Gegenteil immer von dem getan, was Bach und vor allem das IOC wollen. Und das ist natürlich die absolute Todsünde im Reich von Thomas Bach. Und ja, diese 50.000 Dollar pro Olympiasieger, im Grunde ist es natürlich schon, ich verstehe schon, dass Leute sagen, ich meine, den Olympiasiegern geht es meistens eh gut, warum sollen die jetzt in einer Sportart, in denen es einen Großteil der Athleten gar nicht so gut geht finanziell, warum sollen die jetzt auch noch mehr Kohle kriegen? Ich meine, kurz Wochen zuvor hatte Josh Kerr, der 1500-Meter-Weltmeister, der in Budapest Jakob Ingebrigtsen immerhin geschlagen hat auf der Zielgeraden, hatte gesagt, dass er das für einen absoluten Witz hält, wie Sportler Leichtathleten bezahlt werden. Und kurz darauf kommt der Lord um die Ecke und präsentiert diese Beruhigungspille. Also ich denke, es ist zum einen ein Signal nach innen an die eigenen Athleten. Es ist zum Teil ein Signal auch nach außen ans IOC-Wahlvolk. Ja, das hier ist unser... Ich denke, ich bringe hier einen Sport vorwärts, während ihr im Grunde eigentlich mit euren Reformen überhaupt nicht richtig vorankommt. Oder auch vielleicht doch, aber keine Ahnung. Und es ist sicherlich auch, weil es ja immerhin sehr viele jetzt doch Überlegungen gibt, auch von Michael Johnson und anderen Investoren, die versuchen, Alternativserien aufzubauen. Ob das alles, also Wettkampfserien, in denen die Athleten, in denen wenige Athleten, die natürlich auch schon sehr etabliert sind, dann halt auch richtig was verdienen sollen. Also so ein bisschen so eine Art Super League in der Leichtathletik ein Stück weit. Und das, da musst du natürlich dagegen steuern als Weltverband, weil natürlich irgendwo auch mal dein Grundmonopol gefährdet ist oder zumindest die Wettkampfstruktur das massiv verändern würde. Also wahrscheinlich ist es ein Mix aus allen Sachen. Aber ich sehe nicht, weil das ja so auch viel Entrüstung hervorgerufen hat, jetzt, das ist das Ende des olympischen Ideals und wenn wir jetzt anfangen, alle Athleten zu bezahlen, dann würden irgendwann modern, wir können nicht alle gleich bezahlen, ist nicht genug Geld da und das untergräbt das Prinzip und das, wenn ich überlege, wie viel Kohle das IOC, selbst wenn es wahnsinnig viel in diesen Kreislauf pumpt, an seine Olympiakomitees und Weltverbände immer ganz, ganz viele Milliarden weiterverteilt, was die an Kohle haben und wie sie sich teilweise selbst ihr Spitzenpersonal entlohnen, mit irren, auch sehr, sehr sportlichen Zuwächsen. wie sie jetzt in irgendwelche AI-Projekte und Computerspiele und Pipapo investieren. Und sie dann gleichzeitig behaupten, man könne Sportler nicht irgendwie halbwegs direkt bezahlen, schon gar nicht irgendwie so tarifähnlich oder koordiniert, dann muss ich schon mir ganz sanft ein bis zwei Lacher verkneifen. Aber ich denke, das ist alles letztlich eine Frage des Willens. Und dass er dann Alleingang startet und unabgesprochen mit anderen, klar, es ist irgendwo, zeigt das seine persönliche Agenda. Andererseits, ich meine, wenn du es mit anderen abgesprochen hättest, dann oder versucht hättest abzustimmen, dann hätten sie es natürlich blockiert. Also von daher kann ich es irgendwo auch verstehen. Wenn du was verändern willst, dann musst du natürlich auch manchmal an den Büchern vorbeigehen. Und also ich kann darin nichts Verwerfliches erkennen. Und dass er seine eigene Agenda hat, ist irgendwo auch legitim ein Stück weit. Und wenn man das einordnen kann. Und von daher, ich glaube jedenfalls nicht, dass das Ende des Olympismus sein wird, wie jetzt manche suggerieren. Ich glaube, der Olympismus hat ganz andere Probleme. Vor allem meinen Präsidenten aus Tauberbischofsheim. In meiner bescheidenen Meinung nach.
Und einen Menschen, der Christian Klaue heißt und nicht zur,
das hast du jetzt gesagt,
und nicht zur nächsten Geburtstagsfeier von Jens Weinreich eingeladen wird. Wenn ich die Zeichen richtig deute, auf einem Kurznachrichtendienst, der früher mal Twitter ist. Ja, Johannes, gleich holen wir uns den Roman Stelzl dazu von der Tiroler Tageszeitung. Abschließende kurze Frage noch, weil ich wusste es wirklich nicht. Gilt diese Ausnahmeregelung für russische Athleten, wenn sie denn auf die Bibel schwören, dass sie Putin scheiße finden, dass sie bei Olympia als Leichtathleten mitmachen dürfen? Oder hat Sebastian Coe gesagt, mir ist eigentlich wurscht, was ihr glaubt, ein russischer Pass ist ein zwingendes Ausschlusskriterium?
Derzeit ist letzteres der Fall. Und das ist ja auch so ein weiterer Fall, weshalb natürlich Thomas Bach kein großer, auch Thomas Bach seine Geburtstagspartys tendenziell eher ohne Lord Coe planen wird künftig, weil...
Ich bin auch nicht eingeladen. Schade.
Sollte dir zu denken geben. Das IOC hat ja seinen Weltverband immer nur empfohlen, die russischen Athleten eben mit Bibelschwur und weiterem einzuladen. Und dass jeder... Streng genommen darf sich jeder so machen, wie er will. Das ist natürlich schwerste, einen mindestens in die vorolympische Hölle bringt, wenn man das nicht tut, ist klar. Aber Sebastian Coe hat halt als einer von sehr wenigen Weltverbandspräsidenten nach meinem Wissen halt Stand heute, muss man auch wiederum sagen, das so entschieden, dass solange dieser Krieg tobt in der Ukraine, dass das genauso gehandhabt wird. Und Es würde mich absolut nicht überraschen, wenn da auch noch eine Kehrtwende kommt. Ich sehe nur nicht, wie jetzt die Politik oder die politischen Realitäten das zulassen sollten. Aber sie haben ja auch zu 16 in Rio damals auch die Russen mit Hymne und Flagge und allem einmarschieren durften, obwohl gerade die sämtliche russischen Kronzeugen nach USA geflohen waren, weil das Staatsdoping entblättert wurde.
Ach, das auch,
ja. Da hatten sie auch schon die Leichtathleten komplett ausgeschlossen. Oder bis auf eine, nämlich die Daya Klischina, die in Amerika trainierte. Also das ist schon, ich gehe davon aus, dass es passieren wird, aber ist tatsächlich so, dass die russischen Athleten, die teilnehmen, werden keine Leichtathleten sein. Und das ist, denke ich, kann man durchaus so begrüßen.
Man weiß nie beim Lord. Was man weiß, ist, jetzt kommt eine kurze Pause in der Big Show 658 mit Johannes Knut und gleich holen wir uns den Roman dazu.
Ja, hallo, grüß euch, ihr Lieben. Da spricht die Kirchgasse Michi, auch aus Kirche bekannt. Seit 4 Jahren nicht mehr mit dabei im Ski-Weltcup, aber habe es immer gern gemacht und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 658, weiter geht's. Johannes ist dabei geblieben und dazugekommen von der Tiroler Tageszeitung, Roman Steltl. Servus, Roman.
Grüß euch, servus, hallo.
Roman, welche Rauchzeichen, die du aus dem Salzburger Land in deiner Residenz in Innsbruck aufgenommen hast, welche Trommeln aus dem Salzburger Land haben in Gottes Namen darauf hingedeutet, dass Marcel Hirscher möglicherweise, wenn er genug Fisspunkte sammelt irgendwo, in Sölden Ende Oktober beim Riesentorlauf an den Start gehen wird. Ich bin freudig überrascht, aber mich hat das komplett aus den Socken gehauen. What is going on, Roman? What is going on?
Ja, du, also Socken gehauen hat's mir auch. Ich hab's ja am Vorabend erfahren, also gestern am Abend, die Geschichte. Wir haben's dann in online gemacht, die Geschichte.
das, ja, was abzusehen war, gar nichts, ehrlich gesagt, weil er hat ja gestern auch noch einen Termin für Garmin gehabt.
In Wien,
und ja, genau, und war dann recht fit ausgeschaut, wie immer, also recht fit ist er geblieben, macht ja alles mögliche an Sport nach wie vor, um fit zu bleiben. War sehr überraschend. Also als ich das erfahren habe, habe ich auch so wie viele ein paar Mal nachfragen müssen, ob es dann wirklich jetzt nicht, ob jetzt keiner veräppeln will. Dem war aber nicht so. Wir haben es dann gleich mal auf Socken gemacht und dem nachgegangen, und es war dann kein Statement, aber eine Verweigerung des Statements, was gleich bedeutend war, wenn man sich ein bisschen auskennt damit das so wirklich so ist. Und ja, also wir waren dann schon ein bisschen der Zeit voraus, weil das ist ja dann ist eine schnelle Lawine losgegangen, und heute in der Früh dann die kurzfristige Pressekonferenz einberufen worden. Es war, glaube ich, ein bisschen anders geplant, das Ganze. Aber es ist jetzt dann doch, dadurch hat das durchgesickert ist, wie so oft, schneller gegangen, wie ich hätte keine Rauchzeichen vernommen, die jetzt darauf hinauf hingedeutet hätten. Dass er in Sölden fährt, gehe ich ziemlich stark davon aus, dass er in Levi und in Gurgel jetzt erst Slaloms fährt, gehe ich auch sehr stark davon aus. Er selber sagt, er möchte FIS-Rennen fahren, ungeachtet dessen, dann müsste es ein riesiger PR-Gag sein, dass er, wenn er wirklich FIS-Rennen fahren würde, er trainiert ja jetzt in Neuseeland, da gibt es ja genug FIS-Rennen und wahrscheinlich genügend Chancen. Ich habe jetzt vorher mit Markus Wallner telefoniert, FIS-Renn-Direktor, der sagt auch für die Punkte, sollte sich das locker ausgehen.
Das ist dein bester Kumpel, ausgehen. Roman. Ich glaube, der telefoniert mit niemandem, mit seiner Familie, nicht so viel, wie er mit dir telefoniert.
Wahrscheinlich nicht. Er freut sich ja schon, wenn ich anrufe. Ich habe ihn ja heute angerufen und das von Marcel Hirscher Wogen wieder so gefragt, und er war richtig freudig, dass ich ihn da keine Krisenthemen aufbringe.
Sonst kann ich noch ein paar. Wenn ich reingrätschen darf, mein Krisenthema hat er noch nicht beantwortet.
Naja, er antwortet normalerweise anfangs nicht, aber es ist dann ja. Doch in einem Zug eines Gesprächs geht es dann doch meistens dann ganz gut. Aber auf jeden Fall ganz gut. Ich habe jetzt auch nachgeschaut, er ist, glaube ich, 85 schon in dieser FIS-Rangliste von April 2024. Da ist in 5 Jahren ist einige Plätze verloren. Also spricht nichts dagegen, dass er dann mit hoher Startnummer mitfahren kann in Levi und Gurgel, und das wird er sich auch geben, weil wenn er wirklich bei der WM in guter Form sein will und sich da präsentieren will und da mitfahren will, was er sicher will für die Niederlande, dann wird er sicher jede Chance für den Weltcup nutzen. Schön, dass es tief stapeln ist, es ist eh sein Recht, aber jeder, der Marcel Hirscher erwartet oder jeder, der ihn wieder sieht, der erwartet sich Siege. Ich meine, dass der FIS-Ebene fährt, wahrscheinlich schon, aber die werden sich in Neuseeland abspielen. Ich glaube nicht, dass er da bei uns in die kleinen Skigebiete mit den 16-jährigen FIS-Freunden fährt, glaube ich nicht, wieso auch, also kann nicht der Anspruch sein, den er schon immer gehabt hat. Gewinnen, gewinnen, gewinnen. Wir kennen, der Johannes kennt es ja auch, im Ziel war mit Marcel Hirscher schon nicht zu reden, wenn er Zweiter geworden ist oder Dritter, oft, gell, muss man echt sagen. Wenn er als Halbzeitführender Zweiter oder Dritter geworden ist, dann ist er teilweise gegangen und hat nicht mehr mit der Presse gesprochen, was ja eigentlich ein No-Go ist, nach wie vor heutzutage, auch so eigentlich mir ganz selten bis nie vorgekommen ist. Der war getrieben von den Siegen, deswegen war er auch so gut. 8 Gesamtweltcup-Siege, 67 Einzelweltcup-Siege, ja, 2 goldene und 7 Weltmeistertitel. Deswegen war er immer so gut. Und wenn er zurückkommt, sicher nicht, um da Spaß zu machen. Auch, es ist natürlich eine super Promotion für seinen ohne diese ausverkauften von Dierski. Aber es wird auf jeden Fall darauf hinauslaufen, dass er nicht nur PR-Gag macht, weil für das ist er zu großer Kämpfer und Ehrgeizling, und für das ist ihm, glaube ich, sein Standing und sein Ruf zu schade.
Johannes,
ich schwelge in Erinnerung, ich weiß noch mal, wie er in Sölden erzählt hat, auch zu seinen besten Zeiten, dass es ja doch ganz schön schwierig wird jetzt zum Songauftakt, weil er so hinten dran ist, aber also er weiß wirklich nicht, ob er den zweiten Durchgang erreicht, und dann ist er dann auch, glaube ich, hat er nur mit ungefähr 1,5 Sekunden Vorsprung gewonnen oder vielleicht ausnahmsweise mal gegen Ted legitim verloren, aber ja, das werden sehr schöne, ich freue mich schon, bin schon gespannt, Roman, auf die großen, die große Hirscher-Show. Du wolltest, da hast du aber eine Frage hier.
Nein, ich wollte einfach mal meine Theorie, Johannes, in den Raum stellen. Der Hirscher hat wahrscheinlich die letzten Jahre, natürlich bei der Entwicklung seiner Skier, hat er mit Christoffersen trainiert, er hat mit Haugern trainiert, er hatte als sein Vater beim ÖSV, wenn ich es richtig mitbekommen habe, auch mit den Leitingers dieser Welt trainiert. Und ich glaube, die hat er alle paniert. oder ist zumindest auf gleichem Level mitgefahren. Meine Idee ist, also auch das anschließend an Roman, der kommt dann nicht damit zurück, damit das Starterfeld aufgefüllt wird, sondern nur, wenn er davon überzeugt ist, dass er ja Top 5, dass er vielleicht auch wirklich 3 Rennen oder 5 Rennen pro Jahr gewinnen kann. Es trifft das deine Einschätzung ungefähr auch, Johannes?
Ja, also das, was ich auf jeden Fall auch gehört habe, was wahrscheinlich jeder gehört hat, dass er in den Trainings mal mindestens nicht ganz schlecht abgeschnitten hat. Auch, dass die, seine Skimarke da auch nicht wenige Ressourcen reingesteckt hat, zum Beispiel als wenn andere Athleten wie Dino Strasser mal in irgendwelchen Kitzbühel Pre-Camps doch leicht vorne waren, dass da am nächsten Tag aber sofort der Van Dier Truck angerauscht kam, um da noch ein bisschen nachzujustieren. Kleiner Einschub, ich glaube nicht, dass Henry Christoffersen diese manische Tüftelei, die auch Hirscher immer betrieben hat und ihm jetzt wahrscheinlich auch nicht unbeträchtlich vorlebt, dass das unbedingt das ist, was das Optimum aus Henry Christoffersen rausholt, aber das ist ein anderes Thema. Ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht dann doch auch so ein bisschen, ich meine, dieses Projekt oder diese ganze Marke ist ja doch sehr, 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 sehr ambitioniert besetzt und bestückt und beworben worden. Und auch wenn ein gewisser Getränkekonzern da mitmischt, dann das machen die auch nicht so eine Jux und Dollerei. Und die wollen natürlich schon, glaube ich, recht bald Ergebnisse sehen. Und vielleicht wollten sie auch schon im vergangenen Winter ein bisschen mehr sehen als das, was im Grunde Timon Haugan auf der absoluten Zielgerade abgeliefert hat. Ein Sieg, Roman, korrigier mich, mehr war es ja nicht, glaube ich. Also vielleicht noch, also oder ganz gewiss noch.
Mir fällt es auch noch an, ja. Also Christoffersen ein paar Podestplätze.
Genau.
Aber es, glaube ich, Sieg war nur einer vom Haugan am Schluss, ja.
Und ich glaube schon, dass vielleicht da auch einige jetzt vielleicht auch da ein bisschen, ohne dass ich das belegen könnte, aber das wäre meine Theorie, dass da vielleicht auch so ein bisschen doch der Druck da auch so ein bisschen größer ist, nicht nur der eigene Erwartungsdruck, sondern auch vielleicht so ein bisschen aus dem Umfeld jetzt, dass man da doch so ein bisschen vorankommen muss und dass halt, jetzt muss es halt der Papa doch nochmal richten, der Chef, muss sich das auch noch tun, hat unser Ex-Ressortleiter Michael Gern hat immer gesagt. Muss ich mich darum auch noch kümmern.
Muss er jetzt.
Ich finde es spannend, weil mit 35, also als ich damals, ich hatte ja die große Freude da in 2019 bei seinem Abschied in Salzburg dabei zu sein und diesen Tag, ich weiß noch, wie ich losgefahren bin und auf Ö3 im Radio lief das rauf und runter, fanden Grußbotschaften, Van der Bellen und Adi Niederkorn alle 3 Sekunden, was jetzt mit den neuesten Infos und Ötin und wie dieses Land in einem wirklich herzhaften Ausnahmezustand war. Und
Derweil haut es wahrscheinlich gar nicht so weit, Ö3, gell? Weil Salzburg ist ja direkt an der Grenze.
Natürlich,
das österreichische Netz ist sehr aufdringlich.
Sehr aufdringlich.
Ja, wir hören in München auch
Ö3. Ja, ich weiß, war ein Spaß. Du, lass mich ganz kurz eingreifen, ja. Hinter Christoffersen, by the way, damit ich es nicht vergiss. Mit dem hatte ich auch ein Gespräch, mein zweitbester Freund nach Markus Waldner, gell, das wisst ihr jetzt beide. Ja. Mit dem hatte ich auch ein Gespräch letztes Jahr, im Oktober in diesem. Ich glaube, es war wieder ein Bitztal im Hotel, wo sie da trainiert haben. Und da haben wir auch über das gesprochen, über dieses Comeback vom Hirscher. Und er hat gesagt, und der war da wirklich, das wollte er kaum zugeben, der Marcel Hirscher ist im Training bei den Materialtests gleich schnell gefahren wie der Henrik Christoffersen. Und da hat er gesagt, es waren anscheinend 2-3 Zehntel, dass er da langsamer war, gell. Und da war der Christoffersen schon wirklich in einer Topform, gell. Also der ist dann schon richtig mitgefahren. Ich glaube, mich zu erinnern, dass es Riesentorlauf-Tests waren. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Aber nur um das nochmal zu erwähnen, der Christoffersen hat gesagt, der Hirscher könnte jederzeit wieder starten, der wäre jederzeit wieder konkurrenzfähig. Und da war er schon 4 Jahre, wahrscheinlich 4,5 Jahre, ne, oder 4 Jahre, ja, muss ich aufpassen, ist schon weg vom Fenster, also Oktober 23. Gell? Also das ist nur noch mal zur Ergänzung.
Den Punkt wollte ich gerade zu Ende führen. Aber gut, dass du sagst. Also damals, als er aufgehört hat, hat er es auch relativ klar gesagt. Er hat ja nicht aufgehört, weil er jetzt irgendwie verletzt war oder das Gefühl hatte, er kann da nicht mehr mithalten. Im Gegenteil, er hat einfach keine Lust mehr auf sich selbst quasi, auf diesen Aufwand, den er dafür betrieben hat, immer dann noch 500stel im zweiten Lauf mit irgendeinem neuen Setup mehr rauszuholen und natürlich wahrscheinlich auch und natürlich auch dann noch die geliebten Reporterfragen und der Rummel in Österreich obendrauf. Du hast ja gemerkt, der war einfach vom Kopf müde, aber nicht vom Körper. Ich finde schon mit 35, auch selbst wenn er im letzten Jahr dann so dran war, 35 finde ich schon spannend, dass er, die Frage ist ja nicht nur, kann er halt mal in einem Riesenslalom-Training da vorne dabei sein oder auch in ein paar, sondern wirklich den ganzen Winter noch auf diesen irren Weltcup-Pisten. Aber andererseits, also ich habe da auch wenig Zweifel und dass er da ganz schnell wieder im Top-Kreis sein wird, sehe ich auch überhaupt gar keine Probleme. Es wird dann halt eher spannend, wirklich wie lange das noch geht, aber ich weiß es auch immer noch, erinnere mich, was, ich glaube, der Jos Hermans war das mal, der niederländische Leichtathletikmanager, der gesagt hat, jeder Körper, jede Sportlerkarriere ist wie eine Kerze. Wenn du mal eine Zeit lange pausierst oder raus bist, ohne dass du jetzt, ist halt auch trotzdem eine Chance für deinen Körper jetzt auch zu genesen und zu pausieren. Also du kannst da schon noch anknüpfen dran und du hast dann quasi, wenn die Flamme mal aus ist, hast du dann noch ein bisschen was übrig von einer Kerze. Wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel, wie wenn du es gleichmäßig gemacht hast, aber andererseits so eine Regenerationsphase kann auch mal sehr gut sein und ja, also ich glaube auch absolut, dass wir ihn nicht so lange auf höchstem Niveau sehen werden.
Ich habe jetzt kommt die Kombinationsfrage, weil es gibt ja nicht nur ein niederländisches Ein-Mann-Team, Roman, im nächsten Jahr, sondern es gibt auch ein brasilianisches Ein-Mann-Team im nächsten Jahr. Und zufälligerweise werden beide Ein-Mann-Teams von dem von Johannes schon angesprochenen Brausefabrikanten, wie es so schön heißt, gesponsert. Wie weit an der Realität wird's vorbeigehen, Roman, wenn man sagt, dass Lukas Bratner und Marcel Hirscher erstaunlich viele Trainingstage miteinander verbringen werden?
Ach, auf jeden Fall, das wollte jetzt noch keiner sagen. Aber auf jeden Fall, das liegt ja schon daran, dass das Projekt ist ja schon, das ist jetzt, also das, die Hirscher-Idee gibt es ja schon ein paar Wochen und was es noch nicht so viele Wochen gibt, ist Mike Bücher als Trainer von Lukas Bratner. Und Mike Bücher ist ja, glaube ich, keine Ahnung, was waren der 10 Jahre? Oder an die 10 Jahre, 8 Jahre, glaube ich, waren es. Trainer vom Privattrainer, also unter Anführungszeichen vom ÖSV gecoachtes Privatteam oder gefördertes Privatteam. Trainer von Marcel Hirscher bei allen Erfolgen und die sind sich ja nach wie vor verbunden geblieben. Also ist nur naheliegend, will jetzt natürlich nur keiner was sagen. Lukas Bratner hat sich einmal gefreut über das Comeback. Und ja, es gibt ja auch das Einmannteam Henrik Christoffersen, das norwegische Einmannteam, vom norwegischen Verband gefördert. Wer weiß, 2025 möchte er ja eventuell Österreicher werden. Schauen wir mal. Vielleicht nimmt ihn der ÖSV. Da haben wir einige Ein-Mann-Teams. Na, aber da, das muss man ja ganz ehrlich sagen. Also der Henrik Christoffersen ist alleine am Weg. Der hat trainiert. Der hat seine Gruppe. Das mit der norwegischen Skiverband kennt er nur von Fotos, gell? Also seine norwegische Gruppe. Und das ist naheliegend, dass da auch trainiert wird, gell? Ich meine, es gibt natürlich einzelne Gänge. Es gibt schon einige Leute, wenn man an Ece Guinness denkt, der für Griechenland startet, der ist auch mit seinem eigenen Team unterwegs. Also da finden sich sehr viele Möglichkeiten zu Symbiosen, naheliegend mit Lukas Bratner, weil der ist einfach, der hat aufgehört mit der Slalomkugel. Da kommt er genau in diesen Schwung hinein, den er wahrscheinlich braucht. Ich glaube, der Lukas Bratner ist 23, in etwas, weiß ich nicht mehr genau, ob es genau stimmt. Aber auf jeden Fall ein junger und der auch so einen neuen Stil und neuen Elan einfach auch mitbringt. Gell? Also wenn er sich da heranheftet und auch viel mit dem Henrik Christoffersen natürlich jetzt trainieren wird, also die werden diese Materialtests, die früher gemacht haben und wo die Zeit mitgelaufen ist, werden jetzt halt richtige Trainings. Und das ist, also aus wahrscheinlich der Vergangenheitserfahrung wird wahrscheinlich an Henrik Christoffersen mehr davon profitieren, dass er endlich wieder gegen den Hirscher fahren darf als der Hirscher, weil der Christoffersen glaubt, der war nur gut, wenn er gegen den Hirscher gefahren ist. Der wird wahrscheinlich 10 Luftsprünge machen, dass er jetzt wieder endlich seinen ehemaligen Kontrahenten und jetzigen Kollegen und Chef in Wahrheit banieren darf. Sehr, sehr lustige Konstellation jetzt. Auf jeden Fall, ich glaube, dass das auf jeden Fall ja richtig lässige Sache wird.
Ist das herrlich? Ist das Skifahren herrlich? Wir haben heute den 24. April und ich bin so prumpftig auf den Beginn der Skisaison nächstes Jahr. Es ist ganz, ganz verrückt. Großartig. Ja, dann, das lassen wir jetzt aber mal ruhen. Vielleicht, wenn er wirklich in Gottes Namen ein, zwei FIS-Rennen fahren sollte im Sommer, der Marcel Hirscher, wird mal darauf zurückkommen. Interviewanfragen ersparen wir uns. Das ist vielleicht noch meine letzte Frage. Die Süddeutsche Zeitung würde ein Interview bekommen mit Hirscher oder ist das auch so undenkbar? Wer bekommt eigentlich ein Interview mit dem Hirscher? Oder gibt er nur Pressekonferenzen, wo man dann den erhabenen Worten lauschen darf? Weil natürlich ist es das, glaube ich, es ist ja bei Hermann Mayer auch nie einfach gewesen, aber kriegt die Süddeutsche auf Anfrage ein Interview mit Marcel Hirscher, Johannes?
Also mit Hermann Mayer hatten wir wirklich eins noch mit Groß VW 2015, da war er dann in so einer Semi-Laune, also ihm haben nicht so alle Fragen, glaube ich, so zu 100% gefallen, aber der Walter Dellekart, Roman kennt ihn ja sicherlich auch noch, war doch sehr umgänglich. Ist natürlich auch immer so, wenn man ein bisschen Abstand hat, auch nach der Karriere sind die dann vielleicht auch zugänglicher. Marcel Hirscher hatte ich jetzt eigentlich, glaube ich, im Grunde nur ein großes Interview, das war auch so ein klassischer 15-Minuten-Slot bei irgendeinem Medientermin in Salzburg, glaube ich, auch wieder oder in der Umgebung. So ein bisschen wie bei Hollywood-Stars. Man kriegt dann so 10 Minuten, die reizt man dann mit allen Tricks auf 15 aus. Ich hatte mit Michi Smekal, von den Salzburger Nachrichten. Wir haben uns quasi unsere 7 Minuten, die wir, genau, wir hatten, jeder hatte quasi 8 Minuten, wir haben unsere 8 Minuten zusammengelegt. Und das, dem haben sie leichtsinnigerweise zugestimmt und aus hat Michi 3 Fragen gestellt und ich habe noch meine 10 hinterhergeschoben. Und das war dann ganz gut, weil, und da war tatsächlich, war Stefan Illek, also sein langjähriger PR-Begleiter, wirklich sehr lässig auch. Man merkt schon, dass, und das ist ja auch bei allen Athleten, bei deutschen Athleten, die mal in Schweiz oder österreichischen oder anderen Medien reden, wenn man so mal 2 Schritte zurücktut und macht und so ein bisschen von dem, was hast du gerade gemacht, was machst du, wie geht's weiter, von diesem Alltagsgeschäft weggeht, so ein bisschen das versucht, das größere Bild einzufangen, weil wir halt dann eben doch auch selbst über Marcel Hirscher nicht jede Woche schreiben oder jeden zweiten Tag, dann man hat in dem Gespräch jetzt gemerkt, wie er jetzt, als die Standardfragen durchfahren, so ein bisschen entspannt wurde und dann auch wirklich teilweise sehr offen und auch über die österreichische Öffentlichkeit so ein bisschen, über die Erwartungshaltung, auch über wie furchtbar es in Südkorea fand und nach 2 Wochen, ich konnte keinen Reis mehr sehen und was für eine Scheiß, also jetzt ein bisschen frecher von mir übersetzt, was für sinnlose Retortenspiele, das Ganze drumherum und also kurze Antwort, ja, ich glaube schon. Und Roman, korrigiere mich, ich glaube, jetzt ist es ja nicht Stefan Illek, sondern Michael Holzer, sein alter Manager, den sie an Bord geholt haben, weil Holzer und ÖSV, die Altvorderen werden sich erinnern, das ging ja auch nicht so ganz gut aus, weil Michael Holzer war ja schon mal bei Marcel Hirscher, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hatte auch so ein bisschen so seine eigenen Pläne, so ein bisschen wie damals der deutsche Klaus Kercher mit der österreichischen Vorzeige-Gepardin Anna Fenninger, heute Veit. Also das, aber jetzt unter niederländischer Flagge kann er das natürlich machen und ohne Schröxi am Ruder beim ÖSV. Und also ich hatte damals auch nicht mehr viel von Michael Holzer erlebt, aber ausgetauscht. Also ich glaube schon, dass das absolut, dass sie da kein Problem hätten, weil die ja auch wissen.
Go for it.
Bitte?
Go for it. Deshalb bin ich ein Set-Abonnent.
Das werden wir für den nächsten Winter sicherlich planen, aber die österreichischen Sportler wissen ja alle und das ist auch kein Geheimnis, dass der beliebte deutsche Werbemarkt kein ganz unwichtiger ist. Deswegen ist es ja auch immer ganz großartig, wenn in Kitzbühel mal alle 20 Jahre auch ein Deutscher gewinnt, weil das ist ja dann gut für die Skiindustrie und der Werbemarkt in Deutschland und das TV-Publikum, das dann auf den österreichischen Skisport schaut und dann ganz fleißig in die Skigebiete fährt. Deswegen glaube ich schon, dass wir da ganz gute Chancen hätten. Nein, also da in der Hinsicht sind die österreichischen Kollegen wirklich auch in den Verbänden sehr, sehr umgänglich, sehr professionell und selbst wenn wir mal ab und zu ein bisschen zu der einen oder anderen Affäre im ÖSV vielleicht ein kleines bisschen recherchieren, aber das ist wirklich sehr gut. Und gerade gibt es ja sowieso in anderen Großverbänden dringendere Probleme.
Da möchte ich noch ganz kurz einhaken, weil du ÖSV gerade gesagt hast. Heute auf Nachfrage in der Pressekonferenz war ich überrascht, weil von dir, Sports, wir sind ja bei Sof, dass man es so nennen, die sind ja nicht in diesem Ski-Austria-Pool, eine Grundvoraussetzung, damit man Ski tragen darf. Und ich habe nachgefragt und sie hätten den Marcel Hirscher eine Ausnahmegenehmigung gegeben, dass der für den ÖSV gefahren wäre, hätte sogar auf seine Van Dier Ski fahren dürfen mit einer Ausnahmegenehmigung und nicht im Ski Austria Pool drinnen gewesen wäre. Das zeigt jetzt nur, wie scharf sie drauf gewesen wären, dass der Hirscher durchgefahren wäre.
Klar, natürlich. Also, wen brauchen sie unbedingt, ne? Also, wen?
Naja, also es ist einfach so lieb man
Marco allein auf Schwarz. Manuel Fellers Rücken.
Ja,
Manuel Fellers Rücken kann man nicht alles tragen.
Ja, und so lieb man Marco Schwarz,
wortwörtlich.
Alle haben. Ja. Genau, der Rücken von Manu macht ihm Probleme, aber es ist halt schon nochmal eine Etage höher und das ist so großartig braten, es wird er da. Hirscher, er wird Odermatt wahrscheinlich die Riesenslalomkugel nicht wegnehmen, aber trotzdem. Ich freue mich. Danke Johannes, danke Roman. Kurze Pause in der Big Show 658. Danke.
Hier ist Roger Kluge vom Radsportteam Lotto-Soldat und ihr hört das Sportradio 360.
Big Show 658 und es ist immer schwierig, glaube ich, wenn wir nach so wenigen Playoff-Spielen über die NBA sprechen oder generell über ein amerikanisches Format, NBA, MLB oder NBA, weil sich natürlich alles sofort ändern kann. Aber für eine wunderbare Momentaufnahme freue ich mich, dass Sepp Dumitru ein paar Minuten Zeit hat. Hi Sepp.
Hi Jens.
Womit möchte ich anfangen? Lass mich damit anfangen, dass man in Miami nach diesem ersten Spiel bei den Celtics und nach dem Ausfall von Jimmy Butler komplett fatalistisch war. Der Sweep war eigentlich, also das 0-4 war eigentlich schon vorprogrammiert. Und dann gewinnen sie in Boston Spiel 2 und nicht mal knapp. How, Sepp, and why?
Dreier, Franchise-Rekord 23 von 43 von Downtown. Das ist natürlich lichterloh brennend. Also die haben immer noch das heiße Händchen, auch jetzt auf dem Weg zurück nach Miami. Und Bam Adebayo, ich habe gerade einen Tweet rausgefeuert, habe das mal ein bisschen genauer angeschaut. Der dominiert Kristaps Porzingis bisher nach allen Belangen, ist bei plus 14, obwohl die Miami Heat in Spiel 1 nicht wirklich eine Chance hatten, aber in Spiel 2 ist das schon eine extreme fast Meisterleistung gewesen von Eric Spoelstra, dem Coach, und diesen personell doch schon sehr dezimiert Miami Heat. Nicht vergessen, Jimmy Butler ist nicht der Einzige, der da fehlt. Terry Rozier, die Akquisition während der Saison, sollte Firepower bringen, vor allem aus dem Backcourt. Der fehlt ebenfalls. Tyler Hero ist erst seit ein paar Wochen wieder zurück. Also das ist schon so eine halbe Rumpftruppe, die da übers Parkett sich zum Teil auch quält. Offensiv ist das von vornherein schon jetzt nicht die explosivste Offense gewesen. Also niemand hätte die Miami Heat jetzt mit den 2017er, 18er Golden State Warriors verwechselt. Aber irgendwie finden sie einen Weg. Also über Defense genügend Shotmaking. Gestern natürlich sensationell. Das wird sicherlich nicht so bleiben. Und aus Celtics Sicht ist das wahrscheinlich die beste News. Jimmy Butler scheint nicht zurückzukehren in dieser Serie. Boston ist nach wie vor das talentiertere Team, Boston ist nach wie vor das bessere Team, aber gestern hat man gesehen, dass diese Miami Heat sich sicherlich nicht wegknicken und hinlegen werden und 0-4 sich einfach so aus den Playoffs verabschieden. Das ist so ein bisschen, glaube ich, für die Celtics, auch mit Blick auf die weiteren Playoffs. Also ich gehe davon aus, dass die Celtics das machen. So ein bisschen wie vor ein paar Jährchen, als die Milwaukee Bucks damals gegen die Miami Heat ran mussten und die Miami Heat ihnen alles abverlangt hatten und das dich so ein bisschen schärfer macht dann für die Duelle, wo es dann ein bisschen schwerer wird, so Richtung Conference Finals, NBA Finals etc. Und das ist Bostons Minimalziel, sind die NBA Finals, vielleicht sogar die NBA Championship, also alles darunter wäre eine Enttäuschung für das mit Abstand, mit großem Abstand, historisch großem Abstand, dominantes Team der Regular Season.
Historisch gar nicht mal so übel, wenn auch nicht historisch so gut, aber es ist ein Team, das ich während meiner ersten Zeit in New York irgendwie, ich bin mit den Knicks nicht warm geworden damals in der Patrick Ewing-Ära, vielleicht war ich noch zu frisch in Michael Jordan verliebt, ich weiß es nicht, aber dieses Team scheint jetzt doch mehr Spaß zu machen, führen gegen Philadelphia mit 2-0, mit einem Philadelphia, wo Joel Embiid noch welche Rolle spielen wird, in dieser Serie. Das ist natürlich noch nichts verloren für Philadelphia, aber sollten dort die Alarmglocken schrillen?
Ja, sollten schrillen, aber sind wir ehrlich jetzt. Also erstens mal war überhaupt nicht garantiert, dass Joel Embiid überhaupt zurückkommt. Philly aus genau diesem Grund auch in der zweiten Saisonhälfte einer der großen Verlierer, aber das ist zu erwarten, wenn du deinen MVP-kalibrigen Big Man Superstar Fixstern verlierst, dann kann das schon mal passieren. Tyrese Maxey, der Most Improved Player, offiziell ausgezeichnet worden vor zwei Tagen, zwar sein Bestes gegeben, aber das reicht nicht. Und selbst gesunde, fitte Philadelphia 76ers hätten mit diesen New York Knicks sicherlich zu kämpfen. Bei Joel Embiid merkt man, dass er kämpft. Also kleine Side-Mission hier. Wer Joel Embiid nicht respektiert für die Art und Weise, wie er sich da den Arsch aufreißt für Philly, der hätte eigentlich nicht viel auf einem Basketballparkett zu suchen. Momentan, man sieht es ihm an, wie schwer das zum Teil ist, da überhaupt sich zu bewegen. Hatte diese Aktion nach dem Self-Alley-Oop off the Backboard, wo er da komisch gelandet ist. Und ist zwar nichts Schlimmes passiert, dasselbe hatten wir gegen Orlando auch, gegen Ende der Regular Season, aber klar, jede schwerere Landung macht natürlich so ein bisschen Sorgenfalten auf die Stirn, aber Embiid battelt, Embiid gibt alles und die Sixers waren nah dran, sagen wir so, aus Sixers Sicht, wenn eine der Entscheidungen, der Fehlentscheidungen der Referees in den letzten Sekunden anders läuft, dann steht es vielleicht 1-1, dann fühlt man sich vielleicht besser. So, jetzt mit 0-2 zurück nach Philly, wird es natürlich schwer, jetzt 4 der nächsten 5 zu gewinnen. Zumal die New York Knicks eben ein sehr gefestigtes, ein sehr gutes Team sind, exzellent gecoacht mit einem der besten Spieler dieser Saison und ja, glaube ich, mit genügend Waffen, um sich in die Conference Finals zumindest zu schieben. Also du hast die 90er New York Knicks angesprochen. John Starks saß ja da in der ersten Reihe. Danach die Nuller New York Knicks. Latrell Sprewell war auch da. Und dann das letzte gute Knicks-Team 2013, Carmelo Anthony. Die waren alle Courtside und haben es genossen, dass der Madison Square Garden wieder so bebt. Das ist super für die NBA, wenn im Madison Square Garden so Playoff-Basketball gespielt wird. Für viele wird es schwer, aber das wäre es auch geworden, wenn Joel Embiid fit wäre. Also ich glaube, beide Teams auf Augenhöhe, das wäre eine super Serie gewesen. So mit einem angeschlagenen Joel Embiid glaube ich nicht, dass die Philadelphia 76ers genug haben, um die Serie zu gewinnen. In Philly traue ich ihnen sicherlich eins, vielleicht sogar zwei Siege zu. Die Serie wird ein bisschen knapper, als es bisher aussieht. 2-0 sieht schon sehr deutlich aus. Und aus Knicks Sicht bist du natürlich happy, dass du den Sieg da rausgezogen hast in Spiel 2. Denn das hätte man eigentlich verlieren müssen. Aber ja, sehr gute Teams finden einen Weg und die New York Knicks sind ein sehr gutes Team in dieser Saison.
Zwei Dinge, die du ansprichst, erinnern mich an unseren Handballteil, den du natürlich noch nicht gehört hast, weil er noch nicht online ist, aber den du wahrscheinlich sklavisch hören wirst. Das eine ist Schiedsrichterentscheidungen, ja, finde ich im Handball teilweise noch krasser als im Basketball. Und die andere Geschichte, die ich dort aufgebracht habe, dass ich gesagt habe, Kielce, die Halle kommt mir vor wie die Halle beim Gymnasium München Nord. Und jetzt ist in der NBA ja kein Mangel an neuen Facilities, aber dieser Madison Square Garden, ist das nach wie vor, die Knicks, du sagst es ja, waren in den letzten Jahren nicht besonders toll, mit wenigen Ausnahmen, aber ist dieser Madison Square Garden immer noch das Mekka des Basketballs, wie man es früher halt immer gesagt hat?
Ja, das ist einfach, also ich glaube, jeder, der mal im Garden war, jeder, der in ein paar Arenen war, der kann den Unterschied sofort ausmachen, sobald man da reinsteppt in den Garden. Es gibt genügend modernere Arenen, auch wenn die im Garden natürlich immer wieder diese Neuerungen, Modernisierungen etc. ausführen. Es ist eine ältere Arena, aber ist nach wie vor absolut zeitgemäß und einfach alles daran, vom Design her bis zu der Art und Weise, wie die Sitze angeordnet sind, bis zum Sound. Und dann eben, es ist New York City. Also wenn es in New York super läuft für die Sportteams, dann ist es einfach gerade im Basketballbereich, das ist einfach das Mekka des Basketballs schon immer gewesen. Das war ja immer das Traurige, dass eben in dieser Stadt, die so viel Basketballkultur und so passionierte Fans halt eben auch hat, dass es jahrelang so schlecht lief. Und nicht nur, dass es schlecht lief, sondern dass es da auch nie wirklich Aussicht auf Besserung gab, aufgrund der Entscheidungen, die von James Dolan, ja, nach wie vor einer der miesesten Besitzer in der NBA, da wird auch jetzt dieser super positive Run nichts dran ändern, das wird da auch für immer bleiben. Aber zum Glück haben sie jetzt endlich eine Formel gefunden, bei der eins heraussticht, sie arbeiten ganz anders, ein bisschen nachhaltiger, nicht immer nur auf den nächsten verfügbaren Superstar gehen und sich daran klammern, wie damals als LeBron James Free Agent war oder danach Kevin Durant Free Agent war und so weiter und so weiter, sondern sie haben ein richtiges Basketballteam auf die Beine gestellt und die Chemie stimmt eben auch. Und was es, glaube ich, so besonders macht, ist die Art und Weise, wie dieses Team Basketball spielt. Das war immer so wichtig bei New York, so dieses Grit and Grind, sich den Arsch aufreißen, ne? Diese Malocha-Art unter Tom Thibodeau, das ist eben die DNA dieser New York Knicks und mit dem können sich die New Yorker am besten identifizieren und ich glaube, deswegen passt es auch so super zusammen und man sieht es auch an der Stimmung. Also es gibt kaum eine Arena, in der so viel Stimmung ist, wenn das mal läuft und deswegen, ich glaube, der Madison Square Garden wird das auch immer bleiben, egal was jetzt da noch auf die Beine gestellt wird. Ja, in L.A. bauen sie den Intuit Dome, die Clippers und der Steve Ballmer, der wird sicherlich super und diese ganzen modernen Dinge. Aber am Ende des Tages reichen eben diese Oldschool-Elemente, um so eine Stimmung zu kreieren. Wenn es super läuft und wenn die Fans da sind und wenn das Team alles gibt und das hast du gerade in New York. Und es ist eine gute Zeit, um Knicks-Fan zu sein. Endlich mal wieder. Ich freue mich für all die Knicks-Fans, die da auch treu geblieben sind durch diese ganzen Dekaden absoluter Peinlichkeit zum Teil.
Ist Stephen A. Smith einer dieser Fans, für die du dich freust? Das ist nur eine Nebenfrage.
Ich freue mich auch für Stephen A. Smith, für den New Yorker, für den New York Knicks-Fan in ihm. Für alle anderen, sage ich mal, Teilbereiche der Person Stephen A. Smith muss ich mir jetzt nicht unbedingt freuen. Ich glaube, Stephen geht's ganz gut, egal ob ich mich freue oder nicht. Aber für jeden Knicks-Fan, der das der durchlitten hat, was er da durchleiden musste, das ist schön, wenn es dann auch mal schön läuft. Denn diese Auf und Abs, das macht eben so, das ist die Würze in der Suppe des Lebens. Ne?
Ja, Stephen A. Es schreckt nie davor zurück, uns allen mitzuteilen, dass er mörderisch viel Kohle verdient. Wie viel genau sagt er dazu nicht, aber es muss mörderisch viel sein. So, gehen wir ganz kurz in den Westen, wo dankenswerterweise die Dallas Mavericks ausgeglichen haben bei den Clippers. Das muss man sagen, okay, die Clippers ohne Kawhi Leonard natürlich geschwächt. Luca eigentlich die gleichen Statistiken mehr oder weniger aufgelegt. Da habe ich da was übersehen im ersten und zweiten Spiel. Was hat dann den Unterschied ausgemacht, dass Dallas im zweiten Spiel so eine Art Defense gespielt hat, die sie im ersten Spiel nicht angeboten haben? Was war der Unterschied zwischen 1 und 2?
In Spiel 1 die Clippers einfach einen super Tag erwischt und die Coachingleistung von Ty Lue in Spiel 1, die hat den Unterschied gemacht. In Spiel 2 leider die Rückkehr von Kawhi Leonard, wie es so oft eben der Fall ist. Also wenn du deinen Superstar zurückbekommst, dann ist es natürlich auf lange Sicht oder auch auf mittlere Sicht in dieser Serie ist es natürlich umso wichtiger für die Clippers. Also ohne einen gesunden Kawhi Leonard hätten sie jetzt nicht unbedingt eine Chance gegen Dallas oder irgendeinen anderen Gegner, falls es rausschaffen sollten. Also Kawhi ist unabdingbar, aber wenn so ein Spieler dann zurückkommt, dann musst du natürlich alle möglichen Sachen ändern. Dein Gameplan ist anders, deine Shot Selection ist anders, die Aufgaben der anderen Spieler drumherum, die verändern sich und automatisch bist du so ein bisschen, du denkst ein bisschen mehr drüber nach. Kawhi selbst braucht eine Weile, um dann in Schwung zu kommen, auch während des Spiels an sich. Und das sind eben so diese kleinen Nachteile und das macht eben auf diesem Niveau zwischen zwei Teams, die nicht vergessen, absolut auf Augenhöhe sind. Also wer jetzt die Clippers in 7 gezogen hätte oder die Mavericks in 6 oder 7, keinen von diesen Leuten hätte man einen Vorwurf machen können. Diese Teams sind ziemlich gleich stark, dementsprechend auch 4 gegen 5. Das macht eben den Unterschied auf diesem Niveau. Und wenn du so zwei absolute Ausnahmekönner wie Luca und Kyrie hast, die dann im Schlussviertel dann eben übernehmen können. Ja, wir haben von beiden eine absolute Meisterleistung gesehen hier in Game 2. Dann reicht es eben vor allem, wenn du dann so eine kleine Ausnahmesituation hast. Denn ich glaube, niemand wird jetzt Luka Doncic und dessen Verteidigungsleistung in Spiel 2, das war ja eines der großen Themen, Luka, der Stopper, hat all diese Clipper-Stars bei schlechten Wurfquoten etc. gehalten. Also ich glaube, niemand wird jetzt Luka über Nacht mit Scottie Pippen verwechseln, was seine Defense anbelangt. Aber das sind eben so diese kleinen Überraschungselemente, die in so einem Spiel dann eben dazukommen und so ein Spiel dann ändern können und eine Serie dann drehen könnten. Denn die Dallas Mavericks haben jetzt Heimrecht, gehen für 2 nach Dallas. Und wenn sie die beiden gewinnen, dann sind sie definitiv in the driver's seat, wie der Ami sagt. Ne? Diese Serie endlich mal für sich zu entscheiden, nachdem sie 2-mal ja schon gegen die Clippers in den Playoffs verloren hatten.
Das mag eine schlechte Bilanz sein, aber die furchtbare Bilanz hatten ja die Lakers gegen die Denver Nuggets und im zweiten Spiel, es war ein Buzzerbeater, ich habe das, als ich dann gesehen habe von Jamal Murray, ich dachte, dass es vielleicht sogar ein Dreier gewesen wäre, aber nein, es stand unentschieden zu diesem Zeitpunkt. Ist das auch ein kleines bisschen überraschend für jemanden wie dich, der dann doch hunderte Spiele pro Jahr sieht, dass die ganz großen Stars wie LeBron James und Antonio Davis, dass sie dann eben doch da sind in den Playoffs und dass sie gegen eigentlich eine bessere Mannschaft das Ganze eng halten? Oder war das schon das schwache Spiel der Nuggets in dieser ganzen Serie?
Ja, also eigentlich hätten die Nuggets dieses Spiel nicht gewinnen dürfen. Ähnlich wie New York gegen Philly Game 2. Das Ding war eigentlich schon im Lakers-Sack. Und das ist eben der Unterschied, wenn du den besten Spieler der Welt auf deinen Seiten hast. Und um ihn herum eben diese ganzen Rollenspieler, die egal wie schlecht sie sind. Ja, Jamal Murray, furchtbares Spiel gemacht. Am Ende ist er aber da. Warum? Weil das Team auch von ihm das erwartet und verlangt und ihm dieses Vertrauen schenkt. Da weiß einfach jeder, was Sache ist. Da weiß jeder, wie er sich aufeinander verlassen kann. Das ist eben halt auch diese Championship-DNA. Und selbst wenn es dann nicht läuft, dann spielt es keine Rolle. Ja? Alle wissen, Jamal Murray ist der beste Shotmaker in the clutch, den die Nuggets haben. Der kann 0 von 20 gehen davor und trotzdem wird er dann den Ball bekommen für den letzten Wurf 1 gegen 1 gegen einen der besten Verteidiger der Liga. Und er macht ihn. Und das sind dann eben so diese Geschichten, die den Unterschied ausmachen. Die Lakers, Jens, wir wussten, dass LeBron da sein wird. Wir wussten, dass Anthony Davis da sein wird. Das sind beides Ausnahmekönner nach wie vor. LeBron einer der 15, vielleicht sogar 10 besten Spieler der Liga. AD sowieso. Aber daneben ist es halt sehr, sehr dünn. Ja, also D'Angelo Russell und Austin Reeves als seine dritte und vierte Option. Ich weiß nicht, was sich da Lakers-Fans da eingeredet hatten, von wegen, das ist super, das passt. Wichtiger Verteidiger, Jared Vanderbilt, der fehlt nach wie vor. Da ist einfach nicht genügend da, so um diese beiden drumherum. Und selbst wenn es 1-1 stehen würde und jetzt für 2 nach Los Angeles gehen würde, da würde man sich, glaube ich, nicht allzu viel besser fühlen, was die Chancen der Lakers anbelangt. Das sind jetzt eben nicht mehr nur noch Zufallssiege, sondern manchmal, du weißt, wie es ist im Sport so. Manche Teams, die haben andere einfach komplett im Sack. Und das ist bei Denver gegen die LA Lakers einfach der Fall. Die könnten jetzt, wer weiß, wie oft noch spielen. Es würde immer in Richtung Denver tendieren, auch wenn die Lakers jetzt irgendwann mal dran sind. Ja, also die werden jetzt sicherlich nicht nochmal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 weitere Partien in Folge verlieren, wie es jetzt momentan der Fall ist. Aber man merkt, wie schmal der Grat ist für die Lakers und wie perfekt sie eigentlich sein müssen über 48 Minuten, um diesen Nuggets und Nikola Jokic, ihre absoluten Nemesis, hier irgendwie ein Schnippchen zu schlagen und wenigstens ein Spiel zu gewinnen. Geschweige denn jetzt 4 der nächsten 5, was absolut unmöglich erscheint, angesichts auch der mangelnden Qualität dieses Lakers-Kaders. Also das ist jetzt, ich weiß, LA, Lakers und so weiter, Lakers-Fans mögen das vielleicht jetzt nicht hören, aber es hat schon seine Gründe, warum die Lakers da nicht unter den Top-Teams gelandet sind, sondern eben nur auf Rang 7 in der Conference.
So ändern sich die Zeiten. Wenn bei irgendeinem Matchup es heißt, wenn du den besten Spieler der Welt in deinen Reihen hast und das dann nicht LeBron James gemeint ist, sondern ja, Nikola Jokic, ja, das ist extrem spannend.
Sepp, 39, der hat eigentlich, hat er da überhaupt nichts mehr zu suchen, auch nicht, was diese Verantwortung anbelangt. Und es kann nicht sein, dass ein 39-Jähriger nach wie vor dein bester Spieler sein muss und der, dass er dich tragen muss, vorne wie hinten. Also da hätte schon längst die Staffelübergabe stattfinden müssen. Das hat Los Angeles einfach nicht geschafft und wird es wahrscheinlich auch nicht schaffen. Also wer soll denn da jetzt da übernehmen? Also selbst ein dominanter Verteidiger und ein dominanter All-NBA-Spieler, Team USA, ja, einer der besten Spieler der Welt wie Anthony Davis, das ist nicht der Typ, dem du da jetzt den Ball fütterst und der in Nikola Jokic-Manier da einfach das gesamte Spiel aufzieht für die Lakers. Also das ist einfach ein anderes Konstrukt. Das ist anders zusammengestellt worden und da fehlt es einfach an diesen Spielern, die LeBron James längst auf einem ganz anderen Niveau hätten unterstützen müssen, damit die Lakers sich da realistische Chancen machen, glaube ich, die Champs. Und nicht nur die Champs, sondern also die Nuggets demonstrieren ja jetzt seit Jahren schon, wie gut sie sind und wie hoch sie auf diesem Niveau spielen können und dass sie noch Luft nach oben haben. Also es ist jetzt nicht mitnichten so, als hätten die Nuggets jetzt hier 2 perfekte Spiele abgeliefert. Es waren zum Teil katastrophale Halbzeiten dabei, aber die drehen dann einfach mal ein bisschen vielleicht vom zweiten in den dritten Gang ein bisschen aufs Gas gedrückt. Kurzer Run, Nikola Jokic verteilt ein paar Bälle, macht ein paar verrückte Dinger. Die Defense ist da, ein paar der Rollenspieler, die treffen ein paar Dreier und auf einmal hast du wieder ein 21-5 Run oder was auch immer es ist und dann sind sie wieder zurück oder gehen in Führung und gewinnen das at the buzzer. Also das ist halt die Qualität, die ein absolutes Championship-Team von einem guten Team, Lakers sind gut, aber jetzt nicht viel besser als gut, eben unterscheidet am Ende.
Die Playoffs sind noch jung, Sepp Dumitru ist es auch, ich nicht mehr, ich brauche eine Pause. Danke Sepp, kurze Pause in der Big Show 658.
Hey, this is Anna Scanner and you're listening to Sport Radio 360.
Es wird heute ein sehr ruhiges Klassenzimmer werden, weil unser kroatischer Libero, Mittelstürmer, Cheftrainer, leider noch nicht da ist. Vielleicht kommt er noch rein. Wir sind schon alle Themen durchgegangen. Es bleibt nichts mehr übrig, außer, und da muss uns jetzt Lukas ein bisschen weiterhelfen, dieser shocking move der Denver Broncos, die einen ehemaligen, war er Number One oder Number Two Pick, war es, glaube ich, Number Two, aus New York verpflichtet haben. Lukas, fill us in. Was bedeutet das für die Statik in der AFC West?
Boah, in der AFC West kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, aber also was die Denver Broncos da gemacht haben, weiß ich nicht. Also, jetzt haben sie 3 Leute da, die meines Erachtens nach alle nicht wirklich gut sind. Also 2, die vielleicht gerade mal so Backup sind und Zach Wilson, der gezeigt hat bei den Jets, dass er einfach entweder nicht allgemein nicht so weit ist oder einfach noch nicht so weit ist. Hm. Weil warum holt die Jets nach den 2 Jahren, glaube ich, nachdem sie ihn an Nummer 2 gepickt haben, an Aaron Rodgers? Klar, wenn du Aaron Rodgers bekommen kannst, holst du ihn.
Ja.
Aber halt nicht, wenn du 2 Jahre davor einen Number 2 Pick Quarterback dir geholt hast. Das ist,
also mein Gefühl ist schon, dass die Jets eben genug Chancen gegeben haben.
Oder nicht? Ja, das auf jeden Fall. Aber er hat halt nie geliefert.
Das ist korrekt. Aber das ist bei den Chats ja im Programm inbegriffen. Ja, wer zu den Chats geht, liefert nicht. Wir gehen auf Nico und auf Dominik, denn eure Nacht, vor allen Dingen ihre Nacht, Dominik, war heute kurz. Ich hab nicht genau verstanden. Sind Sie jetzt Lakers-Sympathisant oder haben Sie irgendein Fantasy-Spiel gespielt, wo Ihnen dann Jamal Murray in den Topf geschissen hat? Ja? Was war der Grund Ihrer Aufregung?
Nein, ich würde mich schon als Lakers-Sympathisant bezeichnen, aber ich mag halt auch Denver einfach nicht und Jamal Murray nicht. Und dass ausgerechnet er dann den Game-Winner macht, hätte halt schlechter nicht kommen können.
Müssen wir mal ein bisschen abklären. Okay, was ist das Lakers Favorite Team?
Ja, vermutlich schon.
Nico?
Ja, bei mir sind es einfach, weil ich Giannis so unglaublich interessant finde, die Bucks.
Die Bucks, die ja gut begonnen haben, oder? Habe ich gesehen, Damian Lillard hat ein gutes erstes Spiel gehabt und das ist ein guter 1-2-Punch, oder?
Ja, also ich schätze mal, dass der gegen die Pacers auf jeden Fall.
Okay.
Das schaffen sie schon.
Also meine Sympathien gelten natürlich den Mavericks. Weil ich von Nowitzki direkt auf Luca eins weitergegangen bin. Aber Dominik, das war herzlich wenig, glaube ich, im ersten Spiel bei den Clippers. Das war gar nichts. Und bei denen hat Kawhi ja nicht mal gespielt.
Es war schon sehr dürftig, was da an Defensivarbeit stattgefunden hat, wenn man es überhaupt dürftig bezeichnen kann. Also, das war ja, die standen ja einfach nur zum Zuschauen da. Also, ich glaube, 26 Punkte war der Hauptunterschied oder der Abstand zur Halbzeit. Ich glaube, das sagt einiges aus über das Spiel, dass ich das dann nahezu nicht mehr gewinnen kann, sollte jedem klar sein.
Und liebe 12 Zuhörer, ihr merkt da draußen, unser kroatischer Chefcoach ist eben eingetroffen hier. Aber dass diese Jungs hier für Mathe überhaupt keinen Sinn haben, für nichts, sondern die ganze Zeit nur Sport schauen. So, gehen wir nochmal die Emotionen durch vom vergangenen Mittwoch, war es, glaube ich, dass die Bayern weiterkommen. Lukas, das war uns allen klar, weil Arsenal gegen Bayern einfach nie weiterkommt. Aber wie sind die Emotionen gewesen beim Parallelspiel? Ich glaube schon, der gemeine Bayern-Fan hat Real die Daumen gedrückt. Warum?
Ja, einfach, weil man vor City mehr Angst hat, glaube ich, als vor Real. City ist einfach, wenn wir das letzte Saison, wo wir rausgeflogen sind gegen die, da haben wir gar kein Land gesehen gegen die und da war, glaube ich, die Befürchtung groß, dass es wieder so passieren kann. Und bei Real, die haben halt nicht mehr diesen riesen Superstar, wo man sagt, scheiße, der haut uns jetzt wieder 2-3 Tore rein. Sondern die ganzen Vini, die kann man alle aufhalten, wenn man zusammen im Team arbeitet.
Okay, vor wem muss man, also Vini ist der eine, muss man irgendwie, ich finde, dass Bellingham, jetzt schießt er zwar das Tor gegen Barcelona, wieder in der Nachspielzeit, aber ich finde, dass Bellingham die letzten Wochen nicht so wahnsinnig überragend, oder die letzten Monate eigentlich nicht so wahnsinnig überragend gespielt hat.
Überragend nicht, aber aufpassen muss man, glaube ich, trotzdem auf ihn. Okay. Rodrigo ist natürlich auch gut drauf, würde ich jetzt behaupten. Und
Luka Modric. Komm, Marin, kommen Sie her bitte. Kommen Sie in unsere Mitte. Luka Modric hat ja gegen Barcelona gespielt. Also erstmal ist es ein complete fucking Skandal, dass es in Spanien keine Torlinientechnologie gibt. Das ist unglaublich. Ich bin mir nicht sicher, ob der Ball drin war, aber ich hätte es halt gerne gewusst, ob er drin ist.
Also ich habe gestern noch einen Stadionvlog gesehen von einem Hardcore-Barca-Fan und der saß genau auf Höhe Torlinie und da hat man gesehen, dass der Ball wirklich, also was ist, so 5 Zentimeter auf jeden Fall hinter der Linie war.
Ja, also es ist belastend gewesen. Ich bin zur Halbzeit, ich war so fertig am Sonntagabend, weil dieses Münchner Turnier alles von uns abverlangt hat bei diesem Dreckswetter. Ich habe von Modric nicht viel gesehen in der ersten Halbzeit. Nee. Was ist da los, Marin? Ist er in einem Formtief so kurz vor den entscheidenden Spielen gegen Real?
Oh, ich weiß nicht. Also, er war jetzt nicht so stark gegen Marca, das muss ich schon zugeben. Aber warum? Jeder kann mal einen schlechten Tag haben.
Ja, okay. Also ich sehe Bayern als Favorit. Naja, sag mal so, 50-50 Proposition. Weil bei den Bayern, ich weiß nicht, was muss man dieses 5-1 bei Union, früher mal ist man zu Union Berlin gefahren im letzten Jahr noch und war froh, wenn man 1-0 gewonnen hat. Jetzt gewinnen die Bayern relativ locker 5-1. Nico, darf man, was haben wir gelernt aus diesem Samstagabend?
Dass es funktionieren kann, wenn man mal zusammenspielt.
Okay.
Dass Mathis Tell spielen muss.
Ich weiß nicht, hat der einen Unterschied gemacht?
Ich fand, der war schon nicht schlecht.
Ist aber aus der Not geboren gewesen, oder? Weil ja, Gnabry und Sané nicht konnten. Also.
Aber warum denn? Der hat vorher auch seine Leistung gebracht.
Okay. Und was ist jetzt, wenn die Bayern sagen, obwohl sie es nicht sagen wollen, Lukas, wir finden jetzt dann am Ende des Tages doch keinen Trainer. Eigentlich ist es ja ganz gut gelaufen mit Thomas Tuchel. Was sagen Sie dann, Lukas?
In welchen Trainer? Ich?
Nein, nein, aber wenn Sie sagen, okay, Thomas, bringen wir alles hinter uns. Wir gewinnen die Champions League. Jetzt sind wir zwar nur Zweiter geworden in der Meisterschaft, aber mit, was weiß ich, 72 Punkten, was normalerweise zum Meistertitel reicht. Wären doch schöne Argumente, dass man sagt, komm, Tuchel bleibt da.
Ich glaube nicht, dass er hat es ja selber schon ausgeschlossen. Und ich glaube auch nicht, dass die beiden es machen, wenn dann würden sie ja jegliche Integrität verlieren. Nachdem das letztes Jahr schon schwierig war, wäre das nochmal so ein. Dann nehmen sie lieber jemanden, der weniger erfolgreich international ist, wie, keine Ahnung, Lucien Favre oder so.
Ah, jetzt sind wir bei einem Spitzenkandidaten.
Bevor sie sich das antun, diese Scham.
Ich habe da immer Roger Schmidt ganz hoch auf meiner Liste und dann höre ich aber, dass Lothar wohl am Samstagabend gesagt hat bei Sky, dass Roger Schmidt noch einen Vertrag über weitere 2 Jahre bei Benfica Lissabon hat und dass die Bayern wahrscheinlich nicht nochmal den Fehler machen werden, dass sie jemanden rauskaufen.
Roger Schmidt selber hat ja auch gesagt, dass er seinen Vertrag erfüllen will und dass er nicht verlängert, um dann ein halbes Jahr später wegzugehen.
Okay. Also, mein erster Kandidat fliegt raus. Lucien Favre halte ich für nicht ausgeschlossen. Aber ich sehe halt keinen.
Eher einen zwecks Mangel an Alternativen.
Ja, natürlich. Ja, wer ist denn da?
Ist jetzt nicht mein Favorit,
wie wär's mit dem österreichischen Kollegen?
Ralf Rangnick ist Deutscher.
Echt?
Ja.
Okay. ist das Gleiche.
Ist das Gleiche, ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass Ralf Rangnick diesen sehr, sehr gemütlichen Posten beim österreichischen Fußballverband, wo ihm niemand reinredet, beim österreichischen Fußballbund, da redet ihm niemand rein. Warum sollte der, natürlich, wenn Bayern ihn mit Geld zwingt, dann meinetwegen. Aber es ist ja auch nicht, so, dass Rangnick jetzt bei Manchester United, wo er das letzte Mal eine Vereinsmannschaft trainiert hat, waren jetzt auch nicht so wahnsinnig erfolgreich.
Aber bei Österreich. Ja, aber es ist halt auch Manchester United.
Und er durfte, glaube ich, auch schon viel nicht tun, was er tun wollte bei Manchester United.
Ja, aber darf er bei Bayern tun, was er tun möchte? Das glaube ich eben nicht.
Kann man bezweifeln, weiß ich nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass es passiert. Weiß ich nicht.
Und wer bleibt dann, Dominik? Wer bleibt?
Thomas Müller als Spielertrainer.
Oh Gott. Ja, das ist...
Mit Unai Emery habe ich noch nicht ganz abgeschlossen.
Mit wem?
Mit Unai Emery. Oder vielleicht tatsächlich, wobei ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, Zidane. Aber ich finde den Namen halt einfach aus Prinzip spannend. Ja.
Also das muss man den Bayern, müsste man den Bayern zugute halten. Damals, als Guardiola gekommen ist, das war ja undenkbar eigentlich. Und das hat der Hoeneß natürlich schon geil gemacht, dass er das damals eingefädelt hat, weil ja niemand das für möglich gehalten hätte. Zidane, ich glaube halt zu glauben, der würde gerne, dass Frankreich in der Vorrunde, was sehr, sehr wahrscheinlich ist, an Österreich scheitert bei der Europameisterschaft und dass Deschamps dann sagt, ich mag nicht mehr, weil ich glaube, Zidane spitzt so sehr auf den französischen Nationaltrainerposten. Und wenn er jetzt zu Bayern gehen würde, dann würde es ja heißen, dass er mindestens bis zur WM 2026 nicht käme. Nico, Ihre Fantasie. Haben Sie noch jemanden, wo man schnell beim Hoeneß anrufen?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre mit Zidane nicht glücklich. Weil meiner Meinung nach sollte der sich erstmal beweisen. Der hat damals bei Real, ja, der hat Titel gewonnen, aber jetzt muss man überlegen, was er für eine Mannschaft hatte, die schon komplett aufeinander eingespielt war. Viel hat er nicht mehr machen müssen.
Vielleicht Zlatko Dalic.
Oh, come on.
Jetzt haben wir es. Der kroatische Nationaltrainer, nachdem Kroatien in der Vorrunde scheitert.
Oh, darüber reden wir gar nicht.
Ja, Niko Kovac kommt wieder zurück. Das wäre schlimm. So, und jetzt,
ich sehe aber auch so eine wilde Aktion, wie einen ehemaligen Spieler wie Demichelis zu holen. Das wäre ja irgendwie, aber mittlerweile sehe ich das, komm, dadurch, dass so viele Trainer jetzt, oder man weiß ja nicht, was in der Presse mit gehandelt wird und was dann auch stimmt, ist immer eine andere Sache. Aber nachdem man jetzt hört, dass so viele abgesagt haben, traue ich den Bayern noch so einen Move zu.
Rafinha.
Ja, was ich halt spannend fand, ist, dass es wird bekannt, dass Nagelsmann beim DFB verlängert. Und ungefähr 7 Minuten später gibt es aus Spanien die Meldung von Deportivo irgendwas, dass die Verhandlungen mit Zidane kurz vorm Abschluss stünden. Da denke ich mir dann auch, das führt natürlich dann dazu, dass es heißt, unter Anführungszeichen, die Medien haben keine Glaubwürdigkeit. Also ich weiß es nicht, was Max Eberl so umtreibt, aber schwierig ist es schon. Könnt ihr verstehen, dass Nagelsmann gesagt hat, nein?
Definitiv. Also ich glaube, es ist für ihn auch einfach die ruhigere Entscheidung. Er kann sich einfach jetzt auch nochmal auf das ganze Projekt Nationalmannschaft mehr fokussieren. Und ja, ich glaube, Max Eberl hat es ja auch schon gesagt, dass der Stachel dann trotzdem noch ein bisschen zu tief sitzt mit diesem ganzen Geschehnis, was ja noch nicht mal 2 Jahre her ist. Also ich denke, man kann sich das nicht übel nehmen, dass er sich gegen die Bayern entschieden hat und für den DFB.
Also nicht mal 2 Jahre, es ist, glaube ich, 14 Monate jetzt her, oder? Ja. So ungefähr, ja. Wo noch Schnee lag. Also jetzt liegt wieder Schnee in Bayern, aber man kann, glaube ich, nicht mehr Skifahren gehen.
Ja, deswegen kaum. Also ich habe da volles Verständnis, ich finde es schade, aber ich kann es verstehen. Alles gut.
Wir haben ja vorhin, bevor wir die 4. Wurzel aus x hoch 16 gezogen haben, hat der Lukas auch noch gesagt, dass es vielleicht ein bisschen zu früh die Entscheidung war, Lukas, von Nagelsmann oder vom DFB.
Ja, ich sehe es halt so, wenn er eine gute EM spielt, hätte er halt Möglichkeiten gehabt oder hätte sich vielleicht den Job aussuchen können, aus entweder weiter Nationaltrainer bleiben oder halt eine Mannschaft trainieren. Wenn er eine schlechte EM spielt, glaube ich nicht, dass der DFB ihn rausgeschmissen hätte, weil er ist halt noch nicht so lange da und man hätte ja noch was aufbauen können.
Auch für den DFB gilt übrigens, dass gar nicht so viele Kandidaten wahrscheinlich am Start sind. Da würde ich dann eher Ralf Rangnick sehen, ganz ehrlich, ja, wenn er sagt von Nationalteam zu Nationalteam.
Angeblich gibt es ja die Klausel, dass sie ihn also ohne finanzielle Schwierigkeiten kündigen dürfen, wenn er die Vorrunde
unmöglich nicht kriegt. Unmöglich. Ja, schon. In dieser Gruppe. Es ist,
nein, alles ist möglich.
Nein. Marin, wenn Sie das übernehmen, es ist nicht mal Sie schaffen es. Es ist unmöglich in dieser Gruppe.
2018 gegen Südkorea. Und Mexiko 2022 gegen Japan und gegen wen noch? Schweden. Da hat auch hier gesagt,
das ist unmöglich.
Und Costa Rica und Spanien.
So, aber es passt
unmöglich
mal.
Und es ist trotzdem passiert. Also unmöglich ist gar nichts. Und das Kroatien-EM, der Sieger wird es auch nicht unmöglich.
Dann eher, dass die deutschen Vorrunden aussagen.
Aber jetzt schaut mal wieder, bei der WM 2022, was da für Deutschland alles schiefgelaufen ist. Es gab dieses komplett absurde Tor für Japan. Wo der Ball aber garantiert, vielleicht hat er noch um ein Müh die Linie berührt, aber eigentlich nicht. In jedem normalen Spiel hat man gesagt, Torabstoß für die Spanier war's. Da kommen so viele Dinge zusammen. Deshalb sage ich, Hansi Flick zurück zu Bayern.
Steile These.
Sitzt da der Stachel auch noch tief?
Nee, wieso der Stachel? Kaum.
Ja, ich weiß gar nicht, sind die damals gut auseinandergegangen? Ich
bin mir nicht so sicher. Ja gesagt, er will nicht weitermachen.
Also ich glaube, dass zumal eher an dem Sportvorstand zum damaligen Zeitpunkt auch lag, wieso es da auseinanderging, weil ich ja nicht mehr da wäre, aber ich glaube nicht, dass das passiert. Und ich sehe Hansi Flick auch nicht bei einem Verein mehr, also bei keinem Top-Verein mehr als Trainer, weil ich einfach, wenn ich mir die Pressekonferenzen vor allem zum Schluss vor seiner Amtszeit angeguckt, den hat das einfach fertig gemacht, wenn die Leistungen nicht gestimmt hat. Ich finde, der hat nie wirklich fit gewirkt auf die Pressekonferenz, der war immer sehr, sehr angespannt und ich finde schon, der hat einfach den Eindruck gemacht, dass ihm das keinen Spaß macht, dass ihm das zu anstrengend ist. Ich will den jetzt nichts unterstellen, aber so war der Eindruck auf mich, deswegen glaube ich nicht, dass das passiert. Und ja, der hatte sehr viel Erfolg, der hatte einen geilen Erfolg, aber es war halt auch ein Jahr, wenn ich dann Nico sein Argument hören wird, Zidane muss sich beweisen, nach 3 Champions League Titel in Folge, weiß ich nicht, ob Flick dann der Richtige wäre, der ein gutes Jahr hatte.
Der natürlich auch eine Mannschaft bekommen hat, wo auch alles gepasst hat, ja, mit dem Lewandowski in Hochform, mit dem Alaba hinten drin, was funktioniert hat, Müller war jünger, Perisic nicht zu vergessen, ja.
Aber er war richtig gut bei Bayern.
Ja, für mich der wichtigste Mann, ja.
Also,
ja.
Gerade als Leihspieler.
Ja.
Nicht als der wichtigste Mann, aber er war sehr gut eigentlich. Er hat seine Leistung gebracht.
Ist für mich auch, also Perisic ist für mich ist ein absolutes Phänomen. Der wird seine Karriere beenden, wird 50 Millionen Euro verdient haben, und keiner weiß warum. Großartig.
Ah, wo? Nee.
Jetzt tun sie ihm schon ein bisschen unrecht.
Ja, jetzt machen sie mit Absicht vor den Hörern.
Ich habe nur kroatische Hörer. Ich habe nur kroatische Hörer. Ausgezeichnet.
Dann wird das Radio aber nicht mehr gut laufen.
Das ist korrekt. Ich habe 12 Hörer, davon sind 9 kroatischen Ursprungs. Ja, aber sie verstehen zum Glück alle Deutsch. Wir sind gespannt. Das möchte ich euch noch fragen. Wer steigt ab aus der Fußball-Bundesliga?
Köln-Darmstadt.
Köln-Darmstadt? Also da gibt es auch nichts mehr, wo sagt...
Das finde ich auch so. Und Relegation Bochum.
Ja, ich glaube auch. Also Mainz wird es wieder aus irgendwelchen Gründen schaffen. Und für mich immer noch ein Faszinosum. Jedes Jahr, bevor die Bundesliga losgeht, denke ich mir oder denken sich viele Leute, dieses Jahr erwischt es Augsburg. Aber das
auch. Bitte kurz drüber reden, wo Augsburg steht.
Ja, also bitte.
Wie? Europa?
Ich weiß es nicht, aber wie?
Wie, ja.
Ich schaue jetzt nicht allzu viele Augsburg-Spiele, weil sie nicht gerade gegen die Bayern spielen, aber wie haben sie es da hochgeschafft?
Ja, keine Ahnung, Demirovic hat doch auch 12 Tore oder so in der Saison gemacht auf einmal. Oder 13.
Ja, die haben halt immer, die spielen nicht schön, aber sie spielen dann am Ende des Tages.
Sogar.
Die spielen am Ende des Tages halt trotzdem erfolgreich.
Ja.
Aber strammes Restprogramm für die Augsburger.
Ja, okay. Aber sie werden nicht mehr absteigen und das wäre sowieso eine Farce, wenn Dortmund die Champions League gewänne. Ich meine, 6 deutsche Mannschaften in der sogenannten Champions League.
Vieles gut.
Ja, also.
Aber laut Goretzka liegt sie am Rasen in Augsburg. Da kann ja anscheinend nur Augsburg drauf spielen.
Ist es so? Ich glaube, in Mainz muss der Rasen auch nicht so wahnsinnig gut sein.
Ja, das glaube ich auch.
Herrlich, Burschen, herrlich.
Einen wunderschönen guten Tag, hier ist der Dieter Baumann und ich grüße alle Hörer von Sportradio 360. Ich wünsche einen schönen Tag und Dauerlaufen nicht vergessen.
Big Show 658. Tennis ist angesagt und zwei Leute, die, glaube ich schon, das darf man glaube ich sagen, mit Jan-Lennard Struff mitgezittert haben, spätestens am Sonntag in München, einer, der ihn schon sehr lange kennt, das ist Jörg Almaroth. Jörg, schönen guten Tag.
Hallo zusammen.
Und der Paul Häuser, Paul, warst du, du warst am Sonntag beim MTTC Iphitos und hast das in nächster Nähe gesehen. Grüß dich, Paul.
Ja, servus, grüß euch. Also, ich war sehr dick eingepackt. Ich habe nicht nochmal die Winterboots rausgeholt, die Winterjacke, lange Unterhose. Es war ja wirklich ekelhaft die Woche. Aber wir wurden entschädigt mit Supertennis vom Jan-Lennard Struff und mit einer richtig guten, mit so einer Feel-Good-Story, ja.
Absolut. Also es war, Jörg, man hatte schon nicht mehr dran glauben wollen. Es war auch in diesem Finale ja so, dass Taylor Fritz im ersten Satz 3 Satzbälle, glaube ich, waren es gehabt hat bei Aufschlag Struff bei 4-5. Und wenn man jetzt diese leidvolle Erfahrung hat, und Struff war dann ganz nett, hat nach dem Spiel ja gesagt, dass er von Blattsprecher nicht zwingend hätte die Information gebraucht, dass Taylor Fritz seine letzten 6 Finals gewonnen hat, aber egal. Es hätte schon wieder eben gegen Jan-Lennard Struff ausgehen können, aber neue Qualität, Struffi hat's gewonnen, aber auf der anderen Seite, Jörg, vielleicht auch ein kleines bisschen wieder der Beweis, das sind halt manchmal Nuancen, die über große Ausgänge entscheiden. Siehst du das auch so?
Natürlich. Also, ich meine, wer hätte da nicht jetzt das letztjährige Stuttgarter Finale vor Augen, das ja auch irgendwie um Haaresbreite fast gewonnen, also fast eigentlich gewonnen war und dann eben verloren wurde. Und hier ist die Geschichte eigentlich, hat die eben den anderen Turn genommen und ich meine, wenn du am Ende dann des ersten Satzes 11 Punkte waren es dann ja wohl, glaube ich, hintereinander machst, es hat natürlich eine gewisse Qualität und Vor dem Turnier gab's einen kleinen Call-in mit Struff vom Halle-Turnier. Er saß im Auto, war ja gerade aus Miami, glaube ich, irgendwie zurückgekommen, schon ein paar Tage hier. Und da hat er so ein bisschen auch erzählt über das letzte Jahr, natürlich auch natürlich mal wieder dieses Auf und Ab, ne? Also vom Frühjahr Madrid bis zur Verletzung, dem sich wieder rankämpfen und so weiter und so fort. Und naja, klar, das hat für mich eigentlich nur noch mal auch verfestigt, dass das natürlich alles nicht so selbstverständlich war, ne? Also, dass du jetzt dann tatsächlich wieder auch in Turniersieg Reichweite kommst und auf der Zielgeraden absolut erstklassige Konkurrenz schlägst. Also er ist eine absolute Feel-Good-Story und ich denke davon kann das deutsche Tennis im Moment ja auch das eine oder andere, die eine oder andere gebrauchen.
Wohl war, Paul, und das Finale war beeindruckend, dann wieder bei Scheißwetter. Der einzige Tag im Hauptfeld, das gespielt wurde, wo einigermaßen trockenes Wetter war, war am Samstag, Halbfinaltag, wo zuerst Taylor Fritz, wie ich fand, überraschend glatt gegen Christian Garin gewonnen hat. Aber, apropos überraschend, 45 Minuten hat Struffi mit Holger Rune gebraucht. Es gehören immer zwei dazu, aber ist das das Ergebnis, wo man ein bisschen sich an der Stirn kratzen muss und sich fragen muss, Paul, war Struffi so gut? Hat Rune keine Lust gehabt? Ich bin mir noch nicht ganz sicher.
Ja, also das war wirklich das krasseste Ergebnis in der Woche, muss ich echt auch sagen, und war so ein Statement-Sieg auch. Und da war ja wirklich dann die große Frage, kann er diese Performance, kann er die dann auch so transportieren ins Finale rein? Ich hatte relativ viel Kontakt in der Woche mit Uwe Liedtke. Das ist ja dann der Vorteil bei so einem Turnier, wenn man dann auch mit vor Ort ist, dann kann man einfach nochmal ein bisschen entspannter mit den Leuten plaudern und dann haben die auch nochmal ein bisschen mehr Zeit. Und es war jetzt die Woche, war Carsten Allianz und Marvin Nettoschiel, also die beiden eigentlichen Trainer, waren nicht mit dabei. Und da hat Uwe Liedtke, der eigentlich Physio- und Fitnesstrainer jetzt schon seit langen Jahren ist, er hat dann auch so ein bisschen die Coaching-Aufgaben mit übernommen. Aber klar ist dann natürlich auch Austausch via Telefon mit Carsten Allianz immer mit dabei. Also alle im Team Strumpf waren total überrascht von dieser Leistung. Also die haben natürlich, das hört man ja auch immer wieder, bei Geschichten über Struffi, dass es das schon mal gibt im Training, dass der die Leute richtig vom Platz schießt, ja. Und wenn der angeknipst ist, dass es dann schwer ist. Aber dass ein Match von vorne bis hinten dann so durchzieht. Ich glaube, am Anfang gab es so ein paar kleine Wackler, aber dann, also ich habe Patrick Kühne auf der Anlage getroffen, der hat zu mir gesagt, der hackt ja Kleinholz mit Rune hier. Und das war wirklich, also Winner, Winner, Winner. Es waren fast nur noch Winner drin. Und natürlich, wenn man sich das Match dann anschaut, Rune hat fast nur in die Mitte reingespielt. Rune wurde erdrückt von Struff. Diese Returns von Struff, die dann auch immer gleich die Länge hatten. Und er war sofort wieder dann im Ballwechsel in der besseren Position. Und da hast du dann aber auch gemerkt, dass du als Powerhitter auch auf so einem langsamen Belag, der so richtig nass ist und der Bounce natürlich auch nicht so ist, und dass du dann durchaus Winner hauen kannst. Es war von vorne bis hinten eine 1A-Performance, super Aufschlag, super Returns. Und klar, Rune, der hat's probiert, der hat gehadert, aber der war natürlich auch weit weg von dem, was er spielen kann, aber das liegt dann vor allem an Struff. Und Uwe Liedtke meinte zu mir, das war, wenn man jetzt nur das reine Match anschaut, war das beste Match in seiner Karriere bislang. Und er hatte schon viele gute, ja, auch letztes Jahr in Madrid und so, oder im Davis Cup, aber da hat wirklich alles gepasst. Und dass er das dann aber so bestätigt und auch im Finale dann diese kritischen Momente gegen Taylor Fritz übersteht, das macht die, glaube ich, die Leistung noch hochwertiger, noch besonderer. Und einfach, es ist ihm so zu gönnen, man spürt auf der Tour, dass er einer der beliebtesten Spieler überhaupt ist. Jeder hat ihm das gegönnt. Und dann auch noch jetzt hier vor heimischem Publikum. Also das ist wirklich schon was ganz was Feines.
Grandios. So, jetzt hat aber Paul eine Sache gesagt, weil er ein Fuchs ist und weil er wusste, dass diese Überleitung jetzt kommt. Jörg, du kennst ja Michael Stich sehr, sehr gut seit vielen Jahren. Ich habe, und Paul kennt ihn natürlich auch gut aus den Zeiten von Mad Dog and His Wingman. Yes. Ich kenne ihn nicht so gut, aber ich genieße es jedes Mal, wenn man die Chance hat, von Michael Stich ein paar Wortspenden zu bekommen. Und am Samstag war es soweit und dann habe, glaube ich, sogar ich die Frage gestellt, naja, wie hätten Sie das denn gehandhabt? Ich bin natürlich per Sie mit Michael Stich. Aber Alexander Zverev sagt nach dem Ausscheiden gegen Christian Garin, naja, also bei diesen Bedingungen, das geht einfach nicht. Und dann sagt Michael Stich, sinngemäß vielleicht sogar wörtlich, naja, er schlägt ja trotzdem, also Alexander Zverev schlägt ja trotzdem mit 200 km/h auf, muss halt vielleicht ein bisschen was bei der Bespannung ändern. Hat da ein kleines bisschen, Jörg, jetzt wenn man nur das blanke Ergebnis, war glaube ich 4-6 gegen Garin ansieht, aber die letzten Jahre waren ja auch nicht so toll bei Zverev in München, wo er dann immer gesagt hat, er ist so aufgeregt. Fehlt da bei einem 250er-Turnier bei Zverev so ein bisschen die letzten 3%, die es bei Nieselregen halt einfach braucht?
Naja, zum einen ist es vielleicht ganz witzig, dass der Name Stich in diesem Zusammenhang auftaucht, weil ich durchaus ihm zu aktiven Zeiten auch so ein Statement mal zugetraut hätte. Der war ja auch nicht, auch bekannt für manchmal etwas, naja, nee, überraschende, will ich mal jetzt vorsichtig sagen, Statements oder sowas oder undiplomatisch. Ne? Ja, also zwei Sachen. Also ich glaube, dass man es einfach natürlich nicht so sagen sollte, wenn man vorm Turnier diese Schwärmereien von Zverev eben gehört hat, was das zu mir, dass er immer da spielen wird zum Karriereende und dies und das. Naja, und dann diese Aussage trifft, weil es kann ja keiner was sagen. Also kein Mensch, das ist etwas, was niemand beeinflussen kann. Das ist genauso überflüssig, über die Jahre sich in Wimbledon über Regenpause zu echauffieren. Du musst es hinnehmen, das ist Teil deines Jobs. Also jetzt irgendjemand da einen Vorwurf zu machen, ganz kleiner Abschweifer natürlich. Der Termin ist einfach natürlich Mist für München, geschuldet eben der Tatsache, dass du diese zwei Wochen Mogelpackung in Madrid und Rom hast. Ne?
Danke. Nein, wirklich danke.
Ja,
ich hätte es nicht besser ausdrucken können. Ja, Mogelpacken ist genau richtig.
Bis da irgendwas mal in Schwung kommt, übrigens auch in die Welt und Miami, das ist nichts anderes. Sorry, das hört sich sensationell an, diese Combined Events und so weiter, aber es fängt ja tatsächlich erst nach einer Woche, dann Vorgeplänkel fängt es dann an, genauso wie es früher eben war. In Wahrheit sind es maximal 9 real, sag ich mal, Time-Events, 9 Days. Aber gut, zurück zu Zverev. Also man muss ja eben dann auch den Kontrast sehen. Ne? Also Zverev, die Klage, und es war natürlich klar, in dem Moment, wo Struff dann diese Wochenend-Performance hinlegt, würde jeder ihn mit Zverev natürlich auch wieder vergleichen. Und dieser Vergleich fällt natürlich für Zverev nicht so super schmeichelhaft aus. Ne? Also wenn der eine sein nachgeholtes Spiel am Samstagnachmittag oder Samstagmittag gewinnt, dann sein Halbfinale noch so bestreitet, wie Paul es eben geschildert hat, und dann das Finale gegen Taylor Fritz gewinnt. Naja, sorry. Also wie gesagt, nimm es hin, mach immer das Beste draus, und das ist ja irgendwie Struffs Motiv über all die Jahre gewesen. Sorry. Ein letzter Punkt noch. Der Struff, der hat 7 oder 8 Mal in Halle in der ersten Runde verloren und ist immer wieder gekommen. Es hat ihm letzten Endes auch keiner so wirklich übel genommen. Dann hat er da auch irgendwann Performance gezeigt. Und ja, hätte er auch sagen können, was, auch wenn es vor meiner Haustür ist, hier spiele ich nie wieder, hier verliere ich ja jedes Spiel. Also wie gesagt, das dazu.
Mogelpackung Madrid, Paul. Ich glaube, dass Alexander Zverev diese Mogelpackung gewinnen wird. Ja. Das ist mal ein harter Übergang, weil ich nicht weiß, wie gut Alcaraz ist. Alcaraz ist, glaube ich, der Halbfinalgegner von Zverev. Die Auslosung ist nicht schlecht. Ja. Erstes Match, ganz lustig. Also wir nehmen am Mittwochabend auf. Benjamin Hassan und Borna Coric spielen sich gerade die Ehre aus, gegen Zverev dann in Runde 2 spielen zu dürfen. Hassan hat den ersten Satz im Tiebreak gewonnen. Aber ich wollte mir, dass das Wort Mogelpackung wäre mir nicht eingefallen, aber es ist tatsächlich so. Ich finde, in Monte Carlo haben wir gesehen, wie geil Tennis sein kann mit diesem Achtelfinaltag am Donnerstag, mit dem Viertelfinaltag am Freitag. Und wie Jörg sagt, in Miami war ich ja selbst. Du weißt nicht, wann was ist genau. Und diese unsägliche Aufteilung in Day- and Night-Sessions, es ist furchtbar, es ist eine reine Geldschneiderei. Ich werde nicht richtig warm damit, Paul. Wir werden das Rad der Zeit nicht zurückdrehen. Ich habe eher Angst, was jetzt gerade passiert in Madrid hinter den Kulissen, dass wir früher oder später in 3 oder 4 Jahren wirklich so eine Premium-Tour haben und dass München dann gerne ein 500er sein kann, dass es aber keinen interessiert. Teilst du diese Furcht, mein Lieber?
Nee, ich bin irgendwie noch, du kennst mich ja, ich bin Berufsoptimist. Ich habe noch so ein bisschen Hoffnung, dass es ein bisschen anders kommt, klar. Ich glaube, die saudi-arabischen Milliarden, auf die wird man nicht verzichten. Es wird irgendein Weg gefunden werden und dann kriegt Saudi-Arabien langfristig die ATP Finals oder ein 10. Masters, das dann irgendwo reingepresst wird am Anfang des Jahres. Dann ist Australien da der große Verlierer. Craig Tiley wird sich sehr drüber ärgern. Aber ich glaube, das wird so die Lösung werden. Das ist jetzt das, was ich so höre, dass das wahrscheinlicher ist als eine Premium Tour. Aber ja. Da wird noch kräftig geschnitten und natürlich sind auch die mächtigen Grand Slams da auch noch involviert mit dieser möglichen Premium Tour. Aber nee, ich glaube, es ist viel entscheidender, dass ATP und WTA wirklich zusammenfinden. Und wenn das jetzt mit den saudi-arabischen 2 Milliarden, der Fall ist, dann hat es ja natürlich irgendwo, so schwierig das alles ist, so kompliziert das alles auch ist, dann hat es natürlich auch sehr, sehr viele positive Effekte. Und mit diesem vielen Geld kann man natürlich auch viel für den Tennissport machen, kann das auch gezielt einsetzen. Ich denke da gerade an die WTA, Social Media Auftritt, Homepage und Pipapo. Also, dass man da einfach da nochmal die Geschichten besser herausarbeitet, die Stars besser vermarktet.
Ja, aber ja, nur eins, ja. Eins ganz kurz dazu. Ich kann jedenfalls euch eins sagen, ist über die langen Jahre, in denen ich den Einblick hatte bei WTA und ATP etwas mehr hatte, habe ich, was die ATP angeht, keinen einzigen Spieler, das ist jetzt wirklich ganz ehrlich, keinen einzigen Spieler gefunden, der gesagt hat, ich möchte mit der WTA fusionieren. Also, sagen wir 95%, Funktionäre eingeschlossen. Die WTA war ein Junior-Partner, der aus Sicht der ATP das Produkt verwässert hat. Also natürlich war ja auch, wenn man sich Preisgelder und das Ganze, also überhaupt das Geld, was in Männertennis, Frauentennis realistisch reinfließt, gab es natürlich eine Riesenlücke. Die ist jetzt politisch korrekt teilweise eben nivelliert worden, das Ganze, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob du unter den ATP-Profis jemals eine Riesenbegeisterung auslösen wirst, was die Fusionspläne mit der WTA angeht. Ne? Es kann sein, dass das irgendwie, wie sagt man, per Ordre de Mufti irgendwie verordnet wird, natürlich irgendwann, aber das ist nichts, was von den meisten ATP-Spielern gewollt wird.
Muss mal schauen, wie das Ganze aussieht. Ja, bitte, Paul, bitte.
Ja, ich bin echt gespannt, wie sich das entwickelt. Aber ja, jetzt haben die Saudis quasi schon auch die WTA Finals bekommen. Das ist auch erstaunlich. So, und dass dann Saudi-Arabien, ein Land wie Saudi-Arabien, so ein Katalysator auch nochmal für Frauentennis sein könnte, um Frauentennis nochmal auf ein anderes Level zu bringen, weil da so viel Geld dann reingepumpt wird, das ist schon auch eine kuriose Geschichte. Ne? Aber ich glaube schon, also dass da wahnsinnig viel passieren wird, und die große Herausforderung ist dann wirklich, dass diese verschiedenen, das sind so viele verschiedene Player, das ist für den Fan, das ist für die für die Zuschauer, dass es irgendwie verständlich bleibt. Und dieses Chaos, also das, was Mogelpackung hat jetzt Jörg gesagt, ich finde auch so, die ersten Tage plätschern so dahin bei einem Masters. Gleichzeitig muss man halt schauen, du hast immer wieder dann so Stories. Jetzt haben wir hier zum Beispiel einen Benjamin Hassan, der zum ersten Mal im Hauptfeld ist. Also das ist eigentlich eine Megageschichte mit 29 Jahren. Und wenn der jetzt auch noch Djokovic schlagen sollte, das wäre dann echt für den sensationell, wenn er gegen Zverev spielt. Und ich glaube, ja, diese Tausender, das war einfach auch nicht mehr aufzuhalten, dass die noch mächtiger und noch wichtiger werden. Und trotzdem sehe ich es genauso wie Jörg, der Termin für München ist eine Katastrophe eigentlich.
Das ist ja der Effekt. Du kannst ja immer noch sagen, wenn du wahnsinnig viel Zeit hättest, dann ist das ja alles zu tolerieren. Ne? Du kannst ja sagen, okay, ein bisschen Anlaufzeit und du hast die eine oder andere nette Geschichte. Aber by the way, was Jens vorher angesprochen hat mit den Terminen, da hast du 2 Wochen Zeit und am Ende ballt sich alles in diesem unübersichtlichen Finish bei einigen Masters-Turnieren. Aber wie gesagt, nein. Der Punkt ist eben die Folge, die Nebenwirkung für die anderen Turniere.
Ja.
Also du machst den Zeitplan ja nicht besser. Du hast natürlich hier schon das Diktat dieser Masters-Turniere, die eben den Zwang verursachen, in München in der zweiten oder dritten Mitte April jedenfalls stattfinden. Also das ist einfach Blödsinn. Das muss man ja sagen. Das ist Blödsinn.
Also man muss es jetzt so sagen, diese Woche, das war sowas von ekelhaft, und das war,
ja, klar.
Ich kann insofern auch wirklich Zverev verstehen, und das war für alle Spieler natürlich gleich, aber bei 5 Grad Dauerregen, Ja. Wir haben kuriose Bilder gehabt von Felix Auger-Aliassime, der sich bei jedem Seitenwechsel Handschuhe angezogen hat, damit er sein Gefühl für die Hände dann nicht verliert. Also das war wirklich gruselig, ja. Und trotzdem.
Hamburg im Mai.
Ja, genau. Ja, über Hamburg können wir auch noch kurz reden. Hamburg kriegt jetzt einen im nächsten Jahr ja einen besseren Termin, ist dann in eine Woche vor dem French Open, aber das wird dann auch interessant. Wie viele Top-Spieler sind dann wirklich in der Woche vor dem French Open bei so einem 500er dabei? Weil das merkt man schon, dass es zentriert sich auf diese großen Turniere. Und es kann dann wirklich, ganz viele Top-Spieler spielen einfach eine Woche vor einem Grand Slam, spielen die nicht. Ja?
Jetzt sag mir, ob das eine Verbesserung war.
Ja, ich glaube schon, dass es eine Verbesserung ist. Ja.
Nein, weil jetzt in jeder Hinsicht, also bei mir, ich sage es jetzt noch etwas deutlicher, es ist völlig unnötig gewesen, den Veranstalter zu wechseln. Ein geführtes, tatsächlich von vielen ja politisch korrekt gewünschtes Combined Event aufzulösen, praktisch. Einen Veranstalter, der das wirklich gut gemacht hat, der es richtig gut gemacht hat, der das Turnier irgendwie wieder auf die Beine gestellt hat von DTB, der sich auch ansonsten nicht gerade mit Ruhmesblättern irgendwie bedeckt, so abgefrühstückt zu werden dann. Und jetzt diesen Termin. Sorry. Was haben wir denn in Düsseldorf erlebt, bevor dieses Turnier in praktisch pleite ging? Ja, wir haben erlebt, dass überhaupt kein relevanter Spieler in der Woche vor Paris zu so einem Turnier, das war natürlich ein Schauturnier, hier gibt's noch ein paar Punkte. Ja, aber wer kommt denn da? Alle spielen irgendwelche Show-Events rund um den Grand Slam-Schauplatz. Kein Mensch spielt ein reales Turnier noch irgendwo. Sorry, wir haben es doch erlebt, Sydney, das Turnier in Sydney vor den Australian Open. Alle diese Turniere, die direkt früher vor den Grand Slams waren, sind alle in die sozusagen in Pleite gerauscht. Sorry, und das soll jetzt für Hamburg für ein 500er Event, also ehrlich, boah, viel Glück.
Ja, viel Glück. Und es wird auch wirklich noch spannend, ob der Kalender dann so stehen bleibt, aber also Stand jetzt gehen wir mal davon aus, du kannst immer mal Glück haben, dass du dann vielleicht so einen Topspieler erwischt, der sagt, oh, ich habe die Form noch nicht, ich brauche die Matches und ich will das spielen, aber du kannst auch wahnsinnig viel Pech haben und das dann auch wirklich Topstars sagen, ja, ist ja nicht schlimm, wenn ich hier im Achtelfinale rausgehe und alles nur so mit Halbgas machen. Werden wir sehen, aber ich bin der Meinung, es ist auf jeden Fall ein besserer Termin. Ich wollte noch abschließend zu Zverev sagen, ja, ich finde, er sieht jetzt wirklich auch schlecht aus, München, dass so ein Spieler wie Fritz und aber auch Struff, das sind Powerhitter, dass die gezeigt haben, hey, man kann sehr wohl auf so einem langsamen, nasskalten Platz kann man performen. Und Zverev hat dann auch wieder so ein bisschen gezeigt, dass er da manchmal einfach zu eindimensional agiert und auch nicht aus dieser Komfortzone raus will. Er hat gefightet, also man hat schon gemerkt, er will unbedingt hier vor deutschem Publikum das alles geben und will unbedingt mal auch mal wieder München gewinnen, aber Körpersprache, die Art und Weise, wie er mit dem Schiedsrichter diskutiert hat, war wieder ein sehr, sehr unglückliches Bild. Und dann hat er auch noch das Pech gehabt, dass Christian Garin wirklich ein saustarker Gegner war. Ich war auch überrascht, dass das Fritz Garin dann so glatt geschlagen hat. Ich gehe auch davon aus, dass er in Madrid eine ganz andere Rolle spielen wird, aber ich finde, man muss schon einen Finger in die Wunde legen. Zverev ist manchmal wirklich auch medial nicht gut beraten. Da ist noch so viel Potenzial, wie er sich da besser verkaufen kann. Und
das musst du machen.
Und das musst du machen als Spieler in so einer Position.
Nein, du musst das machen. Du musst frag doch mal. Ja?
Paul, du musst dran.
Ich rede hiermit offiziell. Ja,
du bist Berufsoptimist. Er braucht jemanden, der für ihn die gute Laune verbreitet. Der ihm. Okay. Ja. Nein.
Ich rede mit Mischa. Ja.
War jetzt natürlich Spaß, aber. Nein. Dieser Befund ist ja so alt, wie es wäre im Tennis sozusagen. Ist
ja so straight, das ist ja auch wieder ehrlich und authentisch, aber trotzdem, wie oft hat er, also am Ende stehen dann alle da und sagen, ja, oh Gott, wir können jetzt die Leier nicht mehr hören, ja.
So, das ist wirklich der Fall. Berufsoptimist Paul Häuser und erfahrener Tennisjournalist mit allen Plagen geschlagen, die dieser Sport zu bieten hat, aber auch mit allen Schönheiten. Jörg Almroth, danke euch beiden. Das war die Big Show 658. Mein abschließendes Wort ist nur, sollte die ATP wirklich so dämlich sein, München und Barcelona, so wie es in der letzten Woche war, irgendwie downzugraden, dann ist ihnen nicht zu helfen, weil es waren trotz dieses Scheißwetters in München, es waren die Tribünen voll, werden sie nächstes Jahr auch sein, auch wenn dann größere Tribünen sind. Barcelona war eine Freude, Stuttgart war eine Freude bei den Frauen. Wir freuen uns auf nächste Woche. Dann auf
ganz
die
Big Show. Jetzt, einen muss ich noch sagen. Ich hatte ja Markus Söder im Interview bei Sky.
Über den, der hat in meiner Sendung keinen Platz. Sorry.
Ja, der hat gesagt, es wird eines der größten Turniere der Welt wünschen.
Ja, okay.
Man sieht schön, schön war, glaube ich, dass er auch irgendwie, der hat auch irgendwas mit dem ATP 500, das ist unter den 500 Besten, da hat er auch irgendwas total durcheinander geworfen.
Ja, ich glaube, er kennt diese Kategorie noch nicht, aber es soll, bekommt einen mega Center Court und wird eines der größten Turniere der Welt.
Ja. Unbedingt. Also,
das hat sich bei ihm so angehört, als wird es bald der 5. Grand Slam.
Ja, es wird es auch sein, wahrscheinlich. Wenn der Kasperl das sagt, dann wird es schon sein. So, das war's. Die Big Show 658, Sportradar 360. Wir hören uns nächsten Donnerstag mit der Big Show.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!